Folge 80. Alf, wir sprechen heute über einen kleinen, süßen, zotteligen Außerirdischen, der Ende der 80er in die Garage einer US-Familie krachte und damals TV-Geschichte schrieb. Wovon ernähren sich Melmarkianer? Wie funktioniert ihr Verdauungstrakt? Welche schwachsinnigen Gesetze gibt es auf ihrem Planeten? Und wieso waren die Dreharbeiten für alle Beteiligten die Hölle? Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß, wir sind der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Klopf, klopf.
Wer ist da?
Die Kack- und Sachgeschichten.
Kommt rein.
Herzlich willkommen zu Kack und Sach, der Podcast mit Dünnschiss. Mit Klugschiss. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hallo.
Herzlich willkommen, lieber Richard.
Hola.
Mein Name ist Fred. Und wir sprechen heute über ein Phänomen der späten 80er und 90er. Alf!
Gordon Shumway, wenn ich bitten darf.
Endlich! Seit Monaten labere ich euch voll. Oh, Tobi, kannst du dich noch dran erinnern, als wir vom Bahnhof Bamberg aus nach Hause gelaufen sind, nachts um 3 Uhr und ich dich besoffen vollgelabert habe, dass wir endlich über Alf sprechen sollen? Das war glaube ich, letzten Sommer.
Ja, und ich jetzt, erinnere mich.
Endlich.
Kriegt Fred seinen Willen und wir reden über
Alf. Fred hat das so oft gepitcht und wir dachten doch immer, nee, komm, und Alf interessiert keinen. Und bums, das Bild gepostet auf unserer Facebook-Seite. Ich habe nur so nach einer Stunde reingeguckt, 70 Kommentare, ja. Was ist jetzt los?
Also hat mich überhaupt nicht überrascht, dass unsere Hörer mächtig heiß auf Alf sind.
Ja, die haben halt Geschmack, ne? Die wissen, was gut ist.
Eine Folge, die ein bisschen polarisiert, auch unter uns drei, würde ich sagen, ne? Tobi, Du bist gar kein Alf-Fan.
Was heißt gar kein Alf-Fan? Also ich war als Kind großer Alf-Fan, ich fand es total cool, ich habe auch diese Zeichentrickserie gesehen, ja, ich weiß, bla bla, aber ich war ein Kind und dann habe ich das bestimmt 15 Jahre gar nicht mehr angefasst, bis halt letzte Tage irgendwann, also es hieß, wir machen Alf und ja, also die Begeisterung ist im Kindesstadium stecken geblieben. Also ich habe da einfach keinen Bezug mehr zu. Mhm. Ich finde es auch nicht mehr so witzig wie als Kind. Mhm. Da muss ich mich ganz klar outen, ich finde Alf einfach nicht lustig. Nicht
mehr. Richard?
Ja, ich muss sagen, also Alf als Kind, weiß ich immer, lief das immer auf Kabel 1 und eine ganze Zeit lang auch auf Super RTL und so. Und da lief das immer abends irgendwann. Da weiß ich, da haben mich dann auch meine Großeltern oder meine Eltern dann davor geparkt, so weißt du, frisch geduscht, mit Bademantel halt irgendwie an. Schüssel Chips dazu oder ein Eis und dann hier guckt ihr noch Alf an und dann geht's ab ins Bett. Und ich fand halt Alf als Kind, fand ich halt geil, weil ich den Alf als Figur halt so cool fand, weil der sieht plüschig aus, der sieht so ein bisschen wie so ein verschrobener, weiß ich nicht, mit einem extra Chromosom Teddybär aus irgendwie, ne? Und deswegen fand ich den halt damals cool. Und jetzt, als ich auch bei der Recherche mir wieder ein paar Folgen angeguckt habe, muss ich sagen, ja, die Serie ist verdammt schlecht gealtert, aber ja, ich habe phasenweise über ein paar Sachen von Alf schon tierisch lachen müssen. Ich habe zum Beispiel, heute hatte ich eine Folge gesehen, da zündet da versehentlich halt irgendwie die Küche an und die rennen halt alle rein und du hörst für ihn nur, lass die Vorhänge in Ruhe, löscht mich! Und das war halt schon dann so, ich dachte, okay, gut, das ist schon doch ziemlich witzig.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, warum ich das nicht mehr so witzig finde, ist, dass man die Gags mittlerweile einfach in einer Million anderen Serien schon wieder gesehen hat. Also klar, es ist eine der klassischen alten Sitcoms, so die 80er, obwohl, wann ging das mit den Sitcoms los? So in den, also so richtig groß, glaube ich, Mitte 70er irgendwann.
Ja.
So mit Taxi, Mork von Ork, ich glaube, das war irgendwann Mitte 70er.
Bill Cosby Show.
das war später, das war 80er. Also gerade so das goldene Zeitalter der guten amerikanischen Familien-Sitcoms war ja eben dann Mitte 80er, Anfang 90er. Ja. Ich meine, Taxi war in den 70ern, das war die erste große, wenn nicht sogar die erste, weiß ich jetzt gerade nicht. Und hier mit Danny DeVito und so.
Ja, Taxi.
Das war dann, sagt mir war gar nichts.
Taxi.
Das ist witzig.
Man on the Moon, Andy Kaufman. Da hat auch,
ja, stimmt, der hat auch mitgespielt.
Doc Brown hat auch mitgemacht.
Ja. Sagt mir überhaupt nichts.
Stimmt, Taxi. Ja genau. Andy Kaufman, Danny DeVito, Christopher Lloyd.
Christopher Lloyd, genau. Ja. Und hat Andy Kaufman dann später in der Mondbahn gespielt von Jim Carrey. Der hat hier Latka, der komische Mechaniker mit dem komischen Akzent dann da gespielt. Der meint, thank you very much.
Ja, genau. So. Genau, ja.
Also unter unserem Facebook-Alf-Post hat zum Beispiel Hörer Walter B. geschrieben, gibt's irgendjemanden, der die Serie lustig findet?
Und ja, also ich fand sie relativ lustig, sie ist halt nur schlecht gealtert.
Also von dem Hörer Walter weiß ich jetzt zum Beispiel, dass er zum jungen Volk der Kack- und Sach-Fans gehört. Und Nina zum Beispiel, meine Freundin, findet die Serie auch voll scheiße. Also die musste ich wirklich dazu zwingen.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es scheiße finde, aber ich kann damit nichts anfangen. Wie bei Richard, der Humor ist so...
Sie kann nichts damit wirklich anfangen, sagt sie. Sie findet es nicht mega scheiße, aber kann nicht da viel mit anfangen.
Es ist halt, ich kann schon verstehen, warum das heute keiner mehr mag. Es ist halt teilweise auch, es ist mir persönlich jetzt, wo ich auch ein paar Folgen wieder gesehen habe, mir ist es phasenweise zu familiär. Wisst ihr, was ich meine?
Es ist ein bisschen wie bei Alle unter einem Dach. Da war ich ein Riesenfan von. Heute ist mir das zu brav, zu seicht, zu viel Familie, zu viel Happy End, zu viel von allem. Also da fehlt ein bisschen die Dramatik, also auch innerhalb der Geschichten. Ja. Also ich meine,
da werden wir auch noch drüber sprechen, wie sich das im Laufe der Staffeln verändert hat, denn die Serie hat sich sehr stark verändert im Laufe ihrer Produktion. Wir machen heute wirklich ein bisschen, naja, ich hätte fast schon Archäologie gesagt, ich sage Historie. Wir werden anhand von Quellenbeweisen über das Worldbuilding sprechen. Was wissen wir über Melmac, über Alf selbst? Wir werden über die Produktion sprechen. Es ist super spannend und skurril, wie Alf gedreht wurde und was da alles so rund um die, auch um die Schauspieler abging und wie sich das alles entwickelt hat. Ein Feuerwerk der albernen Anekdoten kann ich heute versprechen. Ich persönlich bin Riesenfan immer noch von Alf.
Komm mal, warte mal, sag mal nicht jetzt zu hier ein Feuerwerk der Anekdoten. Das wird hier nicht wie die Scrubs-Folge. Da machst du wahrscheinlich eher die Anekdoten.
Ich meine die Geschichten, die wir rund um die Serie alle recherchiert haben. Ich persönlich bin immer noch ein Riesenfan von Alf, aber eher von Alf als Figur, als Typ.
Ja,
Und ich habe jetzt in den letzten Tagen mir echt viele Alf-Folgen wirklich binge-artig wieder reingezogen. Und um schon mal so ein kleines Vorfazit zu droppen, was man jetzt auch schon gerade bei uns rausgehört hat. Klassischer Fall des von uns erfundenen Wochenshow-Effekts. Mhm. Die Erinnerungen daran sind besser als die eigentliche Serie. Die Serie ist verdammt schlecht gealtert. Ja. Junger Vater. Also heute im Jahr 2018 die anzugucken, ist nicht immer ein Spaß.
Das war auch so immer, ich hatte jetzt mir auch Folgen, angeguckt im Zuge der Recherche. Du hast dann da halt so Witze drin, da ist dann Willi, der Haus- und Hofherr da von der Familie, der Papa, ne? Mhm. Die halt an seinem alten Kastenfernseher sitzt und dann irgendwas anfängt zu reparieren und Alf sitzt daneben und wirft die ganze Zeit immer irgendwelche witzigen Wortspiele oder Comebacks und so eine Scheiße dann halt da irgendwie ein auf das, was Willi sagt. Und der Gag der ganzen Szene ist dann eigentlich, dass er einen Stromschlag bekommt. Und du denkst, ja, okay, das ist so Prinzip, dicker Junge fällt hin, alle lachen, ne?
Ja.
Slapstick-Comedy.
Ja.
Wir können ja reinsteigen jetzt mit einer Hörerfrage von Matze Bader. Wie sieht der Stuhlgang von Alf aus?
Oh, das kann man doch relativ leicht feststellen. Also so durchevaluieren. Wir wissen, er hat mindestens 2, maximal 6 Mägen.
Mhm. Maximal 8.
8 Mägen,
maximal
stimmt.
8 Mägen, die er nach Bedarf öffnen kann.
Genau. Was davon jetzt war, das wissen wir nicht genau, aber zumindest die Ansage 2 Supermägen, das sagt er einige Male, deswegen können wir das schon mal als verifiziert abstempeln. Mhm. Das mit den anderen 6 kann auch ein Gag gewesen sein. Das wissen wir nicht hundertprozentig. Wir wissen, dass er omnivore ist, er frisst alles.
Ja. Wirklich alles?
Ja, ja. Wirklich alles?
Also von Junkfood über Möbelstücke, naja, frisst er alles.
Du siehst ihn halt immer mal, auch dann später in der Zeichentrickserie gehen sie noch ein bisschen mehr drauf ein. Auf Melmac werden halt hauptsächlich tatsächlich zu Frühstück, Mittag, Abendessen werden meistens die Katzen von Melmac gegessen, weil die dort als Delikatesse gelten. Das heißt, er hat eine sehr fleischlastige Ernährung. Ja, ja. Mhm. Aber unter anderem halt auch zum Beispiel Alf isst zum Beispiel auch Schnecken. Nicht die Erdenschnecken, weil die findet er eklig, weil er mal barfuß rumläuft und wenn er auf die drauf tritt, das findet er widerlich.
Oh, daran erinnere ich mich, ja.
Aber er isst die Schnecken von Melmac zum Beispiel ganz gerne. Die werden ihm auch in der Serie zum Beispiel, werden die ihm immer mal serviert in so einem komischen Schleimbatzen. Das heißt, er hat eine sehr proteinreiche Ernährung. Deswegen schätze ich mal, der hat einen sehr weichen Stuhl.
Also ich vermute mal, dass der Stuhlgang ähnlich aussieht wie bei Menschen. Also bei Alf scheint sowas wie ein Säugetier zu sein. Zumindest zu, also ich denke mal, den kann man so klassifizieren.
Ja.
Also ich wüsste nicht, dass irgendwann mal gesagt wurde, dass die Eier legen oder so.
Wir können es aber auch nicht ausschließen.
Wir können es nicht ausschließen. Allerdings weist er sonst praktisch alle Merkmale von Säugetieren auf.
Ja. Melmac selber war ja auch sehr erdenartig und von der, er hat Fell.
Er sagt ja auch direkt in der ersten Folge, ich bin auf so einem Planeten, er ist im Prinzip wie die Erde, nur kleiner.
Ja, genau.
Also zu Alfs Ernährung kann ich tatsächlich den ersten kleinen Dialog aus der Serie zitieren. Willy und Alf bauen zusammen ein Zelt auf. Willy: Alf, gibst du mir bitte die Schachtel mit den Flügelmuttern? Alf: Ich fürchte, die habe ich gegessen. Willy: Du hast die Flügelmuttern gegessen. Alf: Ich habe Geflügelbutter gelesen. Und such bitte nicht nach den Zeltblöcken, da stand Hering drauf. Leute, wir haben eine...
Ich schmeiß... Warte.
Kack und Sach Schenkelklopfer.
Wir haben eine ganz...
Wochenjournal.
Bevor wir uns vertiefen, ganz wichtig, kommt ein Nicht-Melmakianer bzw. Melmacker auf die Erde.
Meinst du ein Alf, eine außerirdische Lebensform?
Genau. Wer oder was ist... Oder was ist die Serie Alf? Worum geht's da?
Also Alf ist eine US-amerikanische Sitcom, also Situation Comedy, aufgezeichnet vor Live-Publikum, in dem es um die Familie Tanner geht, die unfreiwillig den abgestürzten Alien, also außerirdischen Alf, beziehungsweise Gordon Shumway, den sie selbst als Alf, außerirdische Lebensform, bezeichnen,
Gordon,
aufnimmt.
Geiler Name für ein Alien.
Gordon Shumway.
Das ist auch, so, als würdest du das Alien aus Alien Hugo nennen. Ja.
Und dort stellt er mit seinen merkwürdigen Gewohnheiten seines Heimatplaneten, aber auch mit seiner chaotischen Art, die Familie auf den Kopf.
Ja.
Also das war es tatsächlich. Also ich hab mir auch, als ich die Serie mir angeschaut habe nochmal, Alf ist eine wirklich beliebig ersetzbare Figur. Das musste kein Alien sein. Das könnte auch ein Penner sein.
Ja, das könnte auch der lustige Nachbar sein oder halt Will Smith bei der Prinz von Bel-Air.
Ja, es ist wirklich scheißegal. Es ist eine total. Ja, Prinz of Bel-Air funktioniert genauso wie Alf. Das ist im Prinzip dieselbe Handlung. Der kommt aus einer Welt, die sie nicht kennen, also eben aus den armen Vierteln. So. Ich meine, es bei Prince of Bel-Air. Aus den Armenvierteln, er ist total chaotisch, redet den ganzen Tag dummes Zeug und bringt die Familie ständig in Schwierigkeiten.
Stimmt.
Genau. Das ist wirklich genau die gleiche Handlung.
Und er wirft ihre Wertevorstellungen total durcheinander und trotzdem lieben und hassen sie ihn. Ja.
Er frisst ihnen die Haare vom Kopf und bringt kaum was zur Familie dazu. Das ist die gleiche Handlung.
Das ist im Prinzip fast die gleiche Serie.
Das hast du doch bei Alle unter einem Dach zum Beispiel auch. Die einzigen, die das nicht so richtig machen, sind so Full House oder sowas. Bei Alle unter einem Dach ist auch. Du hast dieses geordnete Familie und dann kommt Steve Urkel halt immer plötzlich.
Also es ist ja auch ein klassisches Motiv, ne? Also eine normale Situation zu nehmen und einen Faktor reinzuschmeißen, der das Ganze durcheinander wirft, und schon hast du eine Handlung.
Die Familie,
wirft man einen tollwütigen Fuchs plötzlich in eine Konferenzversammlung und schon hast du eine Handlung.
Ja, also es ist ja auch so, Ananas Express zum Beispiel, du hast zwei brave Kiffer, ganz so, im Prinzip keine Handlung erzählen wird, einer beobachtet einen Mord, zack, hast du einen Film. Weißt du, es ist so...
Shaun of the Dead, zwei Langweiler, die halt einfach ihren Tag hineinleben und plötzlich passiert was extrem Außergewöhnliches.
Wir haben in der letzten Folge über die aristotelischen Geschichtsmotive gesprochen. Ja. Also es gibt nur 7 Geschichten auf dieser Welt. Bei Alf haben wir aus Sicht der Familie Tanner die Überwindung des Monsters.
Ja.
Also
ja,
Alf,
stimmt. Ja.
Alf, der Außerirdische, der in die Vorstadtfamilie Tanner kracht. Die leben in einem Vorort von Los Angeles. Total stinknormale, spießige und langweilige Familie. Ich habe irgendwo sogar gelesen, dass Alf die erste Serie oder Sitcom gewesen sein soll, die in dieser Form, in dieser Detailliertheit die Vorstadtfamilie in den USA thematisiert. Wir denken gerade nach, ob es andere Beispiele davor gab.
Fällt nur gerade ein hier, eine schrecklich nette Familie oder Morg.
Das kam danach, Morg
vom Ork war, glaube ich, früher, aber...
Morg vom Ork war aber, ich kenne mich damit
nicht
aus.
Das war eher so WG-Leben so ein bisschen.
Ja, genau. Das war keine Familie.
Das ist nicht dieses Milieu der amerikanischen Vorstadtfamilie.
Was ist denn mit hier, Hintermond gleich links? Das war auch später, ne?
Ja.
Und das war, glaube ich, auch eine andere soziale Schicht, aber da bin ich mir...
Nö, das war auch eine ganz normale Familie, ja, die dann einen Alien gefunden
Vorstadt,
hat,
ja. Aber auch eine Vorstadt, das ist ganz wichtig, Vorstadt, dieses, dieses idyllische Vorstadtleben, das sich eigentlich fast schon wie ein Dorfleben anfühlt.
Ja, aber das war später, hinter Mondgleichnis, ja. Müsste später gewesen sein.
Stellen wir das erstmal so in den Raum, vielleicht haben ja Zuschauer, vielleicht kommt denn ja direkt aus der Kanone geschossen, ohne Wikipedia und ohne Google, vielleicht eine Idee.
Lasst uns Alf, diese Figur, lasst uns einfach mal kurz nur auf diesen Typen konzentrieren und den so ein bisschen charakterisieren. Vielleicht auch für Leute, die für jüngere Hörer oder für ältere Hörer, die das aus unbegreiflichen Gründen nie gesehen haben. Alf ist, du hast es schon beschrieben, Tobi, haarig, sieht ein bisschen aus wie ein mutierter Hund. Hm. So eine Kreuzung aus Hund und
Affe.
Und Affe, ja. 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 Hat so einen merkwürdigen Rüssel. Die Charaktereigenschaft, die ihn besonders in den frühen Staffeln am krassesten beschreibt, ist
ganz klar seine 90er-Jahre-Locke vorne.
Ey, die aber wieder inkommt. Der hat so richtig, richtig verschärften, so eine Pop-Locken-Undercut irgendwie, so wie das aussieht. Finde ich mega gut. Fand ich damals schon cool. Ja,
also sieht auch cool aus. Die Charaktereigenschaft, die ihn tatsächlich am besten beschreibt in den frühen Staffeln, ist meiner Meinung nach das Wort rücksichtslos.
Und hungrig.
Rücksichtslos, naja, hungrig. Er ist ein absoluter Gierschlund. Ja. Er ist rücksichtslos. Auf der anderen Seite, also er bestellt über Willys Kreditkarte ständig irgendeinen skurrilen Shit. Er saugt diese Familie Tanner sowohl psychisch als auch materiell förmlich aus.
Wie Will Smith in Prince of Bel-Air. Mhm.
Ja.
Das Schlimme ist, er ist halt auch immer cool, er ist ja so ein totaler, Alf ist ja auch so ein totaler Smartass. Der hat zu allem immer was zu sagen. Der denkt sich ja teilweise auch Feiertage und sowas aus. Also der ist halt auch, er ist ein sehr rhetorischer Charakter halt auch so, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Er ist rhetorisch extrem begabt. Also er kann sich aus fast jeder Situation rausquatschen. Er ruft regelmäßig bei irgendwelchen Talkshows an im Fernsehen und spricht dort mit. Einer meiner Lieblingsfolgen ist, als er es schafft, sich mit einem Telefon in die Air Force One reinzuquatschen und dann mit dem Präsidenten darüber spricht, dass er versucht, den Präsidenten davon zu überzeugen, die Atomwaffen abzuschaffen. Durch ein typisches Sitcom-Missverständnis denkt der Präsident, Alf will ihn mit einer Bombe erpressen.
Ja, 1A. So.
Er ist kreativ. Es gibt eine Folge, in der er Drehbücher für eine Soap schreibt, die innerhalb von weniger als 24 Stunden dann immer umgesetzt werden.
Ich erinnere mich.
Obwohl in der Folge schreibt er ja 1:1 nur das Leben der Tenners auf und macht das im Drehbuch. Also da war er gar nicht so kreativ, sondern hat nur geklaut.
Ja. Na gut, aber kreativ genug daraus ein Drehbuch zu machen. Ja. Also ne, nur wenn man eine Idee hat, heißt das noch nicht, dass man ein Buch hat. Ja. Egal ob Drehbuch oder Roman.
Er ist ziemlich naiv. Er möchte, also typisches Handlungsmotiv ist, Alf möchte eigentlich was Gutes tun, macht aber nichts als Ärger und alles wird zu scheiße.
Ja. Also eine Sitcom.
Ja. Ja. Willy wird regelmäßig, der Vater wird mehr als nur einmal verhaftet in der Serie, weil Alf irgendeinen Scheiß gemacht hat. Ja.
Alf ist aber auch auf der anderen Seite auch unglaublich tollpatschig phasenweise und faul. Ich glaube, sein einziger Lieblingshobbys ist wirklich Essen, Fernsehen gucken und faulenzen halt einfach.
Ja, genau. Es gibt da diese Nummer von wegen, wo er Willi von der Arbeit nach Hause ruft wegen eines Notfalls. Ja. Er kann sehr gut Stimmen imitieren.
Ah ja, stimmt. Er kann fast jede Stimme imitieren.
Genau. Und da imitiert er halt die Stimme von der Mrs. Tanner.
Kate.
Und, Kate, genau.
Stimmt.
Und Willi stürmt nach Hause und dann, oh mein Gott, was ist los? Ich habe gar nichts gesagt. Nein, ich habe angerufen. Der Fernseher funktioniert nicht. Der Ton ist super, aber ich sehe nichts. Ich habe den Stecker gezogen. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Ja. Er darf das Haus nicht verlassen, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Er darf das Haus nicht verlassen.
Gibt aber einen kleinen Kreis von Menschen, die wissen, dass es Alf gibt.
Die Existenz Alfs muss verständlicherweise geheim gehalten werden, denn es gibt immer die Angst, dass die Regierung Wind von Alf bekommt und ihn dann zu Analsondenzwecken, zu Untersuchungen und so weiter mitnimmt.
Ist natürlich auch clever von der Produktionsfirma, so können sie sich die Kohle für weitere Sets sparen.
Ja, er geht doch, es gibt doch, glaube ich, sogar Folgen, wo er dann mal auch aus dem Haus ausbüxt, aber dann ist er immer in Verkleidung. Hat er mal irgendwie einen Sonnenhut auf oder ein Kleid oder
selbst Sonnenbrille. Das sieht man in dem Film auch ziemlich häufig.
Wir sprechen später auch noch über die Produktion und wieso diese Serie fast ausschließlich in dem Haus spielt. Das hat auch technische Gründe natürlich. Ja. Alf ist aber auch sehr zwiespältig. Also ihr habt gerade faul gesagt, er ist aber auf der anderen Seite auch super zielstrebig. Wenn er sich ein Ziel setzt, wenn er was haben will, dann kriegt er das meistens und zwar die skurrilsten Sachen. Wie zum Beispiel, dass er Drehbuchautor einer Soap wird.
Ja.
Oder dass er den Präsidenten erreicht.
Ist so ein bisschen Segen der Ahnungslosigkeit. Der ist ja halt so ein typischer, ist so ein, man würde jetzt sagen, ein Macher, aber der macht halt einfach die Sachen, bis er das halt hat, was er will. Ohne größere Intention
es,
halt.
Es gibt eine.
Es ist ein bisschen wie so ein cleveres Kind.
Ja.
Oder,
ja,
oder ja, ein gebildeteres
ja.
Kind.
Ja, ohne Scheiß. Ja. Es gibt eine Folge, wo
könnte er. Könnte das sogar als Mut identifizieren, ja.
Es gibt eine Folge, wo ein neuer Nachbar in die Nachbarschaft kommt und Alf ist besessen von der Idee, dass das Elvis Presley unter einem Pseudonym ja, ist. Er ist besessen davon, stalkt diesen Mann und telefoniert die gesamte Nachbarschaft durch und überredet die anderen Nachbarn praktisch dazu, für ihn zu spionieren und versucht, Infos aus denen rauszuquatschen. Wenn er ein Ziel hat, meistens sind das super alberne Ziele, dann setzt er die um.
Ja. Aber man muss dazu sagen, der Mann muss auch echt, oder der Affe, muss auch echt eine ganze Menge Langeweile haben. Stell mal vor, du bist in so einem Haus gefangen mit so einer Spießerfamilie. Der kann ja nichts machen, der darf nicht mal die Katze Lucky essen. Also der sitzt wirklich nur rum, guckt Fernsehen und ist aber ziemlich clever. Also da ist eine Menge los in seinem Kopf.
Ja.
Klar wird das dann in Bullshit umgesetzt, weil was soll er auch Produktives tun?
Es kommt auch während der Serie kommen auch immer mal wieder Psychologen zu ihm, weil der wird auch leicht depressiv aufgrund seiner Einsamkeit, weil er aus der Hütte nicht rauskommt. Was passiert mehr als einmal, dass ein Psychologe zu ihm hinkommt und mit ihm redet?
Ja.
Ob bei ihm alles okay ist.
Thema Ernährung, ganz wichtig. Er ist super verfressen. Und um die Hörerfrage mit dem Stuhlgang vielleicht zu beantworten, der Typ frisst enorm viel. Er frisst alles. Sein Stuhlgang ist vermutlich
amerikanisch,
reichhaltig, amerikanisch, voluminös. Er wird wahrscheinlich mega viel kacken.
Glaube ich nicht. Mit so vielen Mägen, da wird eine Menge umgesetzt werden. Die Frage ist, warum der so fett wird. Warum der nicht fett wird.
Ja, die Frage ist, warum er so viel Energie braucht.
Naja, außerirdische Lebensform, andere Atmosphäre.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Weiß ich
auch nicht, wie das umgesetzt wird.
Aber Melmac wird extrem erdenähnlich dargestellt.
Ja, aber die leben auf Melmac halt auch wie die Hobbits halt irgendwie. Das Einzige, was sie den ganzen Tag machen, ist halt Essen. Und wenn sie nicht essen, ihre Freizeitbeschäftigung auf Melmac besteht darin, dass sie riesige Minen haben, in denen sie nach Joghurt buddeln. Also,
echt?
Ja.
Ey, Richard, verrat noch nicht so viel über Melmac. Wie bitte?
Ja, nationale Freizeitbeschäftigung ist auf Melmac sind riesengroße Minen, in denen sie nach Joghurt buddeln.
Also ich hab zu dem nicht fett werden. Ich habe zwei so biologische Mini-Thesen. Also oder Optionen. Die erste Option ist, er braucht für irgendwas mega viel Energie und deswegen frisst er so viel und wird nicht fett. Wir wissen aber nicht für was, denn er liegt den ganzen Tag nur im Haus rum. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Verdauungssystem der Melmacianer oder Melmacker, beide Begriffe werden in der Serie benutzt.
Jetzt nimmt er mir die Sachen weg, merkst du?
Es kann sein, dass beide, das Verdauungssystem der Melmacker super ineffizient ist. Also, dass es denen super schwer fällt, Energie aus dem Fressen zu ziehen. Das bedeutet, er frisst 10 Tonnen Scheiße am Tag, aber kann trotzdem nur irgendwie ein paar tausend Kalorien umsetzen. Wisst ihr, wie ich meine?
Oder okay, er hat eine super harte Verbrennung halt einfach nur, ne? So, da braucht Energie, weil die halt
ja gut, aber irgendwo muss die Energie ja hingehen.
Ja, genau, irgendwo muss die Energie hin, die machen ja nichts. Also, der sitzt ja nur rum und die Melmacianer an sich machen ja auch nichts.
Vielleicht ist das melmacianische Gehirn so heftig am Arbeiten. Vielleicht hat er ein IQ von 1000 und wir wissen es nur nicht. Vielleicht ist das Gehirn so ein krasser Multithreading-CPU, dass der halt echt 10.000 Kalorien für sein Gehirn verbrennt.
Ich könnte mal, also diese Idee mit der Ineffizienz finde ich gar nicht so blöd. Das würde zumindest erklären, warum der so viele Mägen hat und warum der so klein ist.
Also, dass das Melmacher-Verdauungssystem super ineffektiv ist.
Ja, oder der muss, es ist aus irgendwelchen Gründen super energieaufreibend, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat er unter anderem so ein Fell.
Ja. Das wäre halt eine Frage, das könnten halt die Wissenschaftler klären, wenn sie Alf mal erwischen würden.
Oder umgekehrt, auf Melmac ist es super kalt.
Nee.
Deswegen, wie nee?
Ist es nicht.
Ah, wissen wir?
Ja.
Okay, weil so scheiße. Also ich meine, was heißt super kalt? Ich rede jetzt nicht von Eiswüsten, ne? Sondern sagen wir mal so im Durchschnitt im Sommer irgendwie 8 Grad und sonst im Winter irgendwie minus 10 oder
das
so,
Ding
ne?
Ist halt, also auf Melmac.
So Hamburger Wetter.
Auf Melmac trägt er halt auch immer Kleidung. Er hat auf Melmac immer ein kurzärmeliges Hawaii-Hemd zum Beispiel auch an.
Stimmt, so. Dieses rote, ne?
Ja.
Das hat er nachher in so einer Show nachher auch angehabt. Ist ja auch egal. Jedenfalls.
Er trägt auch in den späteren Staffeln von Alf immer wieder Kleidungsstücke.
Ja. Aber Lebewesen, die sich an extreme Bedingungen anpassen, sind ja auf der Erde relativ leicht auszumachen. Du bist entweder super groß oder super klein.
Ja.
Ne, gerade wenn es kalt ist, wirst du für gewöhnlich, also ne, wenn es kalt und wenn es heiß ist, wirst du entweder super groß oder super klein.
Ja. Wenn es super kalt ist, werden die meistens die Tiere massiv und kompakt wie Bären, weil es dann im Körperinneren die Wärme besser hält. Ja. Wenn es heiß wird, wie in der Wüste, werden die Tiere sehr filigran mit dünnen Gliedmaßen, damit die Wärme besser verdunsten kann.
Aber es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel Elefanten, Rhinozerosse. Ne, also du kannst auch groß, fett und kompakt sein. Wichtig ist, also wie dieser Wärmehaushalt funktioniert, dass du über eine große Fläche, also je größer deine Fläche ist, desto mehr Wärme kannst du eben auch abgeben. Ne? Also kannst du transpirieren und so weiter. Und wir sehen jetzt Alf, der ist klein und hat Fell und frisst sagenhaft viel und lebt in Kalifornien. Was bedeutet, also Kalifornien ist ja warm, wenn das im Vorort von L.A. ist, dann ist da super Wetter die ganze Zeit.
Ja.
Es ist durchaus möglich, dass er so viel essen muss, weil er seine Körpertemperatur regulieren muss, weil es viel zu warm ist.
Vielleicht.
Ne? Dann
würde er aber extrem viel schwitzen.
Ich meine, Alf, warte mal, Alf. Alf, du ist weißt,
ja, kann ja sein. Wissen wir nicht, ob Alf er viel schwitzt. Der hat ja Fell.
Alf ist ja kein Säugetier im eigentlichen Sinne. Vielleicht.
Deswegen sage ich,
er ist ja kein Säugetier im eigentlichen Sinne, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Eben einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er von außerhalb kommt. Aber was ich persönlich vielleicht mir auch vorstellen kann, ist, dass er die Lebensmittel, die es auf der Erde gibt und Gewürze und sowas wie zum Beispiel raffinierten Zucker, also Kristallzucker und solche Sachen, weißen Kristallzucker und solche Sachen, weil du siehst ihn ja auch mal so Kuchen und so eine Scheiße wirklich in sich reinstopfen, dass der andere Sachen, außer das, was er vom Melmac gewohnt ist, also sehr proteinreich, dass er das, der Körper das vielleicht gar nicht umwandeln kann und das wirklich wieder aus dem rausfällt wie nichts und deswegen er, auch wenn er viel frisst, extrem wenig Kalorien halt zu sich nimmt, wirklich. Also, ja, ich sag ja, der frisst halt Heringe, ne? Kann ja sein, dass der so massiven Darm hat, dass die 1:1 wieder aus ihm rausploppen. Oder er ist heimlicher Balletttänzer und kotzt vor jeder Probe.
Der Typ frisst Flügelmuttern. Ja. Er frisst Metall. Er frisst Metall, Holz, Plastik.
Ja, als du das als Kind nicht auch mal gemacht hättest.
Ey, du lachst, bei meiner Oma in Karlsruhe gibt's heute noch einen Tisch, wo Bissspuren von mir in einem der Tischbeine sind. Ohne Scheiß jetzt,
witzig,
ne?
Witzig, habe ich mal meinen Penis drauf fallen lassen, da ist immer noch ein Drapstruck.
Ich Wikipedia hier gerade Säugetiere, was Säugetiere klassifiziert und habe dabei zufällig herausgefunden, dass Materia, wir kennen alle diesen schrecklichen Sänger, Beutelsäuger bedeutet. Das ist ein witziger Name dann. Jedenfalls klassifizierten Säugetiere relativ wenig. Also so, ne? Im Groben, der größte Punkt ist tatsächlich das Säugen an sich, was aber, wie wir wissen, aus der MRB-Folge auch Kakerlaken zum Teil tun.
Mhm.
Fell, das ist das Ding bei Säugetieren. Alle Säugetiere haben Fell, Menschen ja auch.
Ja.
Wenn auch stark zurückgebildet.
Ja.
Obwohl, stimmt, Delfine und Wale haben das nicht, aber habe ich letztens noch gelesen, dass die nachweisbare Haarwurzeln noch haben.
Okay.
Und solche Geschichten.
Okay.
Das ist wie bei Schlangen, die auch noch nachweislich Gliedmaßen, also die sieht man an dem Skelett, kann man noch Gliedmaßen
rudimentäre Gliedmaßen
andeuten. Ja. Ne? Also, aber überhaupt nicht ausgebildet, das sieht man nur am Skelett. Und nach allem, was wir wissen, könnte er tatsächlich ein Säugetier sein. Also spricht nichts dagegen.
Allerdings also, kommt
er hat den interstellaren Verdauungstrakt von Hulk Hogan.
Naja, das haben Kühe auch. Was nee, aber Kühe haben auch, die haben 3 Mägen, wenn ich mich nicht irre. Vier?
Ich weiß es gerade nicht.
Keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Säugetiere mit mehreren Mägen. Also das ist auch nicht untypisch.
Aber Alf scheint ja dann auch offensichtlich nicht wie eine Kuh auch ein Wiederkäuer zu sein, weil er frisst ja dann Shit und der müsste ja dann eigentlich weniger fressen. Oder wie ein Kamel, was das halt dann in seinen Fetthöckern speichert oder sowas. Ne? Also ja, Alf frisst ja einfach und dann frisst er weiter. Der Wiederkäuer
ja,
nicht.
Ne?
Der
ist ja definitiv
kein Wiederkäuer, nur weil du mehrere Mägen hast.
Definitiv kein Wiederkäuer. Er hat ja auch Anlagen eines Raubtiers. Das haben wir jetzt auch schon angedeutet. Ein Großteil der Gags, besonders in der ersten Staffel, besteht daraus, dass er versucht, die Katze der Familie Lucky zu fressen. Katzen sind das Ding auf Melmac oder bei Melmacianern.
Stimmt, was wir noch überall. Ich finde diese Klassifizierung gerade super interessant. Ich möchte da noch ein bisschen bleiben. Was könnte der sein? Warum diese Körpermerkmale? Was wir sehen ist, er hat Fangzähne, wenn auch zurückgebildete, aber er hat Fangzähne. Das heißt. Bringst du mal eins mit? So aus evolutionären Gründen oder die Evolution der Melmacianer, wie wir sie kennen, hat wahrscheinlich ihre ursprüngliche im Predator-Dasein.
Mhm.
Also weil der hat Restfangzähne, hat aber witzigerweise kaum andere Zähne, bis gar keine, glaube ich sogar. Ne?
Mhm.
Das heißt,
er schlingt. Wie viel hat er? 6 Zähne oder so?
Ja, irgendwie sowas. Und das sind so,
oder
das sind
8 oder so, der hat ja nicht viele.
Ja, genau. Und das sind alles so fangzahnartige Sachen. Also der hat keine Mahlzähne.
Mhm.
Wir sehen ihn auch ja nicht wirklich kauen. Der macht immer so. Also das heißt, er schlingt. also sein Gebiss ist hauptsächlich da oder nur darauf ausgelegt, zu reißen und zu schlingen.
Ja.
Er kann nicht kauen. Außer mümmeln vielleicht, so wie
obwohl, du weißt halt auch nicht, wie die Rettner. Sachen, wie dieser, na gut, er isst halt auch Muttern und so, sonst hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, ja, aber du weißt ja eben nicht, weil du halt auch nicht, weil ich hätte sonst jetzt
kann er ja nicht, du siehst es ja.
Sonst hätte ich jetzt halt auch gesagt, so, dass, wer weiß, wie die Speisen auf Melmac zubereitet sind, weil wenn er Schnecken frisst und irgend so ein Glibber und irgendwie Katzen, vielleicht ist das alles so verkocht, dass er das nicht kauen muss.
Ja, aber, aber verkocht spielt evolutionär keine Rolle. Also wichtig ist ja, wie diese Rasse dann so wurde, wie sie wurde, wenn man davon ausgeht, dass Evolution nicht nur ein Erdending ist, was ja eher unwahrscheinlich ist.
Verkocht, ob eine Speise verkocht oder nicht ist, das spielt evolutionär schon eine Rolle. Allerdings kochen wir Speisen halt erst seit ein paar tausend Jahren.
Das meine ich.
Und in ein paar tausend Jahren passiert bei Evolution nicht viel. Leute, ich liebe euch. Wirklich. Vorhin auf dem Balkon noch rumscheißen, ja, haben wir genug, über das wir sprechen können. Und jetzt versuchen wir seit einer Viertelstunde Alf biologisch zu klassifizieren.
Ja, jetzt ist endlich mal was Spannendes über Alf. Das ist viel spannender als diese Serie. Ja. Also, was haben wir noch? Was können wir noch festmachen? Der Rüssel. Der Rüssel muss evolutionär auch irgendeinen Grund gehabt haben.
Als du vorhin darüber gesprochen hast, dass Lebewesen in heißen Biotopen versuchen, die Oberfläche zu vergrößern, habe ich an diese Rillen auf dem Rüssel gedacht.
Stimmt.
Diese Rillen vergrößern die Oberfläche der Nase.
Stimmt, und die haben nicht wirklich eine andere Funktion. Also der ist ja jetzt nicht sonderlich flexibel oder
es könnte halt aber auch so ein Paarungsding sein. Also dass die Männchen damit versuchen, die Weibchen zu beeindrucken. Denn,
wie bei Tapir.
Moment, hat ja auch so einen geilen Schönheitsfleck auf deiner
Leute,
Nase.
Wir sehen eine weibliche Melmacianerin und zwar schon in der ersten Ronda. Staffel. Wir sehen in der ersten Staffel bereits eine weibliche Rhonda. Und die Frauen auf Melmac haben diese Rillen nicht. Die haben eine glatte Nase. Das spricht sehr dafür, dass diese Rillen
was Sexuelles
sind. So ein Sexual-Lock-Ding sind. Ja. Je heftiger deine Rillen, desto sexier.
Stimmt, das kann natürlich sein. Und das würde gleichzeitig bedeuten, dass die keine Ernährung oder ähnliche Vorteile bieten.
Es kann ja beides sein. Ja,
aber wenn Frauen das nicht haben, dann ist es unwahrscheinlich.
Es sei denn,
es ist eine extrem gespaltene Rasse, ne? Also, dass die Männchen wirklich nur dafür zuständig sind und die Weibchen wirklich nur da. Wir sprechen jetzt nicht von den zivilisierten Melmacianern, sondern von den primitiven Melmacianern, dass dieses Jäger- und Sammler-Ding wirklich so stark aufgeteilt ist, dass die Frauen zum Beispiel nicht schürfen müssen. Mhm. Also diese Nase sieht ja ein bisschen aus wie bei einem Schwein, dass man damit so schürfen kann oder ähnliches.
Ja.
Die wirkt ja auch relativ robust, aber nicht beweglich, also nicht so wie ein tatsächlicher Rüssel, wie bei Tapiren oder bei Elefanten oder so, sondern mehr so wie so eine Schürfnase. Das heißt, wir wissen über die Ernährung, jetzt abgesehen davon, dass er alles verdauen kann offensichtlich, er kann nur reißen, nicht kauen, er schlingt wahrscheinlich, weil er nicht kauen kann und er hat eine schürfartige Nase.
Vor allen Dingen,
haben die früher von Insekten.
Das wollte ich gerade sagen, Fred hat hier gerade auch so ein schönes Bild halt von ihm auf. Er ist halt auch so, er sieht so bärenmäßig aus, ne? Er hat doch er hat zwar Finger, aber er hat zum Beispiel auch Tatzen, richtig, als
er
Füße,
hat,
ne?
Er hat, also auffällig, halt, er hat auffällig große Ohren.
Aber es sieht halt wirklich auch danach aus, als würde, weißt du, die Theorie, dass Alf vielleicht auch irgendwelche, dass seine Art vielleicht auch, klar, Allesfresser sind, dass sie sich vielleicht sogar auch von Aas ernährt haben, eben weil er hat Finger wie ein Affe, er hat zwar nur vier an jeder Hand, aber die kann er halt auch bewegen und seine großen Tatzen lassen vielleicht auch darauf schließen, dass er prinzipiell, seine Größe jetzt nicht, aber dass er prinzipiell vielleicht auch hätte jagen können.
Also
diese Ohren zum Beispiel spricht jetzt mal auf der einen Seite eher so fluchttierartig, dass er gut hört, auf der anderen Seite ist es auch wieder so in die Richtung Fläche vergrößern.
Also gutes Thema.
So, diese Wüstenwölfe, Füchse, die man so kennt, mit diesen riesigen Ohren.
Mir fallen jetzt gerade zwei Sachen auf, auch an Augen und an Ohren. Die Augen sind bei Alf klar nach vorne gerichtet. Das spricht auf jeden Fall für ein Raubtier.
Ja.
Fluchttiere haben ja eher wie Hühner die Augen an der Seite, was peripheres Sehen ermöglicht.
Genau.
Raubtiere haben die Augen nach vorne gerichtet, was das Sichtfeld einschränkt, aber dreidimensionales Sehen ermöglicht. Die Ohren sind auffallend groß und die sind auch eher nach vorne gerichtet. Also die Biologie des Kopfes Alfs lässt ganz stark vermuten, dass die Melmacianer eine Raubtierspezies und damit vermutlich Fleischfresser sind.
Noch dazu hat er dunkle Augen mit einem weißen Punkt, auch sowas leicht Katzenartiges. Wir können davon ausgehen, dass er bei Nacht sogar auch sehr gut sehen kann.
Kann man das nur aufgrund der Augenfarbe sehen?
Ja. Also sicher? Nicht nur aufgrund der Augenfarbe, alleine guck dir die Augen an. Das ist, prinzipiell besteht eine hohe Chance darin auch, dass er bei Nacht halt wirklich wie Katzen vergrößerte Pupillen hat und nachts echt hammerscharf sehen
kann. Das haben Affen aber auch.
Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt, ich glaube, da lehnen wir uns jetzt zoologisch etwas aus dem Fenster, aber die Augen sehen wirklich, die haben wirklich was Katzenartiges.
Nee. Also Katzen nicht, weil Katzen haben schlitzförmige Pupillen und eine Iris. Und er hat weder schlitzförmige Pupillen noch eine Iris. Ah. Das sieht eher aus wie, Hunde haben auch eine Iris. Affen haben das nicht so. Also viele Affenarten haben fast komplett schwarze Augen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Iris drum ist, wahrscheinlich ja, aber dann eine extrem dunkle.
Das weiß ich nicht, das übersteigt gerade mein Wissensstand.
Weil wir ja gerade dabei sind, den Herrn Alf zu charakterisieren. Alf steht natürlich für außerirdische Lebensform im Deutschen, im Englischen für Alien Lifeform. Vorhin haben wir gesagt, rücksichtslos. Er handelt trotzdem, aber es ist ein sehr zwiespältiger Charakter, er handelt oft auch absolut selbstlos. Mhm. Er kümmert sich liebevoll zum Beispiel um das Baby der Tenners, Eric, der in der vierten Staffel auftaucht.
Vorher schon um Brian.
Um Brian, den Jungen, ne, der Tenners. Und er hat zum Beispiel das Gold aus den Leitungen seines Raumschiffs verscherbelt, um Lynn Tanner einen Ferrari zu kaufen. Mhm. Weil wir lernen, dass Gold auf Melmac super wertlos ist.
Hat den Wert von null. Es gibt eine Liste dazu. Das Wertvollste ist tatsächlich Schaum. Ja, doch. Gold hat absolut keinen Wert auf Melmark. Dagegen sind Teppiche, Bronze und Schaum haben den höchsten Wert in ihrer Währung, den Vernix.
Das sagt Alf in genau dieser Folge, wo sie den Ferrari kaufen. Das wertvollste Material auf Melmark ist Schaum. Das wird aber auch nicht detailliert. Wir wissen auch nicht, welcher Schaum. Einfach nur Schaum.
Ja, einfach nur Schaum, ja. Das ist halt der Alf.
Das erklärt, warum er sich in der ersten Folge direkt den Rasierschaum von Willi schnappt. Mhm.
Das ist aber zum Beispiel auch hier sein Fell, das ist ja auch rötlich, hat eine rötlich-braune Färbung und ändert sich auch immer mal von Ocker, Sina-Braun und Orange. Und das fand ich ganz interessant, die Produzenten haben das mal damit erklärt, er ist in Kalifornien, wenn er in der Sonne ist, dann verfärben sich halt auch seine Haare, ne?
Ja, vielleicht hat er auch Winterfell.
Das dachte ich mir halt auch, was prinzipiell auch nicht dagegen spricht, dass er unter Umständen vielleicht sogar auch Winterschlaf hält und deswegen auch so viel frisst.
Ja, aber in Kalifornien Winterschlaf halten ist halt scheiße, ne?
Naja, das kann er trotzdem machen.
Da hast du nicht so viel Zeit. Aber das kann halt, also nicht so viel Winter, aber das kann natürlich trotzdem sein, dass der Rhythmus so funktioniert, dass er dann halt gepolt ist, mega viel zu fressen. Der Winterschlaf einfach nur ausbleibt, weil es nicht Winter wird.
Ja.
Dann müsste er fett werden. Weil, also, ne, Winterschlaftiere werden fett, bevor sie Winterschlaf halten.
Aber Alf hat doch schon eine ganz schöne Wampe.
Die bleibt immer gleich.
Vielleicht verbrennen die auch eine ganze Menge, wenn die schlafen, ich weiß es nicht. So Schlafgymnastik oder so, also weißt du?
Mal
Kniebeuge im Pennen gemacht, ist scheiße.
Ja, weil das mit dem Pennen ist echt so eine Sache. Mit dem Verbrennen ist echt so eine Sache.
Mhm.
Kann ja nur das Gehirn oder die Körpertemperatur.
Da müssen wir wirklich mal mit den Alfmachern sprechen, was die sich dabei so gedacht haben. Ne?
Wahrscheinlich deutlich weniger als wir.
Ja. Super, auch ein toller Spruch von Alf. Brian, es regnet Hunde und Katzen. Alf, es regnet Katzen, mach die Dachfenster auf und hol schon mal Mayonnaise. Oder, wenn du mich brauchst, ich bin im Kühlschrank.
Okay, der ist wirklich witzig. Ich muss ja bei dem Film, ich weiß, viele mögen den nicht, ich mochte ihn immer, da gibt's ganz am Anfang so eine Szene, wo er noch da in der Air Force Basis ist, da sitzt er da mit den Soldaten und pokert und in der Mitte steht so ein fettes Glas Mayonnaise.
Ja.
Und Alf guckt da so drauf, will noch jemand was von diesem weißen, fettigen Zeug? 3, 2, 1, verdrückt.
Diesem weißen, fettigen Zeug. Das ist genau wie wenn die Tenners ihn dann auch trauen und er dann Lucky auch fressen geben darf. Und er sagt, siehst du, Lucky, das ist das allererste Mal in Monaten, dass ich dir was zu fressen geben darf. Keiner würde jetzt was sagen, weil keiner verdächtigt den armen alten Alf. So, ich könnte mir jetzt hier locker ein TLT-Sandwich machen. Toast, Lucky und Tomaten. Und keiner würde den Alf verdächtigen.
Es gibt insgesamt 102 Folgen in 4 Staffeln. Ey, das waren noch Zeiten, ne? Damals hatte, und das war absolut üblich, so im Serienbusiness, eine Staffel hatte rund 25 Folgen.
Das hast du bei House of Cards heute aber auch.
Nee, oder?
Klar.
Oder? Ja, aber in zwei Teile, das ist Staffel aber immer in zwei Teile. Ja.
Also heute ist
bei,
es ja,
bei Walking Dead auch so.
Heute ist es ja üblich, dass Serien zwischen Moment. Ja, okay.
Du verwechselst da gerade Apfel mit Birnen.
Ja, ganz genau. Sitcoms und
Serien.
Also genau. Also so. Also Serien mit Langform mit 45 Minuten. Die haben heute oft so zwischen 10 und 15 Folgen pro Staffel.
Oder pro Staffel Halbzeit.
Wir reden ja hier von einer Comedy-Serie. Eine Folge ist rund 20 Minuten lang.
Da sind auch heute noch um die 20 Folgen durchaus üblich. Also siehe Scrubs, siehe How I Met Your Mother,
siehe. Das ist aber wirklich schon obere Grenze. Also bei Rick and Morty kommen pro Staffel auch nur rund 10 Folgen.
Ja, das ist aber auch ein Sonderfall. Ja, okay. Also generell auch. Wie lange jetzt fünf Jahre für eine Staffel für 10 Folgen zu brauchen, ist auch nicht normal.
Bei Comedy-Serien wie Modern Family hast du auch pro Staffel die 20 Folgen, oder?
Ja. Family Guy und Simpsons, eine Simpsons-Folge geht genau 20 Minuten.
Ja, aber das sind aber auch wieder Zeichentrickfilme. Also womit man es wirklich vergleichen kann, ist halt eben sowas.
Prince of Bel-Air.
Ja, aber das ist ja dieselbe Zeit. Wenn man es aus heutiger Sicht, kannst du es halt wirklich vergleichen mit Dingen wie How I Met Your Mother, auch schon ein paar Jahre, aber ist ja noch aktuell, sind auch um die 20 Folgen. Scrubs sind um die 20 Folgen.
Big
Bang Theory sind um die 20 Folgen. Two and a Half Men, was du gerade hier schon sagtest.
Modern Family
sind um die 20 Folgen. Also das ist schon für eine 20 Minuten Comedy-Serie, vor allem im Sitcom-Bereich, nicht unüblich. Okay.
Ja. Erstausstrahlung 1986 in den USA. Zwei Jahre später dann in Deutschland im ZDF. Das war für die damalige Zeit relativ fix, dass das zwei Jahre später schon in Deutschland ankam. Und es war von Anfang an ein Riesenerfolg. Alf ist echt durch die Decke gegangen am Anfang. Mhm. Ja.
Ja.
Erste Staffel, super. Zweite Staffel konnte sich dann sogar noch steigern. Alf war für eine kurze Zeit unter den Top 5 der meistgesehenen Serien weltweit. Und ab der dritten Staffel ist es dann wirklich eingebrochen. Es gab dann noch eine vierte Staffel, also das überrascht viele Leute, denen ich das die Woche, ich hab die Woche mein ganzes Umfeld mit Alf-Wissen genervt und viele Leute hat es überrascht, dass es nur...
Wir sind dein Umfeld, hä?
Und, viele Leute hat es überrascht, dass es nur 4 Staffeln gibt. Nach der vierten Staffel war Schluss. Der Sender hat relativ kurzfristig überraschend, weil die Zahlen nicht mehr gestimmt haben, die Serie komplett eingestampft.
Ich habe die letzte Folge übrigens nie gesehen. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
Die ist ja traurig.
Weil soviel ich weiß, das ist ein Cliffhanger, der nie aufgelöst wurde.
Oh, ja, der sollte aufgelöst werden, ist dann im ersten Alf-Film aufgelöst worden.
Der Alf-Film spielt vor der Serie.
Darauf wollte ich tatsächlich jetzt direkt zu sprechen kommen.
Am Ende des Alf-Films trifft er auf die Tenners.
Es gibt. Nein, Tobi, Moment, überlass das Feld kurz mir, bitte.
Ja, 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 ja.
Die allerletzte Alf-Folge, Consider Me Gone, im Englischen, im Deutschen, irgendwas mit Abschied, glaube ich, sorry, ist der erste Teil einer Doppelfolge. Und zwar wird Alf von seinen Melmacher-Kumpels abgeholt, Skip und Rhonda, und trifft sich mit denen auf einem Feld, wo das Melmacianische UFO landet. Eine Alien-Taskforce der US-Regierung kriegt davon Wind und schnappt Alf. Alf wird in der allerletzten Folge tatsächlich gecached.
Ja.
Ja, und die Produzenten sind davon ausgegangen, dass es weitergeht, denn es gab eine mündliche Zusage von NBC, dass es noch eine 5. Staffel geben wird. Das haben die mündlich da den Alfmachern zugesagt. Gefährlich, sich darauf zu verlassen, denn relativ kurzfristig wurde dann tatsächlich das Ganze doch nicht verlängert. Alles war vorbei. Die saßen da mit diesem angefangenen Cliffhanger, mit diesem ersten Teil, und es gab nie einen zweiten Teil. Also das Ende kam relativ überraschend. Die NBC Executives haben das tatsächlich später übrigens bereut, dass sie die Serie so kurzfristig abgesetzt haben und nicht weiter Vertrauen da reingesetzt haben, denn die Quoten sind eingebrochen, aber es war jetzt nicht so, dass es kein Mensch mehr gesehen hat.
Ja, und außerdem, gerade über so einen langen Zeitraum und gerade bei Sitcoms kommt das häufig vor, dass immer mal wieder, das war bei Scrubs auch immer mal wieder ein Problem, dass die Einschaltquoten bei der dritten Staffel zum Beispiel gingen in den Keller und ich glaube bei der sechsten dann auch wieder. Dann haben sie ja auch nach der 6. ein bisschen länger gebraucht für die 7., die aber auch Käse war. Und dann die 8. hat noch länger gedauert, hatte aber dann wieder Superquoten. Also das ist klar, bei so einer Serie, die lange läuft und im Prinzip immer wieder das Gleiche erzählt, kommt das vor. Also ich kann verstehen, dass sie das heute bereuen. So, das hätte man länger durchziehen sollen.
Ja, es war zum Beispiel, zum Beispiel.
Aber Match of Mother genauso.
Family Guy ja zum Beispiel auch zweimal abgesetzt worden von Fox, ne? Und da, aber heute hast du, ich verstehe das immer nicht, dass man immer sagt, sobald die Zahlen eintreffen, und ich sag mal, 4 Staffeln ist ja nur wirklich kein Ding. Überleg mal, wie lange man wirklich auch bei How I Met Your Mother saß und dann wirklich zu sagen so, Leute, bringt's endlich zu Potte.
Ja, genau. Wo bleibt dieses Ende? Wieso kommt dann noch eine Staffel? Ich habe die Schnauze voll, ihren Knöchel zu sehen. Sag mir, wie sie heißt.
Ja, vor allen Dingen halt auch so, ich sage nur, Problem an The Walking Dead. Oh, es wird eine Endlosserie. Ja, nee, ja, hast mich schon verloren.
Ja,
und zack,
Zuschauer weg. Ja, weil ich will einen Abschluss haben. Bei der aktuellen Staffel, die hat ja die miesesten Quoten überhaupt.
Ja?
Keiner hat mehr Bock auf The Walking Dead, seitdem die gesagt haben, es wird eine Endlosserie. Und dann die letzte, also die vorletzte jetzt, Staffel auch noch scheiße war, denen sind die alle weggerannt, die ganzen Zuschauer.
Die, keine Ahnung, die, was eine neue Staffel geben wird. Die Fans bekamen das Sequel zur letzten ALF-Folge dann in einem grauenhaften Kinofilm in den 90ern, im englischen Project ALF, im deutschen ALF der Film.
Ich
hab den als Kind sogar im Kino gesehen.
Ich hab den auch als Kind im Kino gesehen, aber ey, da rein, also, da raus, der Film ist nix hängen geblieben.
Ich fand den als Kind klasse. Ich hatte
nix hängen geblieben, muss ich
sagen. Der ist super langweilig, der ist voll langweilig. In dem Film fährt man dann praktisch, wie es mit ALF...
Ich kann mich doch nur noch an den Anfang erinnern, ehrlich gesagt.
Also
in dieser Air Force Basis.
In zwei Sätzen, ALF ist bei der US-Armee und wird dort festgehalten. Am Ende des Films, durch verschiedene kranke und total schlechte Twists, wird ALF dann tatsächlich öffentlich bekannt und offiziell Botschafter Melmax auf der Erde, also muss sich nicht mehr verstecken.
Aber kommt der nicht wieder zu den Tenners?
Nein.
Nee, weil das war das Problem. Das war das Problem nämlich an dem Film. Der gesamte Originalcast bis auf ALF taucht nicht einmal auf im Film.
Was habe ich denn dann da im Kopf?
Keine Figur aus der Originalserie taucht im ALF-Film auf. Die Tenners, die Schauspieler, wollten alle nicht mehr mitmachen. Wieso die dann nicht mehr mitmachen wollten, darauf werden wir auch noch in ein paar Minuten zu sprechen kommen. Das ist auch ein spannendes Thema.
Ich habe noch ein bisschen was zu ALF. Halt einfach so ein paar allgemeine Daten und Fakten zu ihm zum Beispiel. Jetzt so ganz blöde, ALF ist geboren am 28. Oktober 1756. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, das in Deutschland
ist lange her.
In Deutschland war gerade der 7-jährige Krieg.
Er ist fast 300 Jahre alt, ja.
Ey, das ist ziemlich genau, ziemlich genau sogar, bis auf ein paar Monate, 50 Jahre nach der Niederschrift des deutschen Rheinlandsgebots.
Ja, genau.
Jetzt wissen alle Deutschen Bescheid.
Die Serie ALF wird in diesem Jahr 2018 auch 30 Jahre alt.
Stimmt. Ja.
Er hat tatsächlich noch zwei Geschwister, und zwar Curtis und Orgy. Er ist ja geboren als Gordon Shumway, Kind von Bob und Flo Shumway. was ich total geil finde auf Melmark, er ist als eheliches Kind geboren, was auf Melmark als totale Schande gilt, weil ein eheliches Kind zu haben gilt als unmoralisch. Er ist ungefähr 95 Zentimeter groß, besitzt wie gesagt 2 bis 8 Mägen, die er nach Bedarf öffnen kann. Und tatsächlich, Melmark ist an seinem Geburtstag zerstört worden.
Ehrlich?
Ja. Ja.
Scheiße.
Melmark ist, komme ich aber nachher noch dazu, nur kurz als Info, ist zu seinem Geburtstag zerstört worden. Nach der Zerstörung des Planeten trieb ALF auf der Flucht tatsächlich ein Jahr lang durchs Weltall, bevor er dann auf der Erde eine Bruchlandung hatte.
Oh, krass.
Und
Er sich da ernährt?
Und der hat er gut vorgesorgt, ne? Vielleicht kommt das auch daher, der war ein Jahr im Weltall. Vielleicht frisst er deswegen so viel, weil er niemals weiß, ob er wieder so lange oben sein wird.
Und
vielleicht haben die wirklich so einen beschissenen Stoffwechsel, dass er ewig braucht. So ähnlich wie der menschliche Endorphinspeicher, was er ewig braucht, um sich wieder zu füllen. Vielleicht brauchen Melmarkianer ewig, um Fett anzusetzen.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Dass das alles praktisch in der Luft verpufft, die ganze Energie? Fürs Gehirn verbraucht wird und es braucht ewig Fettspeicher anzufressen.
Und das, was er da in 4 Staffeln ALF alles verputzt hat, war im Prinzip ein langes 4-jähriges Katerfressen nach dem Jahr alleine im Weltall.
Das kann durchaus möglich. Können, ja. Durchaus möglich.
Ich meine, er hat doch, wie gesagt, depressive Züge, weil er so oft alleine ist. Vielleicht ist das einfach nur Frustfressen. Aber ja, klar.
Ja, aber es muss ja irgendwo hin. Also wir müssen es ja irgendwie biologisch erklären. Ja, sonst macht dieser ganze Podcast hier keinen Sinn.
Und ALF ist, obwohl Melmark zerstört ist, der einzige Melmarkianer, der ein Mittel entdeckt hat gegen melmarkianische Kakerlaken, nämlich Parfum.
Ja.
Das habe ich bei der Dingsfolge schon erzählt. Ja. Ich wollte gerade erzählen, dass Kakerlaken eher auf Frauenfüße abgehen als auf Männerfüße, aber das hatte ich da schon erzählt.
Also wenn ihr mehr über Kakerlaken wissen wollt, hört euch die MRB-Folge an. Ich versuche gerade die Zeit zu überbrücken, bis Richard seine Notizen nochmal gelesen hat.
Nee, alles gut. Alles gut zu Alf, das war nur noch so Kleinigkeiten. Nee,
du schwiegst gerade so und guckst so konzentriert auf diese Dinger. Und ich kenne diesen Moment, ich habe das auch manchmal.
Nee, ich bin immer froh,
wenn jemand redet.
Ich habe mir gerade kurz offenbar, ich habe ein paar Randnotizen halt zu Alf, was halt noch gar nicht kam, weil ich fand es halt mega interessant, dass der halt 1756 geboren wurde. Hm. Und dann halt erst in den 80ern, ich glaube 1980 oder sowas, kam er ja dann auf die Erde. Oder 85 oder irgendwann, keine Ahnung. Ich habe das hier noch irgendwo drin, aber ich muss das nochmal direkt nachgucken.
Stichwort Kakerlaken.
Unser
Hörer Axel G. hat auch bei uns sich auf unserer Wall verewigt. Der hat sogar sein Profilbild Alf gewidmet. Und er fragt unter anderem, warum sticht die Kakerlaken-Folge so raus?
Die Kakerlaken-Folge ist unter anderem so erfolgreich gewesen, weil das halt auch Bezug hat zu seinem Planeten Melmac, und zwar einen richtig direkten Bezug. Die Kakerlaken hat nämlich Alf mitgebracht aus Melmac. Die sind
in
so
der Folge kämpfen die ja gegen so eine große Kakerlake, von der man immer nur die Beine sieht.
Genau, gegen Rodney, glaube ich, heißt sie. Ich hatte mir das sogar aufgeschrieben. Warte mal, da war
sie nicht, haben die, da die haben da,
ich habe nämlich was, warte mal, ich habe nämlich was zu Tieren auf Melmac, was halt tierisch geil ist. Genau, da gibt's nämlich auch ein schönes Zitat aus der Folge, ruft nämlich einer Willi oder so, der die Kakerlake sieht, oh mein Gott, sie hat blaue Augen, und Alf sagt nur, natürlich, sie ist aus Melmac, weil auf Melmac haben alle Kakerlaken, alle gefährlichen Kakerlaken blaue Augen und sie können Mensch groß werden. Wenn sie sogar dann, wie in der Folge, dann auch noch beschossen und bestrahlt werden und was auch immer, können sie sogar noch größer werden. Und Kakerlaken gelten auf Melmac als absolutes Todesurteil, wenn du da auf eine triffst.
Die Kakerlaken-Folge sticht noch aus einem anderen Grund raus. Und zwar, viele Fans und Kritiker sehen die Serie Alf als eine Serie der verpassten Chancen.
Ja.
Also dafür, dass die Exposition so abgedreht ist. Ein Alien, ein vielfreißiger, rücksichtsloser Alien, der in diese Garage zu dieser Familie kommt. Für diese Exposition ist die Serie extrem zurückhaltend und eigentlich schon richtig spießig. Es gibt witzige, verrückte Ideen, wie Alf telefoniert mit dem Präsidenten und so. Aber wir sehen nie verrückten Alien-Stuff. Es gibt witzige Sprüche von Alf, aber wir sehen immer nur Wohnzimmer mit dieser spießigen Familie, Telefone, Pizzaschachteln.
Halt, die Leute erwarten halt so eine E.T.-Scheiße dann halt.
Ja,
aber Alf
ist... E.T. wird direkt in der ersten Folge schon angesprochen.
Ja, vor allem, aber Alf ist so, sorry, Alf ist der Hartz-IV-Empfänger der Aliens.
Ja, das stimmt, weil der sagt auch direkt in der ersten Folge, oder in der zweiten, ich weiß gar nicht mehr, sagt er direkt, dass er keine Ahnung von Technik zum Beispiel hat.
Ja.
Der hat da überhaupt gar keinen Bezug zu. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als würde einer von uns jetzt auf einem fremden Planeten landen. Oder in der Vergangenheit landen. Wie oft stellen wir vor, Mensch, würde ich mit unserem heutigen Wissen mal im Mittelalter leben.
Ja.
Gott, könnte ich denen was erzählen. Ach
Bullshit.
Ja, erklär denen mal, wie funktioniert Elektrizität.
Ja.
Ne? Also hol mal dein iPhone raus. Erklär denen doch mal bitte HDMI.
Ja, genau. Ja. Bitte, erklär mir mal HDMI.
Ganz genau, das ist
also
es.
Also tu mir jetzt, meine ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist Signalübertragung. Was ist ein Signal? So, ja, erklär's mal den Leuten.
Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass wir eigentlich, wir fühlen uns jetzt gerade überlegen und geil, weil unsere Rasse überlegen und geil ist. Wir als Individuen haben aber keinen Schimmer davon. Also weißt du, ich weiß in der Theorie, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Aber ganz ehrlich, bauen bei weitem nicht.
Nee,
ich kann nicht mal einen Ölwechselstand wechseln. Weißt du so?
Du machst ja jetzt gerade auch.
So einer ist Alf halt auch. Weißt
und
du, der lebt zwar vielleicht in einer Rasse, die solche interstellaren Flüge machen können, aber nicht er.
Er ist so der. Die haben natürlich auf ihrem Planeten auch die wissenschaftlichen Eierköpfe. Er scheint nur so ein ganz normal Urlaub machender Feierparty-Mensch
zu sein. Übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, weil wir jetzt Alfs Biologie und sein Verhalten so krass analysiert haben. Das ist jetzt in so einer wissenschaftlichen Fragestellung ganz wichtig. Wir wissen nicht, ob Alf ein durchschnittlicher Melmacianer ist. Es könnte sein, dass er entweder ein sehr hochentwickelter,
dann könnte er mit dem Raumschiff umgehen.
Oder auch ein sehr unterentwickelter. Wir wissen, ja doch, im Prinzip
er ist
wissen
so
wir
mittel,
das schon.
Er ist so mittelmäßig. Also die Melmacianer zeichnen sich durch ganz hohes Logikverständnis aus, was er auch hat, weil er auch super gut mit Technik und allem möglichen Shit umgehen kann oder sich das wenigstens herleiten kann irgendwie. Aber ich würde jetzt mal schätzen, Alf ist halt wirklich so Arbeiter XY.
Ja, weil er kann, also er hat keine Ahnung, wie sein Raumschiff funktioniert. Das wird mehrmals betont, dass er keinen Schimmer hat, wie dieses Gerät funktioniert.
Aber da
ich stecke einen Schlüssel rein und fliege los.
Ja, aber genauso ist es bei uns auch. Wir haben keine Ahnung, wie unser iPhone haben auch keine Ahnung, wie die Geräte, die uns umgeben, funktionieren.
Ich weiß, dass da irgendwelche Metalle drin sind, auf denen Daten gespeichert werden. Das halte ich für Magie. Hm. Weil, ganz ehrlich, wie speichert man Daten auf Metall? Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und das ist so das Ding, weißt du, ja klar, wir fühlen uns überlegen, aber wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert.
Ja.
Ne? Also ohne Feuerzeug wäre ich im Mittelalter total aufgeschmissen. Wenn die da stehen, mach mal ein Feuer. Ich so, ja, bei uns macht man das so und so. Ja, mach mal. Aber keine Ahnung.
Ich kann Feuer mit einem Kondom machen.
Ja, ich weiß theoretisch, wie man aus einer Gasbuddel, einer Zucchini und einer Beefy einen Schweißbrenner baut.
Geil.
Aber frag mich nicht, wie man Gas in so eine Buddel kriegt.
Ja. Aber was wir alle können, ist aus einem Apfel eine Bon bauen.
Ja, also es war ja, um zur Kakerlakenfolge zurückzukommen, es ist ja Konzept dieser ganzen Geschichte, dass wir ein verrücktes Element in eine ansonsten total normale Umgebung verpflanzt kriegen.
Ja.
Und natürlich würde es jetzt nicht passen, wenn da ständig irgendwelche Aliens rumhängen und kranker Science-Fiction-Scheiß passiert, dann würden wahrscheinlich auch viele meckern, aber die Serie hätte viel abgefahrener sein können. Die ist wirklich echt brav.
Ja.
Abgesehen von Alfs Sprüchen ist die echt relativ brav.
Auch Alfs Sprüche sind aus heute. Okay, die Serie ist aus den 80ern.
Da spricht da sticht die Kakerlakenfolge tatsächlich als einzige ein bisschen raus.
Ja, weil sie da auch richtig Überlebenskampf halt haben. Aber gut, so viel zur Kakerlakenfolge. Was hat denn der da noch gefragt? Ah, das ist doch was Schönes hier. Das hatte Tobi, glaube ich, ne? Warum hat Willy Tanners Schauspieler die Serie so gehasst? Oh, Mr. Wright.
Da kommen wir. Das ist echt ein eigenes Kapitel dieser Podcast-Folge.
Okay.
Da können wir aber tatsächlich langsam schon in die Richtung kommen, denn ich wollte auch ein bisschen sprechen über die technische Umsetzung Alfs, Puppe. Ey, wir haben in der Dinos-Folge ja schon über diese Puppeteers, über diese Animatronics gesprochen und wie aufwendig das ist. Hey, same story bei Alf, ne?
Alf, muss ich sagen, war aber trotzdem so schön. Alleine die Stellen, wenn dann wirklich auch ein Schauspieler in diesem Kostüm war, wie der sich bewegt, das ist, ich fand's super, also, ich fand's also, damals, ich und heute auch, ich find's einfach, es ist natürlich nicht perfekt, aber es ist super süß.
Nee, was ich meine, also warum ich gerade so machte, ist, die Szenen, in denen er tatsächlich ganz Körper zu sehen ist und man sieht, dass da ein Schauspieler drinsteckt, sind allesamt aus der ersten Staffel. Wenn er später nochmal zu sehen ist, und es ist ein paar Mal zu sehen, ist das alles Archivmaterial aus der ersten Staffel.
Echt?
Ja. Weil die den Schauspieler gekickt haben. Erzähle ich aber gleich noch ein bisschen.
Da habe ich nämlich auch was dazu. Was willst du gleich übernehmen, Tobi?
Ja, du hast gesagt, ich soll mich um die Schauspieler
kümmern. Ja, okay. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Aber ich habe da auch nicht alles zu. Also.
Das komplette Set, das wir sehen, die Wohnzimmer, die Küche, alles, was wir in der Serie Alf sehen in der Wohnung, steht auf Plattformen in ungefähr 1,2 Metern Höhe in einer Halle. Denn die Puppenspieler brauchten Platz unter dem Wohnzimmer. Mhm. Überall in diesem Wohnzimmer waren Falltüren und Löcher. Es muss für die Schauspieler wirklich ein Hindernislauf gewesen sein, in diesem Wohnzimmer zu spielen. Es kam Gott sei Dank nie zu größeren Unfällen. Es gab x verschiedene Löcher und Falltüren, weil die Puppenspieler da und von unten durch die Erde kommen mussten. Also man sieht Alf ja immer am Oberkörper oder wie er irgendwo sitzt. Das sind unten drunter Puppenspieler. Alf wurde von 3 Puppenspielern aufwendig animiert. Ja, es gab einen, der sich um die Hände gekümmert hat, es gab einen, der sich um den Mund gekümmert hat und es gab noch einen, den Hauptspieler Alfs, der hat sich um die Mimik, um die Ohren gekümmert und hat ihn live eingesprochen, ferngesteuert.
Geil.
Ja.
Der Fusco?
Paul Fusco.
Ja. Paul Fusco, genau. Paul Fusco.
Mit einer, wenn er Alf mal im Original guckt, mit einer der geilsten, versoffensten Whisky-Stimmen, die ich hier gehört habe.
Ja, der klingt wirklich richtig geil. Und auch diese Lache, die ist im Deutschen schon sehr lustig, aber im Amerikanischen ist sie so viel.
Im Französischen wird er übrigens vom Originalsprecher von Asterix gesprochen, Alf, und klingt deswegen sehr viel jünger.
Gérard Depardieu.
Guckt euch mal Alf auf Französisch an, da hat man das Gefühl, Alf ist noch ein Kind.
Ja, ich hab auch nichts Besseres in meinem Leben zu tun, als mir jetzt Alf nochmal auf Französisch reinzuziehen.
Tut euch selber was Gutes, guckt euch jetzt Alf bitte nicht im Französischen an. Alles im Französischen klingt scheiße. Ich hab mal Sin City, weil ich eingepennt bin, in Spanisch geguckt. Das war voll kacke.
Genau, das wollte ich auch gerade erzählen. Ich hab mir mal Scrubs auf Spanisch angeguckt, also als ich damals so Spanischunterricht hatte, ich dachte, da kann ich was lernen. Ey, das ist so unfassbar beschissen synchronisiert. Ey, wir können so stolz auf unsere Synchronbranche sein. Also ein Applaus nochmal an unsere Synchronbranche, weil ich mag sie sehr gerne.
Das sind halt auch echte Koryphäen.
Das ist wirklich fantastisch. Also ich glaube weltweit sogar das Ding in Sachen Synchrontechnik
auf jeden
in
Fall.
Deutschland.
Auf jeden Fall.
Guckt euch mal irgendwas, wenn ihr die DVD zu Hause habt, nur mal kurz was auf Spanisch an, weil Spanisch ist schon sehr
anders. Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, eine sehr anders funktionierende Sprache als Englisch. Deutsch, das funktioniert auch anders als Englisch, deswegen Chapeau an die Jungs da in den Synchronstudios. Das ist so unendlich unlippensynchron. Also wir kennen das von diesen alten Martial-Arts-Filmen, die schlecht ins Deutsche übersetzt wurden in den 70ern. So gucken die heute noch Serien auf Spanisch. Ja. Also es
ist
wirklich eine Katastrophe.
Im Spanischen oder allgemein in vielen fremden Synchronsprachen klingen die Sprecher alle gleich.
Ja.
Es ist super beschissen auf
Einheitsrassismus. Also,
da will ich ja gleich dazu was sagen. Also es ist super beschissen aufgenommen. Es klingt, als ob du es aus einem Taschenradio hörst.
Ja.
Und die klingen, ich will damit jetzt nicht sagen, die klingen alle gleich, so ein Rassismus-Scheiß, sondern die haben halt einfach kein Geld. Das sind keine professionellen Sprecher.
Ja,
im Prinzip schon, aber das sind halt irgendwelche Leute meistens, die da in der Firma zufällig auf dem Gang getroffen wurden. Aber nicht, weil die Spanier unterentwickelt sind, sondern weil der Markt dort einfach nicht so groß ist.
Ich weiß noch,
da ist nicht so viel Geld drin.
Mein Opa hatte, weil es zu teuer wurde, dass meine Familie immer für meine Schwester und mich Aladdin ausgeliehen hat aus der Videothek, weil wir den ständig sehen wollten. Ne? Und mein Opa hat dann irgendwann mal aus Polen eine raubkopierte Aladdin-Videokassette gekauft und das war mega geil. Der Film lief im Original auf dieser Videokassette und er hat ganz schlechten Pole in Deutsch drüber gequatscht. Das ist Synchronception, Alter, ey. Oh, das war eine Kacke, ey.
Ich werde dir die Welt zeigen.
Ja, genau so. Also, I grant you 3 wishes. Not 1, 2, but 3. Ja, ich gebe dir 3 Wünsche. 1, 2 und 3, ja.
Also diese...
Das ist, hast du die noch?
Die hat meine Oma noch tatsächlich.
Alter, digitalisiert die bevor die. Scheiße, die ist bestimmt schon kaputt. VHS halt nicht so lang.
Die existiert tatsächlich noch, weil die haben wir irgendwann mal.
Ist sie noch abspielbar?
Ja, die haben wir tatsächlich mal. Die haben wir zwar zum großen Teil überspielt, weil da läuft vorher Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Aber hinten habe ich noch die letzten 10 Minuten Aladdin dran.
Digitalisier die Nummer, Alter. Ich will das unbedingt haben. Lade das bei YouTube hoch, du wirst ein King.
Ich schwöre dir, die Realisierung Alfs, dieser Puppe, war extrem aufwendig. 3 Leute auf einem Podest und es gibt auch natürlich deswegen aus einfachen Gründen fast nur Innenszenen bei Alf. Es gibt nur extrem wenige Außenszenen. Damals war es üblich, Sitcoms vor einem echten Publikum aufzuzeichnen, wie es teilweise ja heute sogar noch gemacht wird, teilweise.
Sunny Fight Fact, How I Met Your Mother wird vor Live-Publikum nicht aufgezeichnet, sondern gedreht ohne Live-Publikum. Dann wird es einem Publikum vorgespielt und die Lacher werden aufgezeigt und dahinter gelegt.
Okay.
Ja. Also bei Alf, den Effekt beizubehalten, dass es so klingt, als wäre es live.
Und Big Bang Theory ist so halb und halb.
Ja,
da gibt es Sachen, die werden außerhalb gefilmt und dann gibt es aber auch Sachen, die kannst du dir im Studio direkt angucken.
Ja. Also alles, was du in der Wohnung spielst, ist live.
Und Alf war tatsächlich nie vor Publikum. Die Lacher bei Alf, waren nur aus der Konserve. Die Macher von Alf haben sie, also es wäre technisch nicht möglich gewesen, Alf vor einem Publikum aufzuzeichnen. Krass. Ja, weil es extrem lange Umbaupausen immer gab zwischen den einzelnen Szenen. Jedes Mal, wenn Alf seine Position bewegt und manchmal auch bei Perspektivwechseln, musste das halbe Set umgebaut werden. Falltüren geöffnet, geschlossen werden, Licht umgebaut. Die Puppenspieler hatten auch echt eine harte Arbeit. Also so eine Puppe zu bedienen, wie gesagt, 3 Leute, ist Knochenjob. Und da passieren oft Fehler, da muss man oft eine Szene nochmal neu anfangen, da vertippt man sich oft, das waren Profis, trotzdem funktioniert das selten gleich beim ersten Try.
Vor allem in den 80ern.
Ja.
Also darf man nicht vergessen, die Animatronik in den 80ern war zwar nicht schlecht, aber bei weitem nicht das, was sie heute ist.
Alf sieht halt auch, wenn du dir den anguckst, überleg mal, die müssen wahrscheinlich auch hier und da wirklich, Gesundheit, Nina, wirklich auch extremes Durchhaltevermögen gezeigt haben, weil so gut wie sich diese Puppe bewegt, du denkst ja kontinuierlich, da steckt einer komplett drin.
Ja, absolut. Um den Verschleiß an der Alf-Puppe zu minimieren, weil diese Puppe ja echt wertvoll ist und da steckt viel Arbeit drin, wurden Proben immer an einer Probepuppe durchgeführt namens Ralph. echt? Ja. Rehearsal Alien Lifeform. Also Probe außerirdische Lebensform.
Das ist so ein bisschen der tatsächlich dann, wenn wer jetzt gerade Ralph hört, so wie bei den Simpsons so ein bisschen.
Ja, Ralph war ein früher Prototyp. Alfs, und mit dem wurde geprobt, um den Verschleiß an der Originalpuppe zu minimieren. Es gibt übrigens, ich habe echt eine Weile gesucht, es gibt im Netz YouTube Co. Web, es gibt praktisch kein Making-of-Material von Alf, wo man mal sieht, wie die Puppe von unten, von der Seite, ungeschminkt praktisch aussieht, wo man auch die Puppenspieler agieren sieht. Denn Fasco, der Hauptpuppenspieler Alfs, war schon fast krankhaft auf Geheimhaltung bedacht. Für ihn gab es nichts Wichtigeres als die Illusion, der Figur Alf zu bewahren. Keiner von außen durfte mitkriegen, wie das funktioniert, wie das technisch umgesetzt wird.
Das hast du aber oft in solchen Sachen. Ja. Also das ist zum Beispiel bei Sesamstraße auch ein Riesending. Du darfst bei der Sesamstraße, ich weiß nicht genau, wie ernst das genommen wird, aber ich weiß, dass diese Regel existiert, dürfen die Puppen nicht ohne Puppenspieler gezeigt werden.
Ja.
Also nicht nur im Bildmaterial, sondern auch nicht am Set. Also der Puppenspieler darf die Puppe nicht einfach irgendwo hinlegen, weil die dann nicht mehr lebendig ist.
Ja.
Und solche Geschichten.
Das die sind sieht so dann aus wie so eine leere Hülle. Die hast du während
der Dreharbeiten. Das kommt aus Amerika. Genau, damit die Kinder am Set, weil Sesamstraße ja fast immer irgendwie mit Kindern gedreht wird, nicht das Gefühl haben, da liegt eine tote Puppe. Da muss immer ein Puppenspieler drin sein, am Set jetzt, davon sprechen wir.
Also Alf hatte mehrere Gastauftritte in externen Shows, in Talkshows, in Late-Night-Shows. Ja, und da bestand Fasco darauf, dass das Publikum auf keinen Fall irgendwas davon mitkriegen darf, dass da ein Puppenspieler am Werk ist. Die Illusion musste perfekt sein. Es gibt kein Making-of-Material, wo man mal jemanden sieht, der seine Hand in Alfs Arsch hat. Anders wie bei den Dinos zum Beispiel, wo man ja wirklich tolle Aufnahmen davon hat, wie das technisch gemacht wird.
Ja, aber da muss man auch sagen, das war ja noch deutlich aufwendiger und das ist dann halt auch echt zum Angeben. Und das war auch zum Angeben. Also das ist heute noch zum Angeben, was sie da gemacht haben.
Diese ganze,
da könnten sich mal viele Filmstudios heute noch eine Scheibe von abschneiden.
Diese ganze Symptomatik um Alf herum, übrigens, wer sich das auch mal angucken möchte, wo das auch sehr hart parodiert wird, ist bei Ted von Seth MacFarlane. Der hat das ganz, ganz hart auch auf die Schippe genommen, halt, dass Ted zum Beispiel halt auch dann bei Jay Leno sitzt und so eine Scheiße.
Ja. Mal zum Vergleich, wie aufwendig Alf war. Eine Sitcom braucht, eine durchschnittliche Sitcom braucht, um sie zu filmen, circa 3 bis 4 Stunden, habe ich jetzt gefunden als Quelle. Vorbereitung und so weiter, Vor- und Nachproduktion natürlich noch viel aufwendiger, aber Sitcoms sind ja oft wie Theaterstücke, die dann aufgeführt werden, teilweise, wie gesagt, vor Publikum. Durchschnittliche Sitcom-Folge, 3 bis 4 Stunden, nur zum Filmen. Bei Alf hat die Produktion einer Folge 20 bis 25 Stunden gedauert. Haben die meistens in 2 Drehtagen abgefeiert. Also,
das ist für so eine einfache Sitcom echt eine Ansage.
Das ist heftig. Also da kommen wir später noch dazu, was mit den Schauspielern kam und so, habe ich auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Also Alf war wirklich super aufwendig für eine Serie, für eine TV-Serie der damaligen Zeit. Ja.
Und auch super beliebt, vor allem, ich meine, wer mag nicht Alf?
Alf war ein absolutes Phänomen am Anfang. Ich habe mir den englischen Wiki-Artikel von Alf auch komplett durchgelesen, weil der echt sehr detailliert ist. Und da gibt es eine Sparte, International Success. Und da steht, da gibt es einen Absatz und da steht drin, dass Alf auch besonders in Deutschland sehr beliebt war. Alf ist ein amerikanisches und deutsches Phänomen. In anderen Ländern ist er gar nicht so bekannt tatsächlich.
Der ist aber auch Alf, oh Gott, wann kam der nach Deutschland? Ich glaube 2 Jahre, nachdem er in den USA lief.
Ja, genau, haben wir vorhin gesagt. 2 Jahre.
Okay.
Ja.
Ah, ja, dein Gedächtnis ist der Wahnsinn.
Ja, also, das habe ich irgendwo gehört. Ja.
Scheiße, ja. Es gibt übrigens eine verlorene Doppelfolge Alfs. Und zwar die Doppelfolge Tonight Tonight. Da übernimmt Alf für eine Doppelfolge die Moderation der in Amerika sehr beliebten Late-Night-Show Johnny Carsons Tonight Show. Also die Folge ist völlig losgelöst vom normalen Tanner-Universum, sondern da ist Alf einfach für 2 Folgen mal der Moderator dieser Late-Night-Show. Und in den USA wurde die ganz normal ausgestrahlt. In Deutschland wurde dem deutschen Publikum wohl nicht zugetraut, dass die das witzig finden, weil hier keiner die Show kennt. Ja. Deswegen gibt es die tatsächlich nur Englisch mit deutschem Untertitel, gibt es nicht auf Deutsch synchronisiert.
Hast du die mal gesehen?
Ja.
Ist sie witzig? Oh,
die ist ganz, ganz, ganz okay, ganz geil. Ja, okay. Geht.
Okay. Okay. Weil das stelle ich mir wieder ganz witzig vor, weil Alf ist ja, also ich denke, wir sind uns einig, Alf als Figur ist super.
Ja.
Also der ist wirklich witzig. Was die Serie ja so für mich kacke macht, für Nina richtig scheiße macht, für Richard schlecht gealtert macht und für Fred ganz okay macht.
Ja. für mich auch schlecht gealtert macht.
Die Stadien von Weintrinkern halt.
Ja, genau. Ja. Ist ja das Storytelling und die sonstigen Figuren, das Worldbuilding und so weiter. Also so wie wir es sehen, das ist ja das, was kacke ist. Das Problem ist nicht Alf, das ist nicht diese ganze Melmac-Idee, die ist super, sondern nur so da, wo diese Figur eingesetzt wird. Deswegen dachte ich gerade, wenn man die Figur mal in ein anderes Universum schickt, wo nicht diese nervtötend langweiligen Tenner sein auf den Sack gehen, könnte das ganz witzig sein. Aber wenn du sagst, die Folge ist höchstens okay und der Film war ja nun mal auch nicht so der Burner, dann liegt es vielleicht doch an
das,
Alf.
Das Ding ist immer, es gab zu Alf auch immer ganz viele Meldungen, oder das heißt viele, aber immer mal, und da sind die Leute auch immer hellhörig geworden, wenn es Meldungen zu Alf gab.
Mhm.
Unter anderem hat irgendwie einer der Produzenten, ich glaube nicht Sony, aber Paramount, oder irgendwer hat mal auch irgendwie gesagt, dass das ein Alf Animationsserie oder Animationsfilm oder irgend sowas gemacht werden sollte. Das ist,
Warner Brothers.
Oder Alf ist Warner Brothers, ja?
Ja.
Wo ich persönlich auch immer Schiss habe, Alf wäre auch immer sowas, wenn das heute wiederkommen würde, dann würde das hundertprozentig irgendeine computeranimierte Kacke sein. Und da hätte ich Schiss vor, weil Alf muss irgendwie als Puppe bleiben.
Ja, das wäre blöd. Aber naja, es gibt ja gerade diese Welle, so alte Sitcoms wiederzubeleben, die ja nur leider nicht so erfolgreich läuft. Also hier Full House oder Fuller House hatte wohl ganz gute Zahlen, aber auch nicht
Keine
so,
Ahnung.
dass es sich lohnt, da weiterzumachen. War ja aber auch nie geplant, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die erste Kritik zu der ersten Staffel Fuller House war auch so, ja, es ist Full House, aber es funktioniert jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Ich habe auch ein paar Folgen gesehen, es ist halt, ja, aber das Ding ist, Full House funktioniert halt auch nicht mehr so gut und Fuller House, ja, ich fand ein paar Ideen ganz nett, ich fand ein paar Cameos ganz nett, aber das war's auch. Ich glaube, wenn die Alf nochmal neu machen würden,
was
im Prinzip gar nicht mehr so möglich ist, aber wenn man nochmal eine Alf-Serie machen würde, vielleicht nicht mit den Original-Tenners, dann
Ich gehe da vollkommen mit Milhouse. Ich will Alf nur noch in Pork-Form.
Die Porks. Sony hat 2012
einen
neuen Alf-Film mit CGI angekündigt. Sony Pictures, bei dem, ja, es ist ja auch ein riesengroßes Produktionshaus.
Ja, schon klar, aber es ist ja Warner Brothers.
Ja. Sony hat 2012 das angekündigt, und zwar soll das eine Mischung aus CGI und Live-Action sein, also eine animierte Figur, die im echten Setting agiert. Seit 6 Jahren kam allerdings keine weitere Meldung.
Ja, das sollte man auch einfach lassen.
Ja, ganz also ehrlich, wenn du Andy Serkis dazu Alf nicht kriegst.
Nee, auch so. Das ist genauso. Ich meine, wir haben das damals bei Yoda erlebt. Als Yoda zum ersten Mal animiert auftauchte, sind die Fans an die Decke gegangen.
Ja.
Ich war Gott sei Dank erst 10. Ich habe das nicht so gerallt.
Ja.
Mir kam das erst später, die Wut. Wenn du jetzt Alf animiert dahinstellen würdest, weil ausschließlich, oder sagen wir mal zu 95% der Kinozuschauer werden Leute, die Alf kennen.
Ja.
Also da wird kaum jemand neu reingehen. Und die werden sich nur darüber aufregen, dass dieser Spacko animiert ist, im Zweifel gar nicht erst ins Kino gehen, weil er im Trailer schon animiert zu sehen war.
Ja. Fabian Hausmann schreibt bei Facebook, gibt's neben Pizza Katze auch die Pizza Urknall auf Melmark. Über die Zerstörung des Planeten werden wir später noch sprechen.
Ja.
Dennis Laser fragt, warum Katzen schmecken Hunde nicht besser?
Alf ist ja kein Asiate.
Gute Frage.
Das kostet.
Naja, das kostet im Moment.
Warte,
Gute Frage.
Wo ist denn so der physiologische Unterschied zwischen Katzen, also im Fleisch zwischen Katzen und Hunden?
Das ist eine gute Frage. Tobi, das weiß ich ehrlich gesagt. Vielleicht
Der
Sojasoßenanteil.
aber lass uns mal durchspielen.
Weil wir Menschen bevorzugen ja auch Rindfleisch.
Genau.
Was tatsächlich einen physiologischen Grund hat, weil Rindfleisch nicht so leicht verderblich ist wie Chicken und Schwein und viel leichter verdaulich ist. Also das Ranking beim Menschen ist ja Rindfleisch, Hühnchenfleisch von der Verdaulichkeit her und dann Schweinefleisch.
Ja. Lass mal den ganzen Fisch und Ähnliches mal außen.
Ja, genau. Aber das ist so das Ranking. Rindfleisch ist für den Menschen der Shit.
Ist Hundefleisch, Rindfleisch ähnlicher als Katzenfleisch?
Das weiß ich nicht.
Also damit ich habe mal Känguru und ich habe mal Krokodil gegessen. Ich muss wirklich sagen, zu meiner eigenen Freude auch, ich habe noch nie Hund gegessen.
Also da müsste man wirklich mal einen Biologen fragen. Aber das ist jetzt also das ist jetzt wirklich vielleicht auch kurz gedacht, aber da die Asiaten eher Hunde als Katzen essen, das wird kein Zufall sein, vermute ich, dass Hundefleisch vielleicht besser als Katzenfleisch
allerdings
ist.
Lass doch mal nicht, lass wie doch die Verbreitung von Katzen ja, da generell aussieht. Also ja, wo ist das denn in Asien, wo Hunde gegessen werden? Das ist in China,
keine
oder?
Ahnung, Alter. Keine
oder ist
Ahnung.
Das Japan?
Nee, das ist China.
Wie groß ist denn die Verbreitung von Katzen in China?
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie die auch vorher weggenascht und jetzt sind die Hunde dran. Ich habe keine
ja,
Ahnung.
Oder die existieren da wirklich nur importiert als also, Haustiere, weißt du, und nicht von Natur aus. Ich weiß, gibt es in China wilde Hunde?
Ja.
Ja. Ja, gut. Dann macht es ja Sinn, dass die da gegessen werden.
Lass doch mal wirklich als lass doch mal wirklich als Kack- und Sachgeschichten bei Peter anrufen und genau das erfragen.
Ja.
Also
ja,
komm, Peter, also, P-E-T-A.
Ich bin mir sicher, dass es einen Grund gibt, wieso Mellmarker Katzen bevorzugen. Auf jeden Fall.
Ich google das währenddessen, da redet ihr schon mal.
Ja, ja, klar. Also keine Ahnung, also ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Katzen und Hunden
ist. Ridolf Klostein schreibt, meine Erinnerung geht an die Folge Das Watte-Problem. Tolle Folge, wo als Alf abhängig wird von Watte, wo er frisst ständig Watte und kriegt davon Albträume. wo da tanzen die Tenners dann immer zu New York, New York von Frank Sinatra im Wohnzimmer.
Was?
Ja.
Quatsch.
Das ist das, an die Folge... Die habe ich tatsächlich in der Vorbereitung jetzt nicht gesehen, aber ich habe echt noch gute Erinnerungen daran. Die habe ich als Kind gesehen und werde die nie vergessen.
Ey, das ärgert mich immer so, weil ich Alf wirklich als Kind, tatsächlich so als kleines Kind war Alf mir phasenweise zu hoch. Sogar.
Wow. Habe
ich jetzt gerade das Gefühl.
Ich komme hier gerade mit Live-Recherche-Informationen immer mal wieder dazwischen. Ich habe euch nicht zugehört.
Nee, alles
was Lustiges offensichtlich erzählt.
Du bist immer noch bei Katzen und Hundefleisch, ne?
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel gerade herausgefunden, dass Chinesen seit der Jungsteinzeit Hunde essen.
Echt?
Ja, also da krass. Kann man den im Prinzip nicht mal einen Vorwurf rausmachen.
Nee,
woraus man den allerdings einen Vorwurf rausmachen kann, ist, dass eine Delikatesse ist, Hund in Meeresschildkröten-Sud.
Genau, und das
zur Steigerung der Potenz.
Ich wollte gerade sagen, und das gekocht in den Tränen von seltenen Delfinen, oder was?
Ja, so ein
krass,
ja.
Ey.
Also
einmal die Hölle, bitte.
Witzige Folgen von Alf, an die ich mich noch gerne erinnere, ist zum Beispiel die, in der er einen Gedächtnisverlust hat und als er dann wieder auftaucht, wacht, denkt er, er wäre ein Versicherungsvertreter.
Das hat aber einen Grund. Auf Melmack nämlich.
Scheiße, wieso weiß ich das?
Ja,
ja komm, das, hau raus.
Das hat einen Grund, weil es gab auf Melmack gab es früher Dinosaurier, die, wie Alf sie beschreibt, aussahen wie eine Mischung aus Dinosaurier und Versicherungsvertretern.
Also, wer sah so aus?
Die Dinosaurier auf Melmack. So. Die sahen aus wie eine Mischung aus Dinosaurier und Versicherungsvertreter. Oder es gibt doch eine Theorie, dass als es quasi Dinosaurier auf Melmack gab, dass die regiert wurden von einem Versicherungsvertreter.
Da scheint irgendwer von den Writern ein Trauma gehabt zu haben, ne?
Was war, warte mal, das waren die, ach, die Melmasaurier, so hießen die.
Also, ich hatte bei Alf jetzt in dem, also wenn man das aus der Kindheit, aus dem Fernsehen kennt, ist das alles ja so ein Brei. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich die 4 Staffeln nacheinander durchgeguckt, natürlich nicht alle Folgen, aus jeder Staffel vielleicht 3, 4 rausstechende Folgen. Und ich habe das Gefühl, dass die in der ersten Staffel alle guten Ideen verballert haben und ab der zweiten ging's bergab. Denen sind echt leider die Ideen ausgegangen.
Ja.
Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und der Alf nicht kennt, dann gebe ich ihm den Tipp, ey, guck dir die erste Staffel an.
Ja.
Lass erst mal die Finger von den anderen.
Kann ich auch nur bestätigen. Ich fand auch jetzt in der Recherche so, ich habe in die zweite und teilweise auch in die dritte reingeguckt, ich fand auch die erste ist am besten.
In den späteren Staffeln kamen dann immer mehr Figuren dazu, zum Beispiel der Ziehsohn, der Obmannix, der Nachbarn, wie hieß er, Jake?
Ja, irgendwie so.
Dann bekamen die noch ein Baby dazu, Eric Tanner, dann gab es noch so einen Psychologen, dann hat Alf eine Freundin gefunden, so eine blinde Dame, obwohl die eigentlich 1, 2 gute Folgen hervorgebracht hat. Und noch ein paar andere Menschen, die mit Alf in Kontakt gekommen sind.
Es gab aber später auch total viele Ungereimtheiten so in den Folgen. Das hast du auch gemerkt, es gibt so viele Anschlussfehler in dieser Serie halt auch einfach, wie zum Beispiel, dass hier die Kate zum Beispiel halt auch immer, ich glaube in der ersten Staffel auch sagt, dass sie Einzelkind ist. Und dann später, in späteren Folgen, sagt sie dann, sie hat hier Willi Tanner, den Vater kennengelernt, als sie mit ihrer Schwester zusammen gewohnt
hat. Ganz genau.
Dann hat die plötzlich Geschwister oder Willi hat doch plötzlich einen Bruder, von dem er redet, der in den späteren Folgen einen anderen Namen hat und 2 Folgen hintereinander irgendwie auftaucht und dann plötzlich auch schon wieder ein anderer Schauspieler ist zum Beispiel. Also die haben ganz viele so eine richtig harten Plotlöcher auch immer mal drin.
Es sind viele Inkonsistenzen in der Serie. Also die Alf-Lore. Leute, an was für einen Punkt sind wir angekommen mit diesem Podcast, dass wir über das Alf-Worldbuilding diskutieren. Das hat echt super viele Inkonsistenzen.
Es ist aufgrund der aktuellen, also nur um euch auf meinen Stand gerade zu bringen, aufgrund der durchaus verständlichen aktuellen Naturschutz- und Tierschutzbewegungen unmöglich herauszufinden, ob Hundefleisch gesund ist oder nicht. Weil alle sagen nur, fickt euch, wenn ihr Hunde esst. Ich verstehe das, wie gesagt, aber es ärgert mich gerade.
Aber wir würden es gerne wissen.
Gib mir 2 Stunden Zeit, wir können kurz Pause machen, genau. Bis 10.
Lass mich kurz meinen Tor-Browser aufmachen, dann finde ich das raus. Ja. Auf was ein Pfund Mensch kostet.
Alter! Oh, Menschenfleisch? Oh,
es gibt einen Index, aufgestellt von irgendwelchen Briten, wie viel welches Körperteil wert ist.
Echt?
Ja, das benutzt man zur Errechnung von medizinischen Werten, aber eben auch, um zu errechnen, wann es finanziell erträglich ist, eine Ampel zu bauen. Zum Beispiel ist das Leben an sich
eines Menschen... Haben wir schon drüber gesprochen, ja.
Genau, ja. Ein Quadratzentimeter Haut waren damals 72 Cent, ich weiß nicht, wie viel es heute sind, aber. Ja.
Nur?
Mensch im Großen
und Ganzen. Ein Quadratzentimeter, ne?
Ich glaube, ein Mensch im Großen und Ganzen ist irgendwie gerade mal 1,2 Millionen wert.
Nee, ich glaube, insgesamt mit allem Drum und Dran 4 Millionen, aber das Leben an sich irgendwie 1,2, irgendwie sowas, ja.
Der wirtschaftliche Wert.
Ja.
Gut. Reden wir nach der Pause über die Markianer, was die wert waren.
Genau, wir naschen ein bisschen an unseren Wattebollen. Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Der Moment, wenn Richard versucht, cool zu sein.
Ja, echt.
Er wollte aus der Pause mit einem starten.
Ja, aber.
Was hat er gemacht? Ein.
Ja, wie wenn du furzen musst.
Ganz großes Thema bei Alf war auch immer das Verstecken Alfs, die Geheimhaltung. Keiner durfte es wissen. Unfassbar viele geile Ausreden, die sich die Tenners im Laufe der 4 Jahre ausgedacht haben, um Alf zu verstecken. Hier hat zum Beispiel jetzt gerade erst vor ein paar Minuten Dennis K. gepostet. Ich glaube, das ist sogar der Zeichner von Ulf dem Unterirdischen.
Was, echt?
Ja, der hat ihn als Profilbild. Vielleicht ist es auch ein Fan. Er schreibt, legendäre Ausrede, um Alf zu verstecken. Surren im Nebenraum. Der Nachbar Trevor fragt, wer ist da drin? Willy antwortet, oh, das ist Brian, er rasiert sich gerne. Ich mag keine Kinder mit Bart. Ja, diese Nachbarn, ey. Trevor und Rackle Obmannik. Wie kann man denn nur Rackle heißen? Diese beiden Assis von nebenan. Trevor, der immer in Hawaii-Hemd und mit Zigarre rumläuft.
Oder im Unterhemd.
Und ja, Zigarre. Der so wie wir wissen,
ja, stimmt.
Der, wie wir wissen, Kriegsveteran ist. Im Koreakrieg war er, ich glaube, als Flieger. Und seither vermutlich als Invalide zu Hause rumhängt. Und seine Frau Rackle, die extrem neugierig ist. Die Running Gag ist, dass sie eigentlich immer nur mit einem Fernglas gesehen wird.
Ja, direkt in der ersten Folge wird sie eingeführt mit Alf, lass dich bloß nicht am Fenster blicken. Wir haben eine neugierige Nachbarin. Alf guckt aus dem Fenster und die Nachbarin steht schon vor dem Fenster und guckt in das in das Badezimmer, ja. Um zu checken, wer da gerade sich rasiert.
Genau, und später spricht sie dann an, was für eine merkwürdige neue Katze oder einen Hund die Alfs, die Tenners haben.
Die Alfs!
Es gibt auch eine Folge, in der Rackle Obmannik tatsächlich von Alfs Existenz erfährt und dann die Behörden alarmieren möchte. Dann faked Alf eine TV-Sendung, der hat echt technisches Verständnis, Alter, wir sind in den späten 80ern, mit einer Videokamera überträgt er live ein Signal in ihr Wohnzimmer und faked eine Nachrichtensendung, in der erklärt wird, dass Alf keine Gefahr mehr ist, weil er gerade abgereist ist.
Ey, das ist so geil. Kennt ihr den Lego-Movie?
Hm. Ja, klar.
Wo dieser 80er-Jahre-Astronaut eine Rolle spielt und dann die ganze Zeit technisch total nicht mitkommt und dann irgendwann, wir müssen jetzt eine Fernsehsendung faken und dann Schnitt auf die Technik der Fernsehsendungen. Geil, mit Technik aus den 80ern! Und legt halt los. Es ist halt leider traurigerweise wirklich so, ganz viel Technik in der Fernsehwelt ist aus den 80ern.
Ja.
Ist das echt so?
Ja, nicht mehr so krass, aber immer mal wieder stößt man auf Dinge, die seit den 80ern da sind.
So alter, mega teurer Scheiß, der für die Ewigkeit gebaut wurde.
Und vor allem auch einfach viel zu teuer ist zu ersetzen und solange das noch funktioniert, können wir es ja noch benutzen.
Guck dir mal irgendwie wer mal so einen Einblick hat, vielleicht, weiß ich nicht, bei so einer Talkshow oder irgendwas drin sitzt, ne, hinten die Beamies, also die Bildmischer, die sitzen echt vor uralten Pulten teilweise.
Ich habe.
Teilweise, ja.
Da
hast du halt echt so Hightech neben 80er-Jahre-Scheiß. Ja. Ich spiele jetzt mal die Mats ab.
Ich habe 2010 ein Praktikum gemacht bei der Sendung Welt der Wunder, damals noch auf RTL 2. Und da haben wir echt wahnsinnig viel noch mit Magnetbändern gearbeitet.
Ja.
Mit Magnetbandkassette.
Ja, Matzap hatten wir auch, als wir unsere Studiosendung gemacht haben. Die ganzen Beiträge, die waren 16 zu 9 oder in HD und war alles cool, ne? Aber ja, die waren auf Kassette und so, ja, haben wir die abgespielt.
Ja. Ich habe auch eine Zeit lang als Assistent bei Nachrichtenbeiträgen gearbeitet. Und da haben wir super viel noch auf HD-Cam aufgenommen.
Ich hab auch ein Praktikum.
Digibeta sogar.
Ich habe auch ein Praktikum ähnliche Zeit gemacht, auch so um 2010 rum beim Südwestrundfunk, also bei der ARD in Baden-Baden. Und da habe ich Material für einen Beitrag zusammengesucht und habe diese Liste an eine Abteilung geschickt, wo ich dann einen Tag später hingegangen bin und eine Schubkarrenladung von Magnetbändern bekommen habe, die ich dann durchgucken durfte.
Ja. Mhm. Ich habe eine Zeit lang mal in einer Firma gearbeitet, die Dokus macht. Und da war das halt auch so, wenn wir Archivmaterial angefordert haben, bekommst du das nicht digital, dann bekommst du das schön auf Magnetbändern, eine riesen Matzkarte dazu, wo was zu finden ist, und dann sitzt du da und spulst wie ein Wahnsinn.
Ja, hatte ich auch Lochkarten, als ich historisches Material für so eine Historiendoku, Nazi-Zeit, ne? Ja. Mit dem ZDF angefragt und dann durften wir auch ins Archiv und da war auch so richtig schön ein Regal nach dem anderen, nur Kassetten. Ja. Teilweise Kassetten, die schon auseinandergefallen sind.
Wo warst du da, wo du das machen musstest?
Beim ZDF.
Warst du mal beim ZDF, echt?
Ja, im Lager da. Also jetzt nicht direkt beim ZDF, aber ich habe auch für eine Produktionsfirma gearbeitet und die haben halt was übers ZDF halt auch gemacht. Das war zu meiner Zeit in Kanada.
Ach so, okay.
Und die haben uns dann auch das Zeug dann da halt hingeschickt und dann durften wir das dort in dem Lager halt dann auch alles nachgucken. Okay. Ne?
Ja. Das ist wirklich erschreckend.
Bei welchem Thema waren wir denn, Alf?
Aber auch super teuer, alles so digitalisiert. Ich kann das schon verstehen. Also es ist schon echt
die Öffentlich-Rechtlichen, die kriegen ja kein Geld, ne?
Ja, eben. Die müssen das ja für ihre hochwertigen Produktionen ausgeben.
Ein Thema, auf das ich mich tatsächlich freue. Was wurde aus den Tenners? Was wurde aus den Schauspielern, die man damals bei Alf gesehen hat, die ein paar Jahre lang wirklich zur High Society der weltweiten TV-Gesellschaft gehörten praktisch. Also über das Spiel wollen wir jetzt mal nicht sprechen, denn schauspielerisch sieht man da bei Alf jetzt nicht so wahnsinnig viel. Obwohl ich die Wutanfälle Willis ja immer super fand. Aber
fand ich als Kind immer so creepy, weil da so einen großen Kopf und so große glasige Augen immer hatte.
Willi besteht oder besteht wirklich nur aus Kopf und Brille.
Ja.
Aus Glatze und Brille. Was wurde aus denen? Man hat nie wieder was von denen gehört oder gesehen.
Das liegt, also abgesehen, es gibt zwei Schauspieler, von denen man nochmal was gehört hat. Das ist einmal Liz Sheridan, das ist die Rackle
of Manic.
Die Nachbarin. Genau, die Augmanic. Und halt eben Willy. Alle anderen Schauspieler, fangen wir bei Kate Tanner an. Die heißt eigentlich Anne Shadeen.
Kate Tanner, also die Mama.
Genau. Ja.
Die Mutti.
Genau, die ist mittlerweile 68 Jahre alt, ist genauso langweilig wie ihre Figur. Es ist echt die langweiligste Figur von allen.
Ja.
Und die hat immer mal wieder so in Serien mitgespielt, eine Zeit lang, zum Beispiel bei Alle Fälle Amy oder sowas. Also aber auch nur kleine Rollen, immer mal wieder so einen Auftritt gehabt. Mhm. Super uninteressant. Bei ihr finde ich ganz witzig, die arbeitet scheinbar, das ist aber nur ein Gerücht, also es ist nicht so richtig bestätigt, aber es spricht auch nichts dagegen, dass sie als Innenarchitektin mittlerweile arbeitet. Mhm. Und
man verdient sein Geld, indem man das Geld von anderen Leuten ausgibt, ne?
Ja, genau. Und was bei ihr halt so ein Ding ist, die hat die Arbeit mit dem Wright, also mit George beziehungsweise Max Wright, dem Willy Tanner gehasst. Mhm. Der Typ muss ein riesen Wichser gewesen sein und vor allem dann in den späteren Staffeln auch ständig besoffen zum Set gekommen sein. Also muss ein riesen Arschloch
gewesen, soll voll der Egomane gewesen sein. Der hat ja auch, kennst du das, was passiert ist am letzten Drehtag?
Ja, der ist am letzten Drehtag, ist er einfach nach dem letzten Cut, hat er seine Sachen gepackt, ins Auto geschmissen und ist gefahren.
Ohne
Tschüss zu sagen, gar nichts.
Hat niemandem Tschüss gesagt, ist einfach weg.
Genau, ist auch nicht auf der Party danach aufgetaucht und so. Also es gibt ja normalerweise immer nach Abschluss einer Produktion gibt es eine große Party, Bergfest und so. Also mehrere Partys bei so, ist der nie aufgetaucht.
Ja, der hat ja auch die Figur Alf ja auch gehasst wie die Pest.
Genau, aber da komme ich gleich nochmal zu.
Schauspieler-Ego halt.
Ja. Dann Lynn Tanner. Also die älteste Tochter, Andrea Alson heißt die Schauspielerin, die ist mittlerweile auch schon 49. Also ist echt alles ziemlich lange her.
Guckt euch mal ein Bild von der jetzt als Erwachsene an, die erkennst du nicht mehr wieder.
Ja, erkennst du wirklich nicht wieder. Aber ist eine sehr schöne Frau, muss man ihr lassen.
Werden wir alt?
Finde ich.
Wir werden alt.
Jedenfalls, die ist mittlerweile Yoga-Lehrerin.
Oh,
Hat auch kurz danach noch ein paar Sachen gemacht, war zum Beispiel mal als Freundin von Kelly Bundy zu sehen in
Sie hatte einen Gastauftritt von als dumme, hübsche Tussi bei Al Bundy.
Ja. In so einem mega engen Kleid, das sah super aus.
In so einem mega engen Kleid, das sah super aus.
Ist sie Yoga-Lehrerin.
Jetzt ist sie Yoga-Lehrerin, aber wie gesagt, die ist 49. Aber immer noch eine sehr hübsche. Und macht da ihr Ding. Also hat mit der Schauspielerei auch nichts mehr im Hut. Der Brian Tanner, Benji Gregory heißt der Schauspieler, ist auch schon 39. Das ist halt echt richtig krass. Der hat noch relativ lange geschauspielert, aber eher unerfolgreich.
Also ich habe gelesen, dass der nach Alf nur ein paar Sprecherrollen noch gemacht hat.
Ja, der hat auch zwei, drei Bildrollen gehabt über einen längeren Zeitraum, aber nicht viel. Okay. Also der hat noch, ich glaube, 3 oder 4 Jahre danach immer mal wieder ist er irgendwo aufgetaucht, hatte mit der Schauspielerei aber im Prinzip nichts mehr im Hut. Der ist nur aufgetaucht, weil er eben Brian Tanner war. Ist 2003 zur Navy gegangen, hat aber nur 3 Jahre gedient, weil der hat das während Alf schon, der hat es von Geburt an während Alf schon und danach noch viel schlimmer im Rücken gehabt. Mhm. Ist dann zur Navy gegangen und musste nach 3 Jahren wieder raus, weil der Rücken einfach kaputt ist. Das Einzige, was man heute über ihn weiß, ist, dass er irgendwo mit seiner Frau in Arizona lebt. Was der macht, keine Ahnung. Also habe echt lange gesucht, ich habe nichts gefunden. Vielleicht findet ihr was, aber ich.
Aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Komplett. Der Herr hier, Ogmonek, genauso.
Trevor Ogmonek.
Genau, hat man auch nicht mehr gesehen. Der hat, glaube ich, gar nichts mehr gemacht danach. Dann die Liz Sheridan, die Rachel Ogmonek gespielt hat, ist mittlerweile 89. Die hat relativ viel sogar noch gemacht.
89?
Ist sie mittlerweile, ja.
Wahnsinn.
Die hat relativ viel tatsächlich gemacht. Die hat unter anderem die Mutter von Jerry Seinfeld gespielt, in Seinfeld. Und danach auch logischerweise immer mal wieder was, wenn du in Seinfeld mitgespielt hast, hast du ja ein Stein im Brett. Und wenn du vorher Alf gemacht hast, wieso? Ja. Also das ist schon eine Persönlichkeit, gerade in Amerika. Hatte übrigens lange vor Alf, laut Gerüchten sogar Verlobung, aber auf jeden Fall ernsthafte Beziehung mit James Dean.
Ach was?
Kann man ruhig mal gehabt haben.
So.
Also angeblich waren sie sogar verlobt. Die herausstechendste Nein, erst noch die Alf-Schauspieler. Paul Fusco, der Sprecher, nicht nur Sprecher, der war auch Autor des Films zum Beispiel, hat aber auch viel der Texte von Alf selbst geschrieben, hat auch Regie geführt bei vielen Folgen, ist der Chefpuppenspieler, Produzent, das volle Programm, also der war Alf, wenn du so willst. Keine Ahnung, was der so treibt. Ich hab echt gegoogelt, wie blöd. Der macht scheinbar gar nichts mehr.
Ach so, das klang gerade echt so, als wäre er jetzt Chefpuppenspieler, Produzent Sesamstraße oder so.
Der ist Anteiler der Firma, die Alf damals produzierte, diese Alien irgendwas
hieß. Alien Productions.
Alien Productions. Keine Ahnung, was er macht. Ich hab alles nachgeguckt, ich habe auch IMDb nachgeguckt, der macht scheinbar gar nichts mehr. Der hat Alf gemacht und gut. Es gibt immer wieder Talkshows, wo der aufgetreten ist, gerade in den 90ern. Aber beruflich kein Schimmer, was der macht. Der Michu Messaros, das war derjenige, das war ein kleinwüchsiger aus Budapest. Der ist 2016 gestorben, da kam dann ganz viel über die Alf-Darsteller eben raus 2016, was die heute halt so treiben. Eben anlässlich seines Todes. Was eigentlich ganz witzig ist, weil das ist der uninteressanteste Charakter von denen. Der hat Alf vielleicht in 5 verschiedenen Takes, die wir heute kennen, gespielt, unter anderem in den Vorspänen. Also immer dann, wenn Alf lief in der ersten Staffel.
Immer wenn man ihn ganz Körper sieht.
Nur in der ersten Staffel. Ja. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Dieser Schauspieler, sonst hat man Archivmaterial aus den nicht genommenen Takes aus der ersten Staffel genommen, weil, und das finde ich ganz geil, der Typ behauptet hat, er wäre Alf. Er hat immer Alf gespielt und Warner Brothers fand das halt ein bisschen scheiße, weil das war einfach nicht der Fall. Mhm. Dieser Typ ist kaum zu sehen. Und hat ihn deswegen gekickt.
Also man,
fuck with the system, ne?
Die normal, also
was ein Arschloch auch, ne?
Die in Anführungszeichen richtigen Alf-Aufnahmen, wenn man ihn eben mit Puppenspielern sieht, nur Oberkörper oder halt sitzend, kann man relativ leicht unterscheiden zwischen den Ganzkörperaufnahmen. Erstens, weil man halt den ganzen Körper sieht und weil der Kopf der Alf-Puppe eine etwas andere Proportion hat.
Genau.
Achtet im Intro drauf. Im Intro sieht man Alf ja im Garten, wie er ganz Körper zu den Tenners geht, bei diesem Selfie-Foto. Und
er hat keine Mimik, gar nichts.
Der Typ hielt für kurze Zeit den Rekord als kleinster Mensch der Welt.
Ja, genau. Das
er hat zwei Fuß, zwei Fuß irgendwas war der.
84 Zentimeter. Ja. Der eine ganze Zeit lang im Guinness-Buch der Rekorde geführt als kleinster Mann der Welt. Ja. Ist dann aber irgendwann getoppt worden.
oder
gedownt worden. Und Alter. Die Produktion, das Filmen mit dieser Ganzkörper-Alf-Puppe muss super anstrengend gewesen sein. Ja. Weil die Alf-Puppe wohl extrem unbequem und super heiß gewesen sein muss. Also der muss buchstäblich nach ein paar Minuten immer wieder aus dem Ding rausgeholt worden sein. Das war wohl auch einer der Gründe, wieso die ab der zweiten Staffel gesagt haben, scheiß auf die Ganzkörperaufnahmen von Alf, es ist zu anstrengend.
Genau, und es bringt ja auch nichts. Also man sieht es gerade in der ersten Folge, wird das inflationär häufig benutzt, dass der im ganzen Körper zu sehen ist. Ab der zweiten Folge schon nicht mehr.
Mhm.
Ja, und dann George Wright,
Trommelwirbel,
genannt Max Wright.
Ein sick Motherfucker.
Hey. Ja, ich fange mal ganz vorne an. Er hat ursprünglich Medizin studiert.
So sieht er auch ein bisschen aus.
Ja, der hat Medizin studiert, hat dann aber im Laufe des Studiums, ist er einer Theatertruppe beigetreten und hat sein Studienfach gewechselt, eben auf Schauspielerei. Hm. Wahrscheinlich ein Riesenfehler.
Ja,
who knows? Ich sag mal so, wenn ich bei Alf mitgespielt hätte, müsste ich mir wahrscheinlich heute immer noch keine Gedanken um nichts machen, wahrscheinlich.
Die ganzen
Leute, über die wir gerade reden, Alter.
Gut, Alf wird ja heute nicht mehr wiederholt, aber ich weiß zum Beispiel, der Cast von Friends, der verdient, jeder von denen, mindestens 20 Millionen im Jahr, ohne dass er was macht.
Ja, gut, das ist
aber
richtig.
Friends wird immer noch wiederholt.
Bei Alf werden die ja auch nicht schlecht verdienen. Also ich weiß zum Beispiel hier, der Benji Gregory, also Brian Tanner, der hat, bevor er zur Navy ging, ein Kunststudium gemacht und das ist komplett nur überall finanziert worden und so. Also die verdienen da schon nicht schlecht dran.
Ja.
Es sei denn, man macht das, was Max Wright macht, aber da kommen wir später zu. Er hat vor Alf ganz viel Broadway gemacht. Er hat tatsächlich ziemlich viel gemacht im Theaterbereich.
War echt?
Ein sehr gefragter Theaterschauspieler und Broadway-Schauspieler. Hat auch nach Alf am Broadway wieder Fuß gefasst, hat hier und da Serien gemacht. War zum Beispiel der Kaffeebesitzer in Friends. In den ersten Staffeln, ne?
Mhm.
Also war schon nicht ganz unerfolgreich. Und dann kam das Ding, womit man ihn heute leider in Verbindung bringt, das war 2001. Aber um das nochmal noch nicht zu erzählen.
Ah, ich kenn's halt wirklich nicht. Jetzt bin ich jetzt,
also 1995 ist er an Krebs erkrankt.
Mhm.
War eine ziemlich krasse Sache. Chemo, das volle Programm, hat's auch überlebt. Trotzdem natürlich scheiße, ne? Also Krebs ist jetzt nichts zu lachen.
Prinzipiell schon mal kacke.
Genau, ist dann 2000 und 2003 wegen Alkohol am Steuer verhaftet worden, ist mehrmals aufgefallen, weil er besoffen irgendwo aufgetaucht ist. Mhm. Es gibt Fotos von ihm, dass er ein absolutes Wrack ist. Aber 2001 ist folgende Geschichte passiert, die nicht hundertprozentig bestätigt ist.
Mhm.
Es gibt Filmmaterial, es gibt Fotos, man kann aber nicht hundertprozentig sagen, dass er das ist.
Sogar ist nicht vollständig bestätigt, es gibt Filme und Fotos, aber man weiß nicht, ob er es ist.
Ja, es ist halt das Internet, ne? Also die Zeitung, die das rausgebracht hat, sagt, das ist er.
Oh Gott, er hat ein Chinesen-Mädchen verkauft.
Nein, das
oder?
War noch viel schlimmer. Der hat, naja, nicht ganz. Nein, okay, Menschenhandel ist schlimmer.
Ja, das
aber es geht in so eine Richtung. Also das, was wir da vom Enquirer mit so nochmal ER hinten dran.
Enquirer.
Der hat 2001 Bilder von ihm veröffentlicht und aus einem Video, dieses Video gibt es halt auch, da sieht man ihn mit obdachlosen Crack rauchen. Moment. Und er und sein Lover, der war offensichtlich schwul, der Mann, oder ist offensichtlich schwul, und der lebt auch noch, überraschenderweise, denn er hat ja Krebs gehabt zu dem Zeitpunkt, saß da crackrauchend rum und hat irgendwelche Obdachlosen dafür bezahlt, mit ihm zu ficken.
Ja.
Oh. Und das muss wohl laut Aussage besagten Lovers, der auch im Video zu sehen ist, der hat sich dazu geäußert, Wright selber nicht.
Ja, so ein Zufall.
Ja, der hat da gar nichts zugesagt. Also der hat auch nicht gesagt, stimmt nicht. Also der hat einfach gar nichts dazu gesagt zu dieser Thematik. Das war auch das absolute Ende für seine Karriere, dieser Bericht logischerweise.
Ja.
Vor allem, weil der ist zweifacher Familienvater und solche Nummern. Und saß dann halt an irgendwelchen Männern gebügelt und zwar Obdachlose für Geld.
Ja,
also der sagt das auch in dem Video, bezahlt der die, um die dann zu bügeln mit diesem anderen Typen zusammen. Und der andere Typ erzählt halt auch, ja, das haben wir ständig gemacht. Also die haben ständig irgendwelche Obdachlosen bezahlt, um die halt zu ficken.
Alter.
Und haben halt sagenhaft viele Drogen genommen, also alles Mögliche. Aber gerade dieses Video, wo er da sitzt und mit irgendwelchen Pennern Crack raucht, um die dann mit nach Hause zu nehmen, um da dann ein Sexvideo aufzunehmen mit zwei Obdachlosen. Ja. Das ist schon wirklich, das ist hart daneben. Nicht nur die Tat an sich, sondern auch so dieses
Alter.
Ja,
das muss man sich wirklich.
Es muss echt einen Sprung in der Schüssel haben.
Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Willie Tanner, der sich sorgende Vorstadtvater. Verzweifelt liebevolle Vorstadtvater. Die wandelnde Glatze mit Brille wird 2001 gecatcht, fotografiert, gefilmt, wie er Crack raucht und mit Obdachlosen vögelt.
Diese Fotos sind nicht geschossen worden, die hat er machen lassen. Also der hat einer der Penner und sein Lover, die haben das aufgenommen.
Oh Gott, und das such ist, das bitte kurz bei Google, findet man da was?
Also, ja, das findest du ganz schnell.
Zeig mir Bilder davon. Moment, das Video in voller Länge jetzt findet man nicht.
Nee, das Video findest du nicht, du findest nur die Fotos darauf,
aber
die
Screenshots. Einzelne Fotos und so weiter, die gingen um die Welt. Ja, boah. Da sieht man ihn auf der Couch sitzen, wie er sich eine Crackpfeife anzündet und so einem Typen neben sich im Tanktop mit Pornobalken einen Zungenkuss gebend.
Ja, und auch wie er anfängt sich auszuziehen und solche Geschichten, das gibt's auch.
Boah, das
und dieses Video, wie gesagt, das existiert, ist aber so logischerweise nicht veröffentlicht worden, weil das kannst du nicht machen. Das kannst du der Welt.
Gebt einfach mal bei Google Bildersuche ein Max Wright Crack. Da seht ihr ihn, wie
was
er
man halt so eingibt bei Google.
Ich sehe es, Alter.
Da seht ihr ihn, wie er heute aussieht und da sieht man auch ein paar schöne Bilder, er sich auszieht und wie er gerade mit diesem Typen, der echt aussieht wie ein mega verschwitzter Truckerfahrer, da gerade sich phallustiert. Das ist schon krass, ey.
Ja, das ist alles in allem eine ziemlich kranke Nummer.
Alter Verwalter.
Er ist auch bis heute, wie gesagt, aus diesem Loch nie so richtig rausgekommen. So viel man weiß, ist der immer noch drogenabhängig, immer noch alkoholabhängig. Er ist jetzt 72 Jahre alt, ein wandelndes Wrack. Es gibt da ganz viele Theorien zu, wie das kommen konnte. Ein großes Ding ist halt eben, dass er halt ziemlich egomanisch aufgestellt war und vor allem auch egozentrisch aufgestellt war. Er war halt Theaterschauspieler aus den 70ern, so, das ist eine ziemlich spezielle Gattung, das ist nicht nur ein Klischee, das ist wirklich so.
Naja, ich habe den Faust gespielt und Richard den Dritten und Heinrich den Achten. Und ich bin wer.
Es ist eine ganz interessante Subkultur, die Theaterszene aus den 70ern.
Ja.
Und,
allgemeine Theaterszene.
Genau, ja stimmt. Also bis heute ist ja noch eine interessante Subkultur und gerade in den 70ern, das waren so die Hochzeiten der Drogen- und Sexskandale innerhalb der Theaterszene, die keine Skandale waren, das war da so.
Ja, aber heute Skandale sind halt, weil die Leute immer noch so leben, phasenweise halt jetzt im Verborgenen.
Ja, genau. Siehe Kevin Spacey.
Ja.
Ich will das nicht verteidigen, was er da getan hat.
Nein.
Sondern einfach nur erklären. Und dass dieser Typ berühmt dadurch geworden ist, also wirklich ja weltweit Ruhm noch und nöcher, als Gaggeber, als Sidekick einer Puppe. Weißt du, das muss man sich auch erstmal, das würde mich jetzt persönlich auch schon nerven und ich bin da nicht so egozentrisch aufgestellt. Und das war so das Lebenselixier, das Ding, woran sich alle auf ewig an ihn erinnern werden, ist, dass er der Sidekick einer Puppe war.
Ja, und das hat ihn ja mega.
Und das scheint, das ist so ein Ding, das erzählen viele Bekannte von ihm und Vertraute und so, dass er damit nie so wirklich klargekommen ist.
Also es wird sich erzählt. Es gibt Aussagen aus Interviews etc. von Mitgliedern des Produktionsstabes, dass Max Wright am Set zu ein oder zwei, vielleicht sogar mehr Anlässen sich mit Alf geprügelt hat. Also die mussten ihn, diesen Theaterschauspieler, von dieser Puppe wegziehen, weil er der Puppe was antun. Der wollte der Puppe Alf aufs Maul hauen. Wie du es gerade gesagt hast, Tobi, es hat ihn immer angekotzt, dass Alf dieses mechanische Gestell, diese Puppe, die besten Dialogszenen und Teile bekommen hat, die besten Lines und alle anderen ihm immer nur zugespielt haben.
Ja, Wahnsinn.
Also so schön dieses Doppelgespann Willy und Alf war. Und
das war schön.
Und Willy hatte von allen menschlichen Darstellern mit Abstand die meiste Screentime. Weil es war einfach, da war einfach Chemie, das war witzig. Wie diese Verzweiflung, wie Willy auch Alf manchmal angeschrien hat.
Na, wie er auch halt einfach versucht hat, den ganzen Haushalt halt einfach mal so vorstadtmäßig, wie es halt zusammenzuhalten. Weil was hatten die anderen für Funktionen? Die Mutter konnte vielleicht noch was sagen, aber die Kinder, die waren auch immer nur so One-Liner-Gewalt für Alf.
Also, Willy und Alf, das war ja die Serie im Prinzip, die beiden. Und auch, dass beide sich umeinander kümmerten und so. Also da war echt eine Chemie, wie Fred gerade sagte.
Wahnsinn,
zwischen den beiden.
Ey.
Also in der Realität sah das leider gar nicht so aus.
Willy war die menschliche Hauptrolle dieser Serie, aber trotzdem halt Sidekick Alfs. Und das konnte er nicht verarbeiten. Das war für seinen Stolz zu viel.
Wir wissen jetzt übrigens, also wir können natürlich nur vermuten, also ob das wirklich daran lag. Wir wissen, dass ihn das fertig gemacht hat. Ein großer Teil wird natürlich, wenn nicht sogar der größte Teil gewesen sein, der diagnostizierte Krebs.
Mhm.
So, du hast nicht mehr lang, also Sau rauslassen. Mhm. Dieses Ding, das erzählte dieser Lover in diesem Interview auch, dass er, der hat auch absolut dieser Sex komplett ungeschützt, alles, mit ihm auch und so.
Mhm.
Weil er halt sagte, ich bin eh tot.
Ja.
So,
krass.
Wie gesagt, Stand jetzt lebt er noch. Also so, die Therapien scheinen gefruchtet zu haben.
Ja, aber der Schaden, Schaden ist angerichtet.
Der Schaden ist angerichtet, also gerade im Kopf. Der ist ein gebrochener Mann.
Ja.
Der lebt jetzt irgendwo in einem Apartment, irgendwo in L.A. oder so, weiß ich jetzt gerade nicht, aber irgendwo da zumindest in Kalifornien. Irgendwo, wo es schön ist, in irgendeinem kleinen Apartment und sifft da vor sich hin.
Ja.
Also der Typ ist psychisch vollkommen am Ende. Egal, ob die Story jetzt stimmt mit dem Crackrauchen oder nicht. Wie gesagt, es gibt Zweifler. Ändert nichts daran, der Typ ist am Ende.
Ja. Also, ich finde...
Junge, einmal Alf und realistisch, bitte.
Und guck danach nochmal Alf. Das habe ich ja, ich habe das gestern alles erfahren und mir heute Mittag nochmal zwei, drei Folgen Alf angeschaut. Ja, genau, die erste und die zweite Folge Alf angeschaut. Du guckst diese Serie tatsächlich anders.
Ey, das ist genau
das
wie
ist ganz
die ganze, dieser ganze Gerichtsprozess und die ganzen Anschuldigungen um Bill Cosby herum, ne?
Ja,
ich habe mal mit einem Freund dort zusammengesessen und wir haben gesagt, komm, wir gucken jetzt mal Bill Cosby Show und gucken wir mal, wann es den ersten von uns beiden auscreept. Wir sind nicht über den Abspann gekommen. Über den Vorspann eigentlich schon. Ja, weil da so schon so, wenn du die Serie schon siehst, es sieht schon alles schon. Da stehst du wirklich phasenweise und dann denkst du so, wie hat man es denn nicht kommen sehen? Ist ja furchtbar.
Ja, gut, hinterher kannst du immer sagen.
Ja, also, genau, aber klar.
Ich finde es so spannend, so eine abgefahrene und auch unschuldige Serie wie Alf, mit der wir 90er-Kids alle so tolle Erinnerungen verbinden. Und wenn man mal hinter die Fassade guckt, wenn man sich so wie wir, die Kack- und Sachler, die Kacktronauten, sich mal ein paar Tage mit Recherchen mit dieser Produktion beschäftigt, es ist krass. Die Darstellerin, was die Darstellerin von Lynn oder von Kate, eine von beiden hat gesagt, Zitat, das oft benutzt wurde in Artikeln, sie wundert sich, dass es damals nicht nach außen gekommen ist, was für eine Katastrophe, what a mess, was für ein Chaos das Set bei denen war.
Ja.
Willie Max Wright sagte über die Dreharbeiten von Alf, it was grim, also es war schrecklich. Er sagte, die Dreharbeiten für Alf waren anstrengend und sie waren schrecklich. Ich habe teilweise tatsächlich Sachen gehört wie Nightmare, Worte wie Nightmare, Albtraum. Die Dreharbeiten rund um Alf müssen ein Albtraum gewesen sein.
Er muss wohl auch schon nach der ersten Staffel gesagt haben, ich bin froh, wenn es bald vorbei ist.
Ja, also wie wir schon gesagt haben, zeitlich extrem aufwendig. 24 Folgen, die jedes Jahr produziert wurden. Jede dieser Folgen hat zwei extrem schlauchende, harte Drehtage. Ey, so ein Drehtag von 10 Stunden, bist du platt danach, bist du völlig kaputt.
Vor allem mit solchen Umständen, das ist brutal.
Ja, vor allem auch immer wieder, je nachdem, wie viele Takes du dann halt auch brauchst. Ne? Das ist mal ein ganz banaler Witz, dann funktioniert die Puppe vielleicht nicht, dann ist was kaputt, dann stimmt das Licht
die
nicht.
Die mussten also, x-mal die Takes neu anfangen, weil was mit der Puppe nicht funktioniert hat. X-mal.
Ich meine, x-mal ein Take neu anfangen ist jetzt nichts Besonderes. Wir reden hier von so Hardcore-Nummern wie 127 Takes bei Kubrick und so, sondern
wir reden aber auch von einer TV-Serie.
Ja. Wir reden vor allem nicht nur von einer TV-Serie, sondern von allem von einer Sitcom, von einer Situation-Comedy-Serie. Und versuch mal Situation-Comedy zum 40. Mal zu wiederholen.
Ja, und vor allem halt gut zu wiederholen. Wenn es sowas ganz Banales ist, wie hier, er kriegt einen Stromschlag vom Fernseher. Wenn du das 40, 50 Mal hintereinander machst, ey, Alter, die Energie dafür aufzubringen.
10 reicht schon.
Da bist du am Arsch.
Weil du gerade gesagt hast, hast, Stanley Kubrick. Ein Spielfilm ist auch verfickt harte Arbeit, Alter.
Ja.
Aber da hast du halt für einen zweistündigen Film manchmal zwei Jahre Zeit, um den zu produzieren.
In Amerika.
Ja, wir reden von Amerika. Wir reden hier von einer Serie. Wir reden von 24 Folgen pro Staffel. Die haben nur 20 Minuten, aber das musst du trotzdem in einem Jahr durchprügeln, wenn nicht sogar in einem viel kürzeren Zeitraum, weil die produzieren ja nicht ein Jahr, sondern das ist dann meistens auf ein paar Monate komprimiert. Das ist mega anstrengend und Serie ist Fließbandproduktion.
Ja.
Der Darsteller von Brian meinte später, dass er am Set eigentlich immer nur einen Gedanken hatte: er wollte nach Hause und Skateboard fahren.
Ja.
Und er wollte nach Alf dann auch mit der Schauspielerei nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich glaube, so ging es tatsächlich den meisten Schauspielern. Dieses Projekt Alf hat die Leute verbrannt.
Ja.
Ja.
Wir haben heute was zum Lachen. Wir haben was zum Lachen. Wir blicken nostalgisch dahin zurück, aber die Leute haben keinen Bock mehr. Das ist genau wie hier auch How I Met Your Mother, Josh Radnor, ne, der den Ted gespielt hat. Vorher Broadway, Theater, hat sogar, bevor er mit How I Met Your Mother angefangen hat, dann ganz groß mit Neil Patrick Harris noch an Bord, am Broadway, also mit Barney, sogar noch irgendeine schwulen Nummer halt irgendwie gespielt. Ja, ja.
Sogar ganz cool, ich habe auch
schon gesehen. Und mittlerweile, seit How I Met Your Mother vorbei ist, hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Der hat eine Band, der ist, glaube ich, Buchautor oder so und jetzt so, der quatscht immer mal, aber der spielt nicht mehr viel.
Dazu muss man halt aber auch sagen, dass der auf jeden Fall genug verdient hat, jetzt das zu machen, was er will.
Ja, wenn klar, also es gibt ja viele Situationen und viele Schauspieler, denen das so geht. Mark Hamill war ja auch so. Der hatte nach Star Wars auch keinen Bock mehr. Und der
Luke Skywalker.
Genau, wenn man ihn mal, okay, das ist aber echt, das muss man wissen. Also wenn man diesen Podcast hört, muss man wissen, wer
das
Mark
Hamill ist. Das erklären wir sicher, wenn man jetzt weiß, es ist okay, wenn ihr Romy Schneider nicht kennt, aber Mark Hamill.
Ja.
Der hatte dann ja auch lange keinen Bock mehr und der ist ja auch, wenn dann, nur noch aufgetaucht, weil er mal Luke Skywalker war und auch nur in Situationen, auf die er Bock hatte. Wie zum Beispiel diese Joker-Nummer und so. Finanziell hatte der die...
Hatte der ausgesorgt.
Ja, der hat das ja mal alles verzockt und so, ne? Ja, aber trotzdem...
Ey, das weiß man aber... Ey, dieses, er hat ausgesorgt, ist schwierig. Also, auch wenn du Millionen von Euros verdienst, die sind schnell raus. Die Schlagzeilen sind voll von Leuten, die vor 10, 20 Jahren Stars waren und die heute Crack rauchen und in der Gosse leben. Wenn du erstmal den, wenn du.
Für Geld.
Wenn du erstmal den Lebensstil hast.
Wenn du erstmal sehen musst, wie Alf heute aussieht.
Wenn
du sich das Fell vergolden lassen.
Wenn du erstmal den Lebensstil hast und die Kohle brauchst, ein paar Millionen Euro klingt jetzt sau viel, aber um sich sein gesamtes restliches Leben davon zu ernähren, muss man schon gut haushalten.
Kommt auf den Lebensstandard.
Muss man gut damit haushalten.
Also in meinem Lebensstandard würde 1 Million reichen bis zum Ende meines Lebens.
Aber wenn du in die Situation jetzt kommst, dass du Serienstar wirst, dann wird dir danach, dann werden dir danach ein paar tausend Euro im Monat wahrscheinlich nicht mehr reichen.
Genau, das ist eben das Ding. Ja.
Johnny Depp-mäßig, der was irgendwie im Monat 2 Millionen an Weinpullen versaufen hat und so selten den Scheiß getrunken hat und so. Ja.
Passiert halt. Ne?
Also sorry, man sagt ja so, man wächst ja mit seinen Ausgaben. Ne? Ja.
Also, aber das Gute ist, ich bin zum Beispiel Biertrinker. Mir könnte das nicht passieren. Ja. Der teuerste Bier der Welt ist so ein komisches Bierlikör-Zeug und das mag ich nicht.
Also um das zusammenzufassen, Alf muss am Set die Hölle gewesen sein. Es ist immer wieder, egal welche Interviews, welche Sachen man liest, es ist immer wieder von hohem Druck die Rede, von Konflikten, von Stress, von Zeitdruck. Muss mega scheiße gewesen sein. Tobi holt ein frisches Bier.
Genau, ich musste Tobi eben gerade mal in seinem heißen Tanga so ein bisschen hinterher pfeifen. Weil was ihr nicht wisst, der nimmt immer nur ohne Hose auf.
Genau, wenn er gerade nicht sein Haifischkostüm trägt.
Ja.
Ja, Leute, also von mir aus können wir dann tatsächlich jetzt auch zum historischen Teil der Show kommen, nämlich, nämlich, was wissen wir denn über die Lore, über die Alf-Lore, die wir schon angesprochen
haben. Quasi, wo kommt der her, wer ist der Spasti eigentlich, ja?
Ah, ich habe schon wieder den Bierbaum.
Also, was mich ja am Anfang interessiert, ist, wie war das mit der Zerstörung Melmacs? Weil wir da aus der
Serie. Das ist mega interessant.
Weil wir aus der Serie da sehr viele widersprüchliche Informationen bekommen.
Ja, gibt's tatsächlich groß zusammengefasst, auch was so als Tenor, als Duktus, nein.
Als Kanon.
Genau. Was als Kanon so angesehen wird. Und zwar Melmac. Pass auf, ich fang mal beim Urschleim an. Wir kommen dann dazu, ne? Also Melmac erstmal, Alf stammt ja vom Planeten Melmac, der ja sehr erdenähnlich ist. Und Melmac wurde tatsächlich versehentlich vor 23.000 Jahren von Harold Twink entdeckt, als er die falsche Abfahrt zum Neptun nahm. Also die ganze Geschichte rund um Melmac klingt immer so ein bisschen wie aus Per Anhalter durch die Galaxis, ehrlich
gesagt. Ich wollte gerade sagen, ja.
Es liegt im Aldente-Nebel in der Andromeda-Galaxie.
Oh, die Andromeda, also die gibt's ja wirklich.
Die gibt's wirklich, pass
die
auf.
Die Andromeda-Galaxie ist noch, eine unserer Nachbargalaxien.
Ja, pass auf, jetzt
noch den Aldente-Nebel.
Ja.
Google das mal, ehrlich jetzt.
Und das Schöne ist, nee, ich glaube, ich hab's heute auch gegoogelt, da kommt tatsächlich auch immer nur Melmac bei
Nein,
raus.
Den gibt es nicht.
Nee, muss man zusammenschreiben, Aldente-Nebel.
Bayerisch al dente, sehe ich als erstes Google.
Endlich herrliches Restaurant in Nebel.
Also Schweinskopf al dente.
Ja.
Das sind die Google-Ergebnisse für Aldente-Nebel.
Ja, pass auf, aber das Ding ist halt, so bescheuert das halt klingt, das kommt aus dem Aldente-Nebel, gibt's dazu eine ziemlich genaue Beschreibung, wo Melmac liegt, und zwar circa 6 Parsec hinter dem Hydra Centaurus, und jetzt kommt's, nicht lachen, Superhaufen. Nicht lachen, Tobi. Superhaufen ist tatsächlich ein Begriff auch aus der Physik, und zwar, das sind gravitativ gebundene Ansammlungen mehrerer Galaxienhaufen, die größte bekannte Struktur im Universum. Zum Beispiel die Milchstraße liegt im Virgo. Virgo-Superhaufen.
Zusammengebundene Galaxien?
Ja.
Das sind im Prinzip.
Das klingt ja geil.
Das sind im Prinzip mehrere Galaxien, die in derselben Nachbarschaft rumhängen.
Das genau. Klingt ja geil. Und die nennt man Superhaufen.
Ja.
Geil. Wie realistisches, intelligentes Leben auf solchen Superhaufen?
Ja,
weil
die Milchstraße.
Ja, wahrscheinlich im Mehrfacher.
Naja, die Milchstraße, wir liegen im Virgo-Superhaufen.
Achso, wir sind auch da im
Superhaufen. Ja, natürlich. Ja, wir sind unsere Galaxie.
So eng sind die dann ja gar nicht.
Das sind halt einfach so Böppel von Galaxien.
Achso, die Milchstraße an sich ist ein Superhaufen?
Nein.
Ja, nein. Alter. Die Milchstraße liegt in einem Superhaufen.
Ein Superhaufen besteht immer aus
mehreren Galaxien. Ja, stimmt. Die Milchstraße ist ja eine
Die gravitativ
ja,
aneinander
gebunden. Meine Aussage zurück.
Wollen wir nochmal das Wort Superhaufen sagen?
Superhaufen. Ich habe morgen Betriebsfeier. Ich zeig dir übermorgen mal einen Superhaufen.
Boah, ey. So richtig harter Bierschiss. Ja. Wenn sich da Leben draus entwickelt, du, dann kannst du mir eine Nachricht schicken.
Pass auf, Tobi, für Dummies. Unser Sonnensystem ist
die
Straße.
Ja, ich hab
unsere Galaxie ist die Stadt. Der Superhaufen ist das Bundesland.
Das finde ich super.
Ist der Port.
Finde ich super. Das ist Tobi für Dummies. Melmac war wie die Erde, nur mit 2 Monden. Der Planet bestand aus Melmac. Frag mich nicht, was Melmac ist. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, zu gucken, ob es irgendwas gibt, womit man Melmac erklären kann.
Das sagt Alf direkt in der ersten Folge. Also, der Name war Melmac und auch sein Hauptbestandteil.
Das ist ja auch wirklich eine Beschreibung, die so detailliert ist, dass jeder Astrophysiker und Kosmologe vor Freude schreit, Melmac ist wie die Erde, nur mit 2 Monden.
Ja, und größer.
Und größer, ja. Und vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, was war das noch? Genau, er bestand aus Melmac, er hatte einen grünen Himmel und blaues Gras und eine violette Sonne. Während der Folgen in der Serie ändert sich das immer mal. Da
ich werde
hat,
nie
dann,
wieder die Violette. Die violette Sonne Melmac sehen.
Ja. Ändert sich, wie gesagt, während der Serie auch immer mal. Dann hatte Melmac plötzlich grüne Wolken und einen orangenen Himmel oder so. Und die Macher haben das mal damit erklärt, dass es halt auch auf Melmac verschiedene Jahreszeiten gibt und deswegen der Planet sich dahingehend auch ändert. Was halt, wenn du plötzlich einen orangenen Himmel hast, einen kompletten Atmosphärenwechsel nach sich
zieht. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist.
Okay. Aber na gut, ist eine Serie, nehmen wir jetzt mal so hin. Ne? Die Bewohner Melmacs wurden charakterisiert als kurz. Mit Fell überzogene Kreaturen, mit hoher Logik und Intelligenz, sowie mehreren Mägen, was wir schon gehört haben.
Diese Nummer, wenn die Atmosphäre sich innerhalb der Jahreszeiten ändert, ist unsere Theorie mit der Körpertemperaturaufrechterhaltung gar nicht so blöd. Weil wenn die unterschiedlichen Jahreszeiten so heftig sind, dass die Atmosphäre sich verändert, braucht der Körper wahrscheinlich wirklich unheimlich viel Energie, um die Körpertemperatur konstant aufrechtzuerhalten.
Ja, und sich das
klingt es gut.
Wenn der Jahreszeitenwechsel da wirklich dann so krass wäre, in dem Sinne, ich dachte, das wäre schon logisch. Ja?
Ja, Nuss geknackt, deswegen ist allzu viel.
Ja, alles klar, geile Sache. Die Bewohner heißen Melmaca oder Melmacianer. Das ändert sich ja, wie gesagt, in den Folgen auch immer mal. Das Alf die auch immer mal anders bezeichnet. Der nationale, das ist total geil, in der Verfassung quasi von Melmac ist festgeschrieben, der nationale Zeitvertreib war der Bergbau noch Joghurt.
Das ist super gut. Aber wichtige Frage jetzt, die hatten eine planetübergreifende Verfassung?
Ja, pass auf, das wird dann noch richtig interessant. Komme ich aber gleich zu, wie Melmac regiert wurde. Melmac war unter anderem halt auch eben durch ihren Bergbau noch Joghurt einmal Schauplatz der intergalaktischen Tagungsstätte für die Föderation der unglaublich seltsamen Nahrungsmittelgruppen.
Das wundert mich nicht.
Und 1985 explodierte Melmac an Alfs Geburtstag aufgrund eines Nuklearkrieges, in welchem sich Melmacs Regierung seit 1980 befand, in dem galaktischen dritten Krieg. Ja. Die haben nämlich angefangen,
untereinander
zu finden. Ja, zum Frühstück, Mittag und Abendessen gibt es auf Melmac Katze.
Moment, kannst du mal nicht so hart springen?
Ja, okay.
Die haben untereinander einen Nuklearkrieg
genau,
geführt
also,
in einem Einregierungsplaneten.
Genau, also Melmac wurde regiert vom Imperial Intergalaktischen Handelsverband. Und die haben, weil die ihre Gesetze auf Pluto und die Planeten hinter Pluto mit ausweiten wollten, also es kommt Pluto, dann kommen noch zwei andere und dann kommt ungefähr irgendwann Melmac. Mhm. Die wollten ihre Gesetze auf diese anderen Planeten.
Pluto? Melmac war eine andere fucking Galaxis.
Ja, genau. Und die haben noch die Planeten dazwischen. Die wollten im Prinzip die Gesetze, die auf Melmac gelten, wollte diese intergalaktische Handelsföderation, wollte Gesetze bis zum Pluto, ihre Gesetze bis zum Pluto hin ausweichen.
Zu unserem Pluto.
Genau, zu unserem Pluto hin ausweichen. Das
war mega weiter, wenn die in einer anderen Galaxis waren.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und dahingehend wurde von den Planeten, die dagegen rebelliert haben, ein intergalaktischer Nuklearkrieg angezettelt, woraufhin Melmac explodiert ist. Und die Melmacianer wussten davon vor allen Dingen nichts. Alf hat ganz normal seinen Geburtstag gefeiert, bis es plötzlich hieß, der Planet soll jetzt gesprengt werden oder wird gesprengt. Alf ist daraufhin geflohen, ist in ein Raumschiff gestiegen, weggeflogen und die Melmac, die Handelsföderation hat damals noch festgelegt, jeder, der vom Planeten Melmac oder außerhalb des Föderationsbereichs flieht, der ist offiziell quasi
ausgestoßen.
Nee, nicht ausgestoßen. Verräter? Der ist Verräter, fahndungsflüchtig. Also Alf ist eigentlich auf der Flucht.
Fahnenflüchtig. Ja. Ja. Alter, darf ich dich fragen, woher du das, woher diese Infos jetzt über die Zerstörung Melmax hast?
Alf-Wiki? Einmal aus dem Alf-Wiki und einmal halt aus irgendeinem Blog, den ich heute auch gefunden habe. Aber das Alf-Wiki war, also das amerikanische, das englische Alf-Wiki ist extrem umfangreich, was die gesamte Föderation und den Planeten Melmac angeht.
Es gibt
da gibt's eine Historie. Von der Gründung, so richtig ein Zeitstrahl, bis es zur Zerstörung Melmax gekommen ist, was da passiert ist.
Ich habe es nicht
aufgeschrieben.
Aber basierend worauf? Auf der Zeichentrickserie?
Ja, auf allem, was Kanon und Comics, alles, was zu Alf mal kam. Da haben sich Leute richtig Gedanken gemacht.
Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber das können wir auch sehr kurz abhandeln. Es gab zwei Auskopplungen Alfs Zeichentrickserien. Einmal Alf, die Erinnerungen an Melmac, die Animated Series, und einmal Alf Abenteuer im Wunderland, oder wie der Scheiß heißt, im Märchenland. Über diese Märchenland Grütze müssen wir nicht reden, das ist völlig schwachsinnig. Da ist Alf plötzlich in so einer Märchenwelt.
Das war mega scheiße.
Das erklären wir jetzt als unkanonisch und das sehen die Alf-Fans wahrscheinlich auch genauso. Und dann gibt es diese Animated Series, die auf Melmac spielt.
Die mochte ich als Kind.
Ja. Echt?
Sehr sogar.
Ich habe mir ein paar Folgen versucht anzugucken. Das ist
Kind oder jetzt?
Nee, jetzt nochmal. Okay, ja. Es ist super scheiße.
Ja, als Kind.
Das ist einfach nur Schwachsinn. Und es ist kein witziger Schwachsinn. Es ist einfach nur random.
Es ist kindlicher Scheiß. Scheiß, halt, aber
ich war nicht
Kind,
mal 10.
Ich wollte gerade sagen, aber als Kind fand es das gleich. Als kleines Kind habe ich das auch gerne geguckt.
Es ist einfach nur pure Randomness, aber keine witzige.
Es ist hauptsächlich nur, wie viel essen Melmacianer.
Ja, genau.
Und wie sich die ganzen Schnecken
reinzieht. Er schreibt ja auch immer in sein eigenes Logbuch dann immer rein, aus Sachen, die er sich an, aus die er sich erinnert an Melmac. Und das war so eine richtige Kinderserie. Er hat bevor die Folge anfing, immer so richtig in die Kamera zu den Kindern gesprochen, wie früher der lila Launebär. Und nach jeder Folge
den
halt
ich als
auch
Kind
nochmal.
Auch geliebt.
Den fand ich auch geil, Lila Launebär.
Der Lila Launebär war das Shit.
Mein Ding, ja.
Mit Matti.
Ja. Matti habe ich sogar mal angeschrieben und gefragt, ob er Gast sein möchte bei den Kack- und Sachgeschichten.
Ja, stimmt.
Hat nie geantwortet.
Ich erinnere mich.
Ja.
Hat sich Matti angeschrieben.
Ja. Oh, zu welcher Folge war das noch? Stimmt, da hattest du mich
weißt, ich glaube zu der Hörspielfolge oder so. Ich weiß es nicht mal. Ich habe Matti mal angeschrieben über Facebook. Also Matti, wenn du das hörst, antworte mir doch mal.
Matti vom Lila Launebär, ey.
Voll
ich
geil.
Brech zusammen.
Kurz ich war als Kind so ein Riesenfan
kurz,
von Lila
kurz zur Zerstörung Melmax. Wir kriegen schon in den ersten paar Folgen Alfs widersprüchliche Infos über die Zerstörung Melmax, denn es wird einiges gesagt, was darauf schließen lässt, dass da irgendeine atomare Katastrophe passiert ist. Alf sagt aber zum Beispiel auch, was sich ja auch damit vereinen lässt, das letzte, was ich gehört habe, bevor Melmac zerstört wurde, war ein Funkspruch von wegen an die Kampfstation. Manchmal wirkt es aber auch so, als wäre das ein Unfall gewesen.
Nee.
Ja. Alf sagt aber auch, ich glaube sogar der ersten Folge, Melmac wurde zerstört, weil alle auf dem Planeten gleichzeitig ihre Haartrockner aktiviert haben.
Nee, das war nicht in der ersten Folge, aber das sagt er irgendwann. Stimmt, ja.
Ja, stimmt. Nee, aber die Regierung Melmax hat sich hart in die Scheiße geritten halt irgendwie. Die wollten zu viel.
Es war Krieg,
definitiv. Und Melmac ist aufgrund dessen halt zerstört worden dann.
Ja.
Ja, und Alf ist, wie gesagt, dadurch, dass er auf die Erde geflüchtet ist, weil eigentlich wollten sie ihn zur Erde schicken, um ihn dort wieder aufzusammeln, was ziemlich ironisch ist, weil er auf der Erde nur mal eine Bruchlandung hingelegt hat, um sich dann dort zu verstecken eigentlich. Was haben wir denn noch Schönes? Genau, das hatten wir eben gerade noch zu Frühstück, Mittag und Abendessen, gab es auf Melmac oftmals Katze. Hier ist was Schönes, Tiere auf Melmac, aber da hatten wir jetzt auch schon viel. Also der Vorherrschende, neben den Figuren, was Alf auch sein soll, neben den Melmacianern, gab es halt Katzen, deswegen wurden die gefressen ohne Ende. Die melmakianischen Kakerlaken, also ein kleiner Auszug dessen mit blauen Augen und die so groß werden konnten wie Menschen. Die Melmasaurier, die wie gesagt eine Mischung aus Dinosauriern und Versicherungsvertreter waren.
Das ist so dumm.
Und was zum Beispiel auch total gefährlich ist, was zum Beispiel auch total gefährlich ist auf Melmac, war Aloe Vera. aus Aloe Vera haben sie, wie Alf auch mal erklärt, ein Gel gewonnen, auf das sie auf ihre Haut auftragen konnten. Und ich dachte, aha. Das Problem war nur, wenn du Aloe Vera auf Melmac mit Wasser übergossen hast, dann sind die mutiert zu Menschen, also zu frauenartigen menschlichen Frauenwesen, die nicht mehr aufgehört haben zu reden und zu sprechen, zu reden und zu laufen.
Wie bitte?
Ja.
Ist das dumm?
Alter.
Ja. Die Währung Melmax sind die Wernix. Wie gesagt, Gold hat absolut keinen Wert. Dagegen ist Schaum halt das Höchste, was es gibt. Und hier habe ich noch was richtig Schönes. Das Motto des Planeten Melmax ist: Isst du das Sandwich noch auf?
Wie bitte?
Die Nationalhymne heißt: Tanze, bis du umfällst. Das Nationaltier ist Buster, das Murmeltier. Und hier habe ich noch ein paar bescheuerte Regeln. Und zwar war es den Melmakianern verboten, ihre Kinder nach Hölzern zu benennen.
Ja,
das habe ich auch gelesen.
Was heißt denn Hölzern zu benennen?
Du darfst sie nicht Eichel nennen, oder?
Ja, Eiche, Mahagoni oder so. Du darfst dein Kind nicht nach einem Holz benennen.
Das ist geile Regel. Ja, das ist, ich sag dir, das passiert auf der Erde auch, wenn die Kinder nicht mehr Norden, Westen und London heißen dürfen. Der größte Grund einer Verhaftung auf Melmac war, das einen Friseur zu kitzeln. Man brauchte eine Lizenz zum Grillen. Und es war illegal, seinen Cousin zu jonglieren. Mit seinen Cousins zu jonglieren. Das Tanzen mit einem Postboten war ein Bundesvergehen.
Ja.
Und zu guter Letzt, es war illegal, einem Heilbutt zu winken. So. So viel zum Thema Melmac.
Genau die Ich bin heute mit Kollegen beim Mittagessen gesessen und hab die mit Alf genervt. Und wir haben aus Spaß einfach sind wir ins Alf-Wiki gegangen. Ja, das gibt's natürlich. Und da gibt's eine extra Seite bizarre Gesetze. Und da haben wir genau das gelesen. It is a federal offense to dance with a mailman.
Ja. Alter, ich sag, also mega geil. So, dumme amerikanische Gesetze halt auch, ne? Ich fand super geil, dass du brauchst eine Lizenz zum Grillen und es ist illegal, am Heilbutt zu winken.
Mein Lieblingsamerikanisches Gesetz ist, dass du keine Briefkästen ficken darfst, die über 1,20 Meter sind.
Was?
Meinst du es
immer? Das ist halt diese Präzedenzfalllogik. Das ist schon sinnig, dass es solche Gesetze da gibt, weil das Rechtssystem so funktioniert. Aber so runtergebrochen auf diese einzelnen Fälle klingt das alles so unfassbar idiotisch.
Ja. Ich finde am besten.
Du darfst auch keine Elche auf Flugzeug werfen.
Ja.
Oder einen Esel in der Badewanne deines Nachbarn baden.
Genau, oder in Ohio darfst du an einem Sonntag deine Frau nicht zum Orgasmus bringen.
Ja. Was?
Ja.
Ja.
Wäre voll das Problem.
Alter. Also, liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal euren Friseur kitzelt, freut euch, dass ihr auf der Erde seid.
Macht das, wenn er euch rasiert.
Auf Melmac werdet ihr schon auf dem elektrischen Stuhl, Alter.
Ja, tanzt mit eurem Postboten, Herz verdient.
Und wenn wir beim Wacken sind und zu euch kommen und fragen, habt ihr eine Lizenz, wenn ihr grillt, dann holt eure Lizenz raus.
Nein. Lasst eure Lizenz stecken. Wo auch immer sie gerade steckt.
Ja. Auf dem Grill. Ich sag mal ganz ehrlich, wer das durchzieht.
Wurscht. Ne? Seinen Schwanz zu grillen?
Oh, sein Pimmel auf dem Grill.
Wieso sollte man das tun? Richard.
Alter.
Wieso sollte man
das tun? Du warst auch schon mal auf dem Festival. Die Leute machen die bescheuertsten Sachen.
Aber niemand legt seinen Schwanz auf. Ich ziehe meine Aussage zurück. Das ist 100% schon mal passiert.
Ja, voll.
Also abschließend, Alf, eine große Liebe unserer Generation. Schlecht gealtert.
Ja.
Man darf sich nicht objektiv mit dieser Serie auseinandersetzen.
Zu viel,
macht sie keinen Spaß mehr.
Zu viel Joghurt gegraben.
Ein paar schöne alte Folgen von früher sich mal angucken, kann man schon machen, auf jeden Fall.
Aber nicht, nachdem man diesen
Podcast
gehört hat.
Ab und zu mal. Ich sag mal so in der Zeit, wo ich auch immer sage, wenn ich mal Kinder haben sollte irgendwann, dann werde ich den ja auch alt, meine ganzen, ich werde 100%ig Darkwing Duck und die Dinos halt sehen, ne? Ich werde den auch Alf zeigen.
Ich auch. Und danach werde ich denen erzählen, dass dieser Typ da
Crack raucht und alte Männer fickt.
Voll auf Crack mit Pennern gefickt hat.
Also, Willy.
So, du magst doch den Willy so gerne, ne? Der raucht Crack und dann steckt er seinen Pillemann in anderen Leute Arsch.
Aber nicht von irgendwelchen Leuten, nein, von dreckigen Obdachlosen.
Mit Kotze im Bart.
Mit Kotze im Bart.
Willy Tanner.
An dieser
Tanner.
Stelle möchte ich nichts gegen die Obdachlosen sagen.
Ey, man kann es nicht oft genug sagen. Willy Tanner, die wandelnde Stirn mit Hornbrille, der wir haben gar nicht gesagt, also im in der Serie ist sein Beruf, dass er ein Sozialarbeiter ist.
Boah, genau. Ja, das
Ex-Hippie?
Ex-Sozialarbeiter, Ex-Hippie, die fleischgewordene Lameness.
Mhm.
Dieser Typ fickt Penner für Geld, dass er den gibt.
Auf Crack.
Auf Crack. Auf Crack.
Oh Gott, ey, schlechtestes Drehbuch aller Zeiten. Was spiele ich denn für? Du spielst einen Sozialarbeiter, der Penner auf Crack fickt.
Boah, ey. Für Geld. Also, weißt du, er bekommt da ja nicht mehr Geld. Also, er bezahlt dafür.
Das war regelmäßig,
laut der Aussage seines Lovers. Der hat regelmäßig Obdachlose dafür bezahlt, mit ihm zu pennen.
Ja, so Fetische.
Also, nicht ganz normal. Ja, das ist irgendwie
Fetische sind unterschiedlich.
Weil du kannst auch Nutten, also männliche Nutten bezahlen, um mit dir zu pennen. Wieso müssen es Obdachlose sein? Der Typ hat völlig einen weg.
Hm.
Ja. Jetzt mal ehrlich.
Ja.
Zu viel Alf. Der sitzt wahrscheinlich auch abends in seiner Bude und so in der Ecke, nackt.
Wetten, der fickt so eine Alf-Puppe? Jede Nacht.
Oh, Alter, so ein Hassfick.
So ein Zeichen von Dominanz, weißt du, das hat mit Lust nichts zu tun.
So eine, die schon so voll schwammig ist und dann prügelt er auf die eine und schlägt er aber voll das Sperma raus.
Schläft dann weinend mit ihrem Arm ein, weil sie der Grund ist, dass ihn überhaupt Leute kennen, aber vorher hasst er sie.
Nur in seiner weißen Rippunterhose, genau, und dann fickt er sie in den Arsch, weil er sie so hasst.
Ja, immer so abwechselnd. Ich hab dich lieb, Alf. Fick dich!
Die Probepuppe Ralph, die schon so echt schon so Schimmel angesetzt hat. Und die muss jede Nacht muss sie herhalten in seinem Loch in der Kanalisation.
Scheiße.
Und er raucht aus der Puppe auch das Crack.
Redet aber auch mit ihr, ne? Das ist ganz wichtig. Und er hält sich den ganzen Tag nur mit Ralph.
Er hat so ein großes Alf-Tattoo auf der Brust vorne und auch hinten auf dem Rücken hat er den Hinterkopf von Alf, damit es durchdrückt. Ja. So, weißt?
Ey, ganz ehrlich, Jungs, so weit weg ist das, glaube ich, nicht von der Realität.
Ich glaube auch.
Also gerade diese Hassliebe, das ist echt ein traurige Geschichte, Mann.
Ich glaube, das wäre...
Ich möchte meine Mutter gleich anrufen und sagen, dass ich sie lieb habe.
Das war megamäßig der hammermäßige Arschloch-Move, in der man beerdigt wird und einer wirft so in das Grab, kurz bevor der Sarg runtergeht, noch so eine Alf-Puppe rein.
Aber so völlig aus dem Nichts.
Ja, so einer, der, weißt du, wie es ist in Amerika, ne? Wenn die runtergelassen sind, stehen alle da und trauern und kurz bevor er zugemacht wird, so wirft irgendwer noch eine Alf-Puppe mit rein.
Und die Kapelle kommen in der Hölle, ey.
Und die Kapelle spielt dann total seicht.
Begleitet von dem Pennercore Los Angeles.
Genau. Und dann gibt's 22 Salut.
Wir sind da im Element, ne?
Da gibt's so 22 Salutrauchen von den Navy Seals.
Diese Crack aus zerbrochenen, wie heißt das? Zerbrochene Glühbirnen Crack rauchen.
Okay, Leute. Tüten wir Ralph für heute ein.
Wird doch auch, Crack wird doch auch immer, siehst du auch immer so aus Alufolie und so einer halb aufgeschnittenen PET-Flasche auch immer.
Ja, das will ich sagen, ne?
Okay. Tüten wir Ralph für heute ein und kommen zu einem oder einer freudigen Ankündigung. Zum ersten.
Moment, mach nochmal. Spiel nochmal ganz kurz.
Also zum Ersten, ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, meine Ukulele zu stimmen.
Wahnsinn. Und du bist runter vom Crack.
Zum Zweiten, in der letzten Folge haben wir am Ende gedroppt, dass wir ab Knacken des 1.000 $ Patreon-Goals Kack und Sach live machen. Und Moment. Wir haben nach dem Livestream der letzten Folge noch eine halbe Stunde einfach also abseits der Aufnahme mit unseren Zuschauern noch so ein bisschen gequatscht.
Halbe Stunde? Ich habe kein Taxi mehr bekommen und habe meine letzte Bahn verpasst. Wir haben über eine Stunde noch gequatscht, du Affe.
Also es war super cool im Livestream. Nach der Aufnahme der Folge haben wir echt fast nur eine Stunde mit der Community gequakt und auch ein paar Sachen verraten und haben es auch unseren Patreon-Backern schon gesagt. Das 1.000-Dollar-Goal wurde tatsächlich während dieses Livestreams noch geknackt.
Was auch sehr schön.
Das war ein fantastischer Moment.
Riesengroßes Dankeschön nochmal. Und das ist sehr schön, wenn ihr es euch nochmal auf YouTube angucken wollt. Wir sind halt wirklich hart buff.
Ja. Vielen Dank unter anderem an unseren Hörer Dominik, der während dieser Live-Show noch einfach uns mal bei Patreon $60 zusätzlich in den Pott geschmissen hat, damit wir dieses 1.000-Dollar-Goal knacken. Und wir können
so
es jetzt...
Geil,
ich würde mal sagen, so unter allen Fans ist Dominik ein echter Fan. Ne? Nein, ihr seid alle Fans. Wir lieben euch alle, aber
ihr seid alle Fans.
keine großen Details jetzt, die folgen noch, aber wir können es jetzt offiziell sagen, Kack und Sach live wird in diesem Jahr noch 2018 realisiert. Ja. Es gibt eine Live-Show, wir machen da ein Hörertreffen, werden mit euch absaufen, es wird mega geil, Details folgen.
Ja, sind hart am Plan gerade, wir suchen gerade einen Termin. Zwei Termine hatten wir schon mal so angeteased.
Ja, lass noch nichts versprechen.
Ich will nicht weiter drauf ein, aber das Ding ist halt einfach so, es ist gerade in den Zügen, ja, dass wir euch hoffentlich bald einen Termin nennen können.
Also aktueller Stand ist, es wird passieren. Und die Infos bekommt ihr, da werden wir vielleicht eine Metafolge abgesetzt von den normalen Folgen demnächst mal aufnehmen, wenn die Planung in allen trockenen Tüchern ist, wo wir euch informieren werden, wie, wann, wo genau das ablaufen wird.
Cool.
Yeah. Das hatte ich auch gerade überlegt. Machen wir jetzt ein
Wahnsinn. Sogar ganz kurz so.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Es brummt.
Das war schön. Ja, das war herrlich. Richtig gut. Wir kriegen immer mehr Harmonie.
Ja. Es brummt endlich mal wieder. Wir haben
nur 80 Folgen gedauert.
Ja. Es brummt endlich mal wieder. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Denn die helfen uns tatsächlich in den iTunes-Podcast-Charts sichtbar zu bleiben und oben zu bleiben. Und wir haben 4 neue iTunes-Zuschriften.
What? 4? What?
Einmal hier von Felix. Er schreibt Autumbla.
Hallo. Was hat er geschrieben?
Autumbla. Hallo ihr drei. Ich habe über eine Stunde gebraucht, bis dieses Drecksprogramm mich endlich meine 5 Sterne abgeben ließ. Ich hoffe, das war es wert. Ich will eigentlich nur 3 Sachen loswerden. Ihr versüßt mir jeden Montag die Arbeit als Webentwickler und ich danke dafür.
Gerne.
Kann man sich zwar keiner mehr aufs Programmieren konzentrieren, aber montags geht doch sowieso nichts.
Das sagen wir deinem Chef.
Bitte mal The Witcher als Thema.
Ja.
Reift in uns gerade. Was haltet ihr davon, dass dazu eine Serie kommt? Geheimtipp an alle, die Premium-Folgen sind super geil und ich finde die oft sogar besser als den Standard-Feed, wahrscheinlich wegen der Abwechslung. Viele Grüße an Reinhard und Toni, macht weiter so.
Gerne.
Wann hat sich diese Reinhard und Toni-Nummer durchgesetzt?
Ich habe keine Ahnung, irgendwer, aber so, weißt du, so wie wir letztes Mal über Ulf den Unterirdischen gefeiert haben, so wird das auch wahrscheinlich.
Ja, Leute, was haltet ihr davon, dass Netflix eine The Witcher-Serie plant?
Ich find's geil.
Ich find's auch geil.
Mega geil.
Zumal das halt nicht von den Spieleentwicklern geschrieben wird, sondern halt eben von dem Autoren selbst.
Oh, echt? Ich dachte, das wird von CD Projekt Red auch gemacht?
Nee.
Shit.
Also, ich weiß nicht, wie viele Finger Moment. Die da im Spiel haben. Das ist durchaus, also die haben dann bestimmt auch ihre Finger im Spiel. Aber ja, das Drehbuch zur Pilotfolge hat mitgeschrieben und basieren wird die Grundidee der Serie auf den Romanen, nicht auf dem Spiel.
Okay. Das Ding ist halt, CD Projekt Red hat nur die Rechte tatsächlich an The Witcher gekauft als Videospiel.
Genau.
Das Problem ist allerdings, ich habe jetzt die Witcher-Bücher jetzt gerade gelesen. Phasenweise, also hoffentlich wird's gut. Ich freue mich mega drauf und es gibt ja auch ein paar coole Kandidaten, unter anderem Jamie Lannister, der als ganz heißer Kandidat für Geralt gehandelt wird, was ich persönlich
eine coole Idee,
was ich Hammer fände. Ja. Obwohl ich immer sagen muss, wenn ich den Schauspieler sehe, bin ich immer vollkommen irritiert, wenn ich sehe, dass er beide Hände benutzt.
Was im Moment aber wirklich nur als Gerücht anzusehen ist.
Genau.
Ich
bin mega gespannt, ich freue mich drauf und ich find's geil, dass der Autor daran sitzt, nicht CD Projekt Red. Nicht, weil ich denen nicht vertraue, sondern weil es gibt keinen Grund, denen nicht zu vertrauen, aber...
Weil die Spiele einfach der Shit sind.
Ohne Scheiß. Ja, Mann. Die sind ein Hammer. Ja. Sondern einfach deswegen, weil Gaming-Filme... Aktuelles Beispiel, Ready Player One, cooler Film. Gibt bestimmt noch Leute, die darüber meckern, gar keine Frage, aber es musste erst ein Steven Spielberg auftauchen, um einen annehmbaren Gaming-Film zu machen.
Ja.
Also deswegen bin ich ganz froh, dass der Autor drauf sitzt und nicht die Gaming-Leute.
Dann schreibt uns THWED, Joho, ne Buddel voll Pilz. Starke Truppe, starke Themen und einfach gut präsentiert. Der Name ist Merkmal für das Niveau. Auch die inhaltliche Recherche ist extrem stark. Bitte macht weiter so. Auch besonders das Unterbrechen ist Pflicht und macht Spaß.
Siehst du, Fred?
Also alle, die es nicht kennen, anhören, ihr Jungs weitermachen. Lena, liebe Schwester, du stinkst. Und zuletzt...
Was? Hat er gerade seine Schwester gedisst über uns?
Und zuletzt, raus aus dem Alltag, rein ins THW.
Ja, können wir nicht sagen. Ja. Technische Hilfswerk kommen, die Leute, die brauchen euch.
Dann haben wir eine iTunes...
Nicht mit fairen Mitteln.
Dann haben wir eine iTunes-Rezension von J.S. Starmer, oder was auch immer.
Das ist Respekt den Fans gegenüber.
J.S. Starmer oder Stamer. Er, sie, es schreibt, beschissener Podcast.
Ey.
Im besten Sinne. Gute Mischung aus Freistil, Schwachsinn, Gerede und erstaunlich gut recherchiertem Sachwissen. Aber tut mir bitte den Gefallen und redet nicht oder viel besser recherchiert über Technik beziehungsweise Physikthemen. Ich möchte am liebsten ins Lenkrad beißen, wenn ich euch über Wechselstromkästen oder ewige Beschleunigung bei interstellaren Reisen zuhöre.
Warte mal, waren das ausgerechnet? Warte mal,
da bin ich raus.
Gott sei Dank. Warte mal ganz kurz. War das ausgerechnet, waren das deine, das waren auch deine Jungs aus Pforzheim und die Prestige-Folge, oder?
Ich weiß aber nicht, was er da gemeint hat, von wegen ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er meint. Also, dass wir bei der Wechselstrom-Gleichstrom-Debatte Müll geredet haben, haben wir zugegeben, dass wir uns nicht so gut mit Elektrotechnik auskennen. Aber was der da jetzt mit der unendlichen Beschleunigung meint, weiß ich nicht. Er schreibt weiter, ansonsten immer weiter so. Bitte grüßt meine Lieblings Kai Fuchs, der euch am liebsten auf seinen Autofahrten auf deutschen Autobahnen hört. Viele Grüße an Kai Fuchs. Gruß, Kai Fuchs.
Hör uns weiter, fahr vorsichtig.
Geiler Typ.
Nimm keine Anhalter auf die Crack rauchen und dich für
und früher Arsch bei Alpha. Es sei denn, du bist geil drauf.
Ja. Gruß, Prost, Rülps.
Aber lass dich auch filmen dabei.
Gruß, Prost, Rülps, Pfurz, Julian. Ah, war doch ein Mann.
Ja. Oder heißt er Julian?
Und eine iTunes-Rezension noch von Shishamel.
Oh, die ist lang.
Sie schreibt Diarrhö mit Niveau.
Ja.
Nabend, die Herren und Moin. Damen, falls anwesend. Ich war gerade auf YouTube unterwegs, da seid ihr mir in den Sinn gekommen. Nach ein, zwei Clips war es klar, Video killed the Radio Star. Raum für Gesangseinlagen.
Video killed the Radio Star.
Großartiger
in my mind and in my car.
Als ich euren Podcast vor ein paar Monaten von einem Kumpel, Props an Tim der Lehrer, empfohlen bekam, merkte ich schnell, dass dieses mediale Amüsement genau meins ist. Seitdem habe ich bei eBay, eingetragene Marke, die Buchreihe PADDG ersteigert, doch mal eine Folge SpongeBob, hasse ich immer noch, mir zu Gemüte geführt, Herr der Ringe bzw. König der Löwen nochmal durchlebt und auch an meinen Schätzchen gearbeitet, während ich Professor Willow übrige Taubsies geschickt habe. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Chapeau,
Professor eure Arbeit. Willow, Professor Eich ist der Shit, Mann.
Hey. Mr. Pokémon, ja.
Arbeit ist grandios, die Bierlaune ansteckend und eure Mädels mehr als sympathisch. Auf Wacken sehen wir uns nicht, aber solltet ihr danach noch Bock auf mehr Festivals haben, Summer Breeze. Okay, ich bin 88 geboren und habe da vielleicht noch einen stärkeren Draht zu euch. Vielleicht auch, weil ich nur unweit von Knittlingen aufgewachsen bin. Geil, da war mein Zahnarzt als Kind in Knittlingen. Und damals selbst in Pforzheim an der HWS in dem Laptop-Typ diskutiert habe. Whatever. Sympathisch durch und durch, allesamt weitermachen. Ich freue mich auf mehr. Ach ja, über Musik könnt ihr doch mal eine Folge machen. Würde mich interessieren, wie sich euer Musikgeschmack in den Jahren entwickelt hat und was eure liebsten Songs sind.
Das ist so ein Premium-Ding.
Ja,
das
ist aber Premium. Ich wollte sagen, Musik ist immer ein bisschen schwierig. Hatten wir auch schon mal im Sinn. Wir hatten mal angedacht, eine Folge über Musikvideos und haben auch gesagt, eher Premium.
Das ist Premium.
Weil das gehört nicht so richtig in unser Metier.
Ja, auch nicht in unser Repertoire. Also wir sind alle jetzt, Fred ist Musiker oder war Musiker.
Ja, aber ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut, vor allem mit aktueller Musik aus.
Nee, also
muss ja auch nicht aktuelle Musik sein, weil fassen wir mal zusammen, die ist größtenteils scheiße.
Wir könnten auch jetzt hier nach der Folge gleich noch schöne Folge hier, ne? Das Schrott und die Welt über unseren Musikgeschmack.
Oh, das finde ich gar nicht mal schlecht. Weißt du was, das machen wir einfach.
Das finde ich cool.
Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ah ja, genau. Sag mal, wird von den Hörern immer davon ausgegangen, dass wir mit dir in Pforzheim groß geworden sind?
Nee,
also manchmal Fred ist einfach nur der interessanteste Charakter
offensichtlich. Ach, okay.
Ja. Nee, niemand schreibt über Kevlar, weißt du?
Kevlar, ja, das
Leute,
ist
wenn ihr vom unteren Niederrhein kommt, Kleve, Krefeld, Kevlar, diese ganze Nummer, Geldern, Weze, die ganze Scheiße, dann schreibt uns an und selbst wenn ihr aus Siebenquart seid.
Also Tobi.
Schwedt, Potsdam, Berlin.
Richard kommt aus Schwedt, in Meckpomm, ne?
Nein, in der Uckermark in Brandenburg.
Ach so, alles ist klar.
Also da bin ich geboren. Ich bin
in Xanten, Geburtsstätte der Nibelungensage.
Und Tobi kommt aus Kevela an der holländischen Grenze. Genau. Und wir vermuten ja alle, dass Tobi auch irgendwas Holländisches im Genpool hat, aber er gibt's nicht zu. Ne?
Es ist hauptsächlich der Name, der holländisch ist.
Und heißt es Kevela oder Hevela? Wir haben immer in der Gruppe haben wir immer so diese böse Unterhaltung oder Diskussion, ob es China oder China,
oder
ist.
China.
Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, ist es denn Kevela oder Hevela?
Das kann ich mit einem Satz komplett beenden. In meiner Sprecherausbildung habe ich gelernt.
Ich auch, weil Kevela wird mit K geschrieben.
Ja, eben.
Also,
Das war ja der Wichser der Sache,
Wenn auf CH ein Vokal folgt, wird es immer wie ein Ch ausgesprochen. Es ist Chemie, es ist Chinesisch. Übrigens wird dann immer als Gegenbeispiel Chemnitz angeführt, denn da haben wir CH und einen Vokal. Das zählt nicht, Chemnitz ist ein Eigenname.
Ah, China auch. Aber ich sage auch China, deswegen ist mir das egal.
Es heißt auf jeden Fall Chemie.
Ein Chromosom zu viel, Tobi.
Gut, Officer, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback.
Bah. Richard, würdest du dich bitte aufhören, über Behinderungen lustig zu machen? Ich muss ja eh schon selbst drüber lachen.
Leute.
Du Arschloch.
Ja. Echt?
Ich weiß.
Okay. Arschloch.
Entschuldigung.
Wirklich. Einfach Arschloch.
Das war
jetzt irgendwie
das fünfte Mal, dass du dich darüber lustig machst. Aber der letzte Spruch war leider echt gut. Und ich hasse dich dafür, dass ich darüber lachen musste.
Ach komm, ey. Du hast immer plötzlich, holst du immer, wenn wir aufnehmen, plötzlich die Moralfuchtel raus.
Ja, ja, weil wir hier einen Bildungsauftrag haben.
Den haben wir ja auch. Den habe ich jetzt erfüllt und ab jetzt bin ich privat.
Tolle Idee.
Schickt uns euer Hörerfeedback über kackundsach.de und wir haben mal wieder einiges. Unsere Hörer haben Bock gerade. Deswegen auch die meisten Hörermails gekürzt. Man möge es mir nicht entschuldigen. Und zwar haben wir in der letzten Folge
Das war so ein richtig schönes rhetorisches Fickt euch, oder?
In der letzten Folge haben wir eine Hörerin Paula zu Wort kommen lassen, die gerade schwanger ist und Kack und Sach hört. Und wir haben dann darüber gesprochen, ob das Kind vielleicht nicht dauerhafte Schäden davon trägt.
Ach so, weil Kopfhörer auf dem Bauch und dann mal Kack und Sach.
Nee, weil sie auch meinte, dass sie das mit Lautsprecher hört. Und Paula hat nochmal geschrieben, es ist gut für die Sprachentwicklung von Kindern, viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachstilen reden zu hören.
Soll denn das heißen?
Ja. Ich habe in der Schwangerschaft auch viel Punk gehört und mein Sohn wirkt nicht sehr anarchisch.
Anarchistisch. Lies ordentlich ab.
Du. Schöne Grüße aus dem schönen Saarland, Paula.
Ja, cool zu hören.
Wie alt ist denn dein Sohn? Weil ich weiß, meine anarchistische Phase fing auch mit wann an? 14?
Ja, 14, 15.
Und jetzt hat...
Das kommt noch, Paula.
Jetzt hat unsere Hörerin Claudia uns dazu eine super interessante Hörermail geschrieben, die ich tatsächlich fast ungekürzt vorlese. Und sie schreibt, Mütter an den Kopfhörern.
Oh Mann,
jetzt kommt. Hey zusammen, ich habe gerade gehört, dass Hörerin Paula auch euren Podcast hört, yeah, auch Mütter haben ein Recht auf gute Unterhaltung.
Ja, klar.
Gerade habe ich Erdbeeren geschnitten.
Danke, tolle Geschichte.
Ja, Kind 1. Gerade habe ich Erdbeeren geschnitten. Kind 1 schaut Mickey Maus, Kind 2 schaut Elena von Avalor.
Was?
Und Mama hört mit Kopfhörern euren Podcast.
Aha, Aufsichtspflicht vernachlässigt.
Meine Kinder sind also...
Halt doch mal die Fresse.
Meine Kinder sind also safe, das gilt nicht für meine Arbeitskollegen. Wenn ich euch auf dem Weg zur Arbeit höre, wird es echt schwierig, nicht ständig zu fluchen oder unangemessene Ausdrücke im Meeting zu verwenden. Oh mein Gott, das Wort bepänt hat sich echt irgendwo in mein Gedächtnis gefressen und es geht nicht mehr weg.
Gigantisch behodet, habe ich neulich auch gehört.
Behodet.
Jetzt also nur noch auf der Rückfahrt oder beim Joggen. Dank eurem Herr-der-Ringe-Podcast habe ich die 5K-Marke geknackt. Oder beim Hausarbeit erledigen. Ehemann kam schon einige Male dazu, um zu schauen, warum ich beim Wäschefalten einen Lachflash bekommen habe. Oder wenn die kleinen Chefinnen mal wieder zu aktiv sind. Mutter hat jetzt Medienzeit.
Du musst echt aufpassen, dass wenn Mutti halt Medienzeit hast, dass du nicht mal die Kack- und Sachgeschichten versehentlich als Hörspiel anmachst zum Einpennen. Ja. Also für die Kiddies.
Claudia schreibt übrigens noch was echt Nettes am Schluss. PS, ich habe wirklich versucht, andere Podcasts zu hören. Echt, Gott, sind die langweilig oder selbstherrlich. Ja, oder die Stimmen sind schwierig. Das ist wie beim Yoga. Hat man sich an einen Lehrer gewöhnt, sind alle anderen doof.
Oh. Oh.
Dankeschön.
Einer von uns.
Ich muss das jetzt kurz angreifen, weil du hattest einen Satz jetzt nicht vorgelesen. Sie hat noch gefragt, ob Pacific Rim 2 eine eigene Folge bekommt. Ich hoffe nicht. Ich habe ihn jetzt gestern gesehen. Ich hoffe nicht.
Ja.
Mal sehen.
Ich habe ihn mir gar nicht erst angeguckt. Wer im Trailer Kanye West verarbeitet, der ist scheiße.
Dann schreibt Natascha, hallo liebe Kackis. Weil Fred anmerkte, man lernt ja zuerst einmal, indem man imitiert. Das war in der letzten Folge. Dafür gibt es ein hervorragendes japanisches Wort, das gleichzeitig lernen und imitieren bedeutet, Manabu.
Ach krass, echt cool.
Und weil es so schön ist, noch ein paar weitere relativ bekannte oder unbekannte Beispiele skurriler japanischer Wörter. Tsuyigiri. Samurai, männlich, der einen zufällig Vorbeikommenden tötet, um die Schärfe seines Schwertes zu erproben oder zur Übung.
Also ein Tsujigiri, ja? Das klingt ehrlich gesagt.
Tsujigiri.
Das klingt wie ein ganz.
Tsuji
oder Tsujigiri. Das klingt wie so, weißt du, was ein Indianerbier ist? Wenn du in einer Bar, wenn du ein leeres Glas hast und dir aus allen Bierresten so ein Bier zusammenkippst. Das sind Indianerbier. Und so klingt es, als wäre das eine Sushi-Rolle.
Das ist sehr rassistisch.
In beide Richtungen.
Das ist ja nicht von mir.
Du hast sowohl die japanische Kultur ruiniert, als auch die.
Ja. Ich schicke den
Indo-amerikanische.
Ja, falls der japanische Premierminister zuhört, schickt uns einen Brief an Kack- und Sachgeschichten.
Weiteres japanisches Wort, das man kennen muss: Baku-shan oder San. Eine Frau, die nur von hinten hübsch aussieht, von vorne gesehen, aber hässlich ist.
Oh, Tobi. Ja,
ich kenne sowas, glaubst du. NVWG,
nur von weitem gut.
Und zu guter Letzt, Umudrovat, klingt voll unjapanisch, Umudrovat C, so passt sehr gut zu uns, so lange philosophieren, dass man verrückt wird.
Tolles Wort dafür.
Ja.
Danke.
Liebe Grüße, Natascha. Jetzt haben wir noch eine Zuschrift von einem Hörer namens Incoming Transfer. Der hat uns wohl neu kennengelernt und er schreibt, ich bin begeistert, meine Frau wird es nicht sein. So toll ich euch jetzt allerdings finde, Ulf war mein Tod, ich bin lachend zusammengebrochen. Dank absoluter Narrenfreiheit auf meiner Pinnwand in meinem Rücken hängen hier jetzt 3 A3-Ausdrücke dieses Ausnahmekünstlers. Ich danke euch, bei Gelegenheit bekommt ihr auch die $3 von mir, gutes Scheißen, auf das euch Independence Day 2 nie im Traum verfolgt. Ja, kurze Erklärung, es gibt diesen tollen Künstler, Ulf, der Unterirdische, der auf Instagram sein Unwesen treibt und der hat mich auch angeschrieben bei Instagram in den letzten Tagen, ja, ob wir uns nicht gegenseitig promoten können.
Oh ja, bitte.
Also hier ist,
ich finde das super.
Wie oft haben wir ihn denn jetzt schon promotet, alleine durch seinen Namen?
Also hier jetzt wirklich unser Tipp, liked bei Instagram Ulf der Unterirdische mit Unterstrich Ulf Unterstrich der Unterstrich Unterirdische. Super witzig.
Es ist wirklich witzig.
Mega
witzig.
Ulf Unterstrich der Unterstrich also Unterirdische.
Zur Erklärung, wie wir drauf kamen bei der letzten Folge, hieß ein User so und wir haben gelacht, ich bin fast zusammengebrochen vor Lachen wegen dieses Namens.
Uns hat's echt ein bisschen aus den Schuhen gegangen. Oh, übrigens mal ganz kurz was gesagt hier von wegen, wenn das zusammen hat, so die $3 geben, ne? Ich will nichts groß erzählen, aber so $3 Patreon ist nach aktuellem Umrechnungskurs gerade mal 2,40.
Oh. Echt? Das ist ja nicht mal ein Kinderdöner.
Das ist nicht mal ein Kinderdöner.
Ja. Eieieiei.
Das ist nicht mal ein Bier um Kiez.
Ja, das vor allen Dingen monatlich.
Ja. Gut. Und dann schreibt der Waldschrat, ich habe schon vor einiger Zeit eure Bierschiss-Folge zum Herr der Ringe gehört. Ich bin ein ganz schöner Tolkien-Nerd, mindestens auf Niveau eures Gastgebers.
Heiko, ja, krass.
Und muss sagen, Hut ab. Ein paar kleine Ungenauigkeiten hier und da, aber hey, geiler Job, das wollte ich mal loswerden.
Yes, danke.
Tobi, sehr gut, wie ultra voll du warst. Lass dir nichts anderes einreden. Soweit, macht weiter so und habt euch wohl, der Waldschrat.
Weil das ich kann mich nicht oft genug dafür verteidigen. Wir haben fast 10 Stunden aufgenommen, die ganze Zeit dabei Bier getrunken. Da bleibt das nicht aus.
Vor allem das Krasse ist, unser Gastgeber, Gott hab ihn in allen Ehren, so, der hat uns A, hat er uns super gut gefüttert und B, hat er uns mega abgefüllt, Alter. Ich sag nur diese Jello-Shots, die wir von seiner Freundin Sina da hatten. Die Junge, da hat sie die Fußnägel fast hochgerollt. Die waren waren geil, aber.
Ich hab echt viele davon getrunken.
Übrigens, wenn wir Kack und Sach live machen, so Sina, wenn du das hörst, ne? Ich will noch mal so ein Brettchen haben mit Jello-Shots.
Die Sina hat uns da echt so Wackelpudding gegeben, wo Wodka drin war. Das war nur Wodka. Das war nur purer Wodka, Alter, mit so ein bisschen Jello ohne Scheiß.
Das war hart. Vor allen Dingen so, stell dir vor, der Härtegrad, alkoholische Härtegrad dann irgendwie von Wodka, ne? Und dazu dieses eklige Gefühl im Mund, als hätte ja einer einen Rachen gerotzt.
Ja, das war der Hammer.
Ja.
Das war der Hammer.
Oh, Scheiße, ey.
Viele Grüße an Marco und Sina.
Ich war sehr besoffen.
Ja.
Christoph aus Wien schreibt, lieber T-Dog, Richmond und Frederik.
Richmond und Frederik.
Nein, T-Dog, Richmond und Frederik. Ich wollte mich nur für euer Talent bedanken, derart Belangloses und teilweise schmerzhaft Falsches in so unterhaltsame Form zu gießen. Derartige Lobhudeleien wie macht weiter so oder ähnliches lege mir fern, da ich mir sicher bin, dass ihr auf viele Meinungen von außen zu Recht einen Scheiß gebt. In aller Liebe, dicke Titten, Kartoffelsalat.
Nee, alle Brüste Rohkost.
Alle Brüste Olé, alle Brüste Rohkostsalat.
Politisch korrekt.
Genau.
Dann schreibt Kaventsmann Cornelius und er schreibt im Betreff, ja, mein Nachname ist echt.
Wie, Cornelius Kaventsmann?
Ja.
Das ist ja der Hammer. Ist ja
geil. Moin, @Richard.
Oh.
Ja, ich habe die Rezension mit dem Penis geschrieben.
Okay.
Ihr macht euren Podcast übrigens so gut, dass ich euch mittlerweile mit absolut reinem Gewissen meinem kompletten Freundeskreis empfohlen habe. Der Premium-Feed ist klasse und zudem eine tolle Abwechslung abseits der normalen Folgen. Vorschlag für eine neue Folge, wie im Film Top Secret mit Val Kilmer zu sehen, gibt es ja einiges an Szenen, die mit Perspektiven und Hintergrund-Action funktionieren. Falls jemand den Film noch nicht gesehen haben sollte, muss man dabei zwingend betrunken sein, sonst wird es zu anstrengend.
Ja, das stimmt.
Oh, ja. Das stimmt. Wäre ja, das top. Mal ein Thema für euch, aus allen möglichen Filmen spezielle lustige Hintergrund-Action-Szenen zu besprechen, so in der Art Filme, Dünnsches im Hintergrund.
Wie jetzt zum
Beispiel. Also, es gibt
warte mal, Action.
Filme, siehe Planet der Affen 3 jetzt, der hatte sehr geile Hintergrund-Action.
Das heißt, Sachen, die wirklich im Hintergrund während einer Szene passieren, oder was?
Genau. Da gibt es sehr coole Dinge, wie zum Beispiel Planet der Affen Revolution, aber eben auch so richtig lustige Dinge, wie in, wie heißt diese Verarsche nochmal von dem Mel Gibson Actionfilm, auf dessen Titel ich gerade auch nicht komme, weil der heißt so ähnlich.
Keine Ahnung. Loaded Weapon.
Loaded
von
Weapon.
Lethal Weapon, ja.
Genau. Lethal Weapon, der Original, Loaded Weapon, die Hommage. Da gibt es sehr, sehr lustige Hintergrund-Gags.
Mir fällt halt nur gerade so schön ein, ich weiß gar nicht, ob es bei Ein Quantum Trost oder Casino Royale war, der Typ, der Luft fegt. Sieht mega geil aus. Ja. Sitzt Bond, sitzt auf so einem Motorrad, im Hintergrund siehst du einen, der offensichtlich die Luft fegt.
Ja, auch bei Game of Thrones, jetzt in der aktuellsten Staffel.
Ja, der Luft kämpft.
Genau, wo alle so gegen so animierte Zombies kämpfen und im Hintergrund sieht man, wenn man darauf achtet, dass einer von denen einfach in die Luft boxt, weil die scheinbar keinen Bock oder keine Kohle mehr hat, um da einen Zombie hin zu animieren, der einfach nur so in der Luft rumwedelt.
Was sich aber echt gut versendet hat.
Ja. Mir ist es nicht aufgefallen. Dann gab es in der letzten Folge ja eine kleine Kontroverse rund um unseren Hörer Felo. Das ist der offizielle Zeichner der Maus von den Lach- und Sachgeschichten. Der offizielle Animator der Maus.
Genau.
Wir wollen ja nicht Animateur.
Nein, du besparst keine türkischen Kinder im Urlaub.
Deutsche Kinder im türkischen Urlaub. Und es gab echt einen Skandal bei uns in der letzten Podcast-Folge. Er hat uns als Millennials bezeichnet.
Ja, das war stimmt. Ja, das nehmen wir ihm auch noch ein bisschen krumm.
Ja, und da hat er mir tatsächlich echt eine Stunde vor der Aufzeichnung eine kleine Sprachnachricht geschickt.
Oh.
Ja, und die hören wir uns jetzt an.
Meine lieben kleinen Kacknasen, es tut mir leid. Tausendmal bitte ich um Entschuldigung. Ich krieche zu Kreuze, demütigst robbe ich auf meinem Bauch zu Boden, dass ich es gewagt habe, euch Millennials zu schimpfen, wo ihr doch schon richtig große, erwachsene, echte Menschen seid. Jawohl, Generation, was ist? Ja, ist alles dasselbe, nicht wahr? Ja, ich weiß ja, wie das ist. Aus reiner versehentlicher Dummheit springt man mal Sachen durcheinander und sagt die dann so. Nee, da habt ihr ja recht. Passiert mir ja auch in so vielen Dingen tatsächlich hin und wieder, dass ihr keine Millennials seid. Das wusste ich schon, aber ich weiß, wie man Leute, die keine Millennials sind, triggern kann. Ich wusste auch, dass ich euch zu so einer ausführlichen Wiedergutmachung... Naja, ganz so ausführlich habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich euch dazu triggern konnte, aber ich dachte mir schon, dass ihr selber als Medienleute ja auch genau solche Sachen kennt und euch ärgert. Wieder war das mit dem haarlosen Affen? Ich kann das sehr gut verstehen. mein Neffe, der hat einen Computer zu Hause, der macht das auch schön. Wieso soll ich ihn dafür so viel bezahlen?
Ja,
kennen wir alle. Und ihr seid nette junge Männer, die sich Mühe geben, einen grantigen alten Meckerer, einen grantigen alten Mann um schön Wetter zu bitten. Ich danke euch nochmal vielmals. Das hat mir gerade sehr gut getan. Mein Ego fühlt sich geschmeichelt von euch. Und nochmal vielen lieben Dank. Und jetzt machen wir schön weiter.
Ja, dann machen wir mal schön weiter.
Nee, pass mal auf, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Buchstäblich ein paar Minuten, nachdem ich diese Sprachnachricht erhalten habe, hat Felo, dieses verdammte Arschloch, mir einen Wikipedia-Eintrag geschickt. Den habe ich übrigens unabhängig davon auch von einem anderen Hörer bekommen. Generation Y, Y.
Wir sind Generation Y, ja.
Generation Y, Jahrgang 1980 bis 2000.
Oh, ich sehe es schon, je nach Quelle.
Wird je nach Quelle auch als Millennials oder Jahrtausender bezeichnet.
Nee, weil also die Generation Y geht von den 80ern
bis... Je nach Quelle sind wir doch Millennials.
Nee, ja.
Das Ding ist, dass der Hauptteil der Quellen, und ich habe mich mal sehr intensiv, das liegt daran, dass Richard und ich an so einem Ding arbeiten seit ein paar Jahren, sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
Drehbuch.
Es gibt ganz wenige, wirklich sehr wenige Quellen, die bis in, also das, die Generation Y bis in die Millennial Generation einfasst.
Mhm.
Das Ding ist, das ist die dann auch auf, die darauffolgende Generation, das stimmt. In den meisten Quellen ist es wirklich so von 85 bis ungefähr 97.
Ja, genau. Ich habe auch so Zahlen gefunden von 85 bis 95 ungefähr. Und alle, die so 1996, als wir alle schon in der Grundschule dann waren, geboren sind, dass die eigentlich dann schon als Millennials auch mit bezeichnet werden können.
Es ist ja auch schwierig, die 85er mit den 2000er in einen Topf zu werfen. Ja. Denn wir, hatten Alf.
Ja. Obwohl ich heute, das ist so, es geht gerade so schön, online geht gerade so ein Meme um von Kiddies, die so 1999 geboren sind. Ne? Und da hast du so ein schönes Bild aus Episode 1 von Samuel L. Jackson als Meister Windu in Star Wars, der dann sagt so, we grant you to be on this council, but we don't give you the rank of master. So, ja, du darfst dich 90er-Kind schimpfen, aber wir erkennen dich nicht an.
Wir haben ja auch nichts gegen Millennials, das hören ja auch viele zu. Aber wir wollen einfach nicht mit ihnen in einen Topf geschmissen werden.
Du hast nichts gegen Millennials? Ich habe leider nichts gegen Millennials, was wirksam wäre.
Ich habe auch nichts gegen Millennials, aber...
Nee, ein paar finde ich schon ziemlich
ätzend. Weißt du, das Mindset ist einfach ein anderes.
Mhm.
Oh, ja, wir hatten Alf.
Ja, und wir sind nicht bei Snapchat.
Ja.
Weil ich nicht weiß, wie dieses Programm
funktioniert. Ich war bei Snapchat.
Echt? Ja, und ich habe deine ersten...
Ich erinnere mich, du hast ständig irgendwelche Nervtöten.
Ich habe deine ersten Storys auch gesehen.
Ich habe das relativ schnell wieder aufgehört.
Ja. Ey, komm, wir tun...
diese Facebop-Nummern die ganze Zeit gemacht.
Wir tun doch wirklich unser Bestes, was Social Media angeht. Wir könnten noch mehr machen, aber ehrlich gesagt, wir haben auch noch Jobs. Also, wenn ihr da mehr wollt, dann müssen wir podcastmäßig mehr machen.
Social Media ist mein Job, aber nur privat.
Ja. Ja. Eine Zuschrift haben wir noch, und zwar vom Björn. Bin seit einer Woche wegen Flex in Beinunfall fleißig unser Premium-Material am Hören. Aua!
Also Flexunfall im Bein, also er hat sich irgendwas weggeflext.
Ja, der hat auch ein ganz ekliges Foto von dieser Verletzung bei Twitter gepostet.
Das passiert, dann, wenn man sich versucht, mit der Flex die Fußnägel zu schneiden.
Und dann habe ich ihm geantwortet, Alter, bist du sicher, dass das für die Öffentlichkeit war? Und er meinte, nee, ich dachte, nur ihr seht das. Ja, ist ernsthaft.
Geil.
Der Björn schreibt, habe es über die Patreon-App gemacht und als Zahlungsmöglichkeit PayPal hinterlegt beim Premium-Material.
Danke.
Ich kann bis jetzt keine Zahlung über PayPal an euch verbuchen oder sonst irgendwo was mäßig über eine Autorisierung nachvollziehen. Wisst ihr da was? Buchen die immer zu festen Zeiten ab? Ja, ich habe die Hörermail jetzt an den Schluss gesetzt.
Nein, warte, lies es richtig vor. Buchen die immer zu festen Zeitungen ab?
Ja. Also um das nochmal kurz, das kann man ja alle 10 bis 20 Folgen auch nochmal erklären, wie das funktioniert mit unserem Premium-Feed. Also... ihr könnt unseren Premium-Kanal mit zusätzlichen Inhalten hören, wenn ihr uns über den Crowdfunding-Dienst patreon.com unterstützt. Das ist auf unserer Webseite kackundsach.de verlinkt, oder ihr googelt einfach Patreon und Kack und Sach. Alle, die uns da Minimum $3 geben, kriegen unseren Premium-Feed, und das mit der Bezahlung funktioniert so, entweder PayPal oder Kreditkarte, und das Geld wird erst am Monatsende abgebucht.
Ansonsten, wer Patreon jetzt Schwierigkeiten hat und ein bisschen dyslexic ist, wir haben auch einen Link auf unserer Homepage, glaube ich, ne?
Habe ich gerade gesagt, vor zwei Sätzen.
Doch,
ja.
Fuck, ey.
Ich was? Deine Aufmerksamkeit.
Das Ding ist halt, ich muss tierisch pissen gerade, Alter.
Ich auch, ey.
Ja, dann geh kurz.
Scheiße, ich auch. Haben wir eigentlich noch Bier?
Geh kurz. Wir haben
noch mal Bier in den Kühlschrank.
Nee, fast nicht mehr.
Scheiße.
Und genau, das wird am Monatsende abgebucht. Patreon ist super flexibel, was Kündigungen angeht. Also, wenn ihr heute das Patreon-Abo abschließt und ihr sagt morgen, ne, gefällt mir doch nicht, dann könnt ihr sofort wieder kündigen und bezahlt auch nichts dafür. Ja?
Wir wollen hier keinen bescheißen.
Wir wollen keinen bescheißen. Jedenfalls lässt uns die AGB von Patreon das auch nicht.
Ja, wir würden gerne.
Wir würden euch gerne bescheißen,
wir haben unterschrieben zu sagen,
ja,
wir
müssen
euch
ehrlich
nicht
sein. Ja, genau. Und auch nochmal kurz zu erklären, wie man dann zu diesem Premium-Feed kommt, das ist super einfach. Wenn ihr euer Abo abgeschlossen habt bei Patreon freiwillig, kriegt ihr eine E-Mail mit einem Link. Und den kopiert ihr in eure Podcast-App rein. Das geht simpel, da gibt es 1000 Tutorials. 2 Klicks und dann könnt ihr unseren Premium-Feed hören. Wenn ihr die E-Mail irgendwann verloren habt, könnt ihr auf unserer Patreon-Startseite diesen Link jederzeit oben rechts nochmal neu euch rausziehen. Diesen Dieser Link ist allerdings nur so lange aktiv, wie ihr auch Backer seid. Also wenn ihr irgendwann kündigt, könnt ihr den Premium-Feed dann auch nicht mehr hören. Ist klar. That's it.
Ja.
That's it. That's it.
Ja.
Gut.
Puh. Oh, besucht, jetzt können wir gerne noch eine Stunde aufnehmen, ich war auf dem Klo.
Besucht unsere Website kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram, bei YouTube. Wir haben viele YouTube-Subscribers in letzter Zeit wieder dazugekriegt. Ihr hört uns über Spotify oder die Podcast-App eurer Wahl. Empfehlt uns euren Großeltern.
Swipet uns rechts bei Tinder.
Ja.
Genau. Wir sehen uns bei Chatroulette.
Wir sind die dick Bepehnten.
Mit den Gigahoden.
Ja, dick Bepehnten, also, mit Gigabehoden.
Wir sind bei Chatroulette relativ stark vertreten. Wenn ihr den Penis seht, wenn ihr einen Penis seht, habt ihr eine zweistellige Prozentchance, dass wir das sind.
Jeder dritte Penis ist von uns.
Wir sind doch übrigens, wenn ihr früher am Bus vorbeifahrt und da macht einer so ein bisschen Mooning, das sind auch wir.
Ja.
Das habe ich einmal gemacht. Wir sind gemacht, die mit dieser Viagra-Spam-Werbung, die ihr ständig bekommt, das sind auch
wir. Genau, die nigerianischen Prinzen, die eure Kreditkartennummer haben wollen, das sind auch wir.
Und wenn an der Bushaltestelle eine Obstkiste steht, in die einer reingeschissen hat, das waren auch wir.
Und was diese Geschichte auf sich hat, erfahrt ihr bei Kack und Sach live, wenn wir besoffen sind.
Ja, ganz genau. Das ist wirklich meine Live-Geschichte.
Das erzählen wir aber nicht auf der Bühne.
Das erzählen wir nicht auf der Bühne.
Wenn wir arschvoll sind und uns angekotzt haben.
Das ist dann immer so, wenn Leute mit zwei Bier auf uns zukommen, also für sich selber eins und für jeden anderen noch zwei, dann erzählen wir die mal.
Ja. Gut, Leute, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Folge nächsten Sonntag. Tobi, jo, Richard und Freddy sagen
Tschüss.
Richard, könntest du bitte dich nicht direkt hier im Wohnzimmer entkleiden?
Ich mach da nur meine Hose zu. So. Als ob du damit jetzt ein Problem hast.